Attention.
Fast live. Aus einer dreifach versiegelten Aktenmappe im Berufungszimmer des FIA-Sportgerichts kommt die Big Show von sportradio360.de. Das verzweifelte Überholmanöver in der Safety-Car-Phase der deutschen Sportpodcasts. Wir suchen uns unsere Rennleiter immer selbst aus.
Hallo, hier ist Heinz-Harald Frenzen.
Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt.
Wir fahren trotz verbaler Einfädler die Slaloms bis zum bitteren Ende durch.
Servus, hier spricht Fritz Dopfer.
Grüß euch, das ist der Manuel Teller.
Servus, das ist Lino Strafzau.
Und wir geben auch weiterhin vor, wirklich alles zu verstehen, was unsere Gäste so sagen.
Hey guys, it's Michael
Schifrin. Salut, c'est Pierre Garbert.
Hello, this is Karel Hatchinoff and you're listening to Sports Radio 360.
Die Big Show von Sportradio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergl und der Welt. Jetzt.
So, Herrschaften, die Big Show 643, Sportradio 360. Zwei Anmerkungen vorneweg. Erstens, man muss über Franz Beckenbauer sprechen, auch bei uns. Und wir tun das, denke ich, in einer sehr angemessenen Form mit Holger Gerz und mit Alex Feuerherd. So geht's los. Holger hat ja einen Nachruf geschrieben in der Süddeutschen Zeitung, hat Franz Beckenbauer auch über viele Jahre begleitet. Und zu Alex gehe ich immer gerne, wenn ich was Nachdenkliches, was gut Recherchiertes hören möchte und brauche. Das kriegen wir natürlich von allen unseren Teilnehmern, aber das Duo auch, Alex und Holger, hat mir viel Freude bereitet, auch heute. Ein sehr langer Teil über Franz Beckenbauer, aber ich denke, hörenswert. Danach zwei Fußballteile mit Andreas Renner und Thorsten Poppe, zunächst über die Kölner, dann über Mainz, und dann sind wir doch wieder irgendwie zurück zur Trainerfrage gekommen, auch in Köln, das als nächstes. Götzi und ich auch, wir haben uns gestern getrennt, aber doch irgendwie gemeinsam das erste Spiel der Handball-Europameisterschaft angeschaut, und das ist dann der vierte Teil in der heutigen Show, und die zweite Vorbemerkung geht an den fünften Teil, denn dann wird über die NFL gesprochen. Und ja, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme haben wir noch gescherzt. Wahrscheinlich zwei Minuten nach dieser Aufnahme wird Bill Belichick die New England Patriots verlassen. Das hat er tatsächlich getan. Das wussten wir natürlich nicht, aber eine Neuaufnahme mit Günter Zapf, mit Christian Schimmel, mit Nicolas Martin und eben auch mit Renners wäre einfach organisatorisch nicht mehr drin gewesen. Gut, danach noch ein bisschen College Football, denn auch dort hat es einen großen Rücktritt gegeben. Nick Saban und Nicola und Christian werden darüber plaudern. Motorsport mit Eddie Mielke und mit Stefan de Vois-Heinrich folgt auf den Football. Danach Skifahren. Roman Stetzel und Tom Heberlein über das letzte Wochenende in Adelboden, über das kommende Wochenende in Wengen. Auch da steht ja schon der erste Sieger fest. Danach Biathlon. Ich war in Ruppolding, habe dort mit Corbinian Eisenberger von der SZ gesprochen, habe dort Eindrücke gewonnen. Mein erster Biathlon-Weltcup, den ich aus nächster Nähe gesehen habe. Ja, und am Ende, hinten raus, gibt's dann noch Tennis. Die Australian Open-Auslosung ist amtlich und Jörg Almaroth und Paul Häuser haben netterweise länger Zeit gehabt, um darüber zu plaudern. Also, das ist die Big Show 643. Viel Spaß. Und so geht sie los, die Big Show 643, und ich freue mich sehr, dass wirklich ganz, ganz kurzfristig Two of Our Favorites Zeit gehabt haben, um über Franz Beckenbauer zu sprechen. Das ist zum einen Alex Feuerherd, Colinas Erben. Wir kennen ihn von Sky. Wir wissen, dass er große Sympathien, auch kritische Sympathien hegt für den FC Bayern München. Schönen guten Abend, lieber Alex.
Einen wunderschönen guten Abend.
Und Holger Gerz von der Süddeutschen Zeitung, der einen Nachruf verfasst hat, der über die Jahre viele Artikel über Franz Beckenbauer, ich glaube auch im SZ-Magazin, kann ich mich an einen erinnern, geschrieben hat. Holger, vielen, vielen Dank, dass du Zeit hast. Schönen guten Abend.
Hallo, sehr gern.
Ja, wenn ich mit dir beginnen darf, Holger, in deinem Nachruf ziehst du recht früh eine kleine Parallele zwischen Franz Beckenbauer zu Boris Becker, und ich erinnere mich, dass du auch auf einer Seite 3 geschrieben hast über Boris Becker, dass niemand auf Augenhöhe mit Boris Becker hat sprechen können, weil halt niemand das erlebt hat, was Boris Becker erlebt hat. Gilt so etwas auch für Franz Beckenbauer?
Ja, ein Stück weit gilt das sicherlich auch für Franz Beckenbauer. Ich meine, Wir versuchen ja immer auch als Journalisten uns diesen Figuren zu nähern, diesen Idolen, diesen von der ganzen Welt bewunderten Menschen und merken natürlich auch, dass uns das ein Stück weit vielleicht gelingt, dass wir uns reinfühlen könnten. Aber ich glaube, am Ende leben die alle auch in ihrer eigenen Welt. Also Marcel Reif hat mal zu mir gesagt, als Maradona bist du immer Maradona und bist alleine. Ja. Hm. Und das ist in Ausprägung sicherlich unterschiedlich bei diesen Superhelden, bei diesen Weltstars. Aber ich glaube, richtig auf Augenhöhe sprechen. Wer sollte mit Franz Beckenbauer auf Augenhöhe sprechen können? Vielleicht Pelé, vielleicht solche Leute. Aber sonst, selbst im aktuellen Fußball, selbst Uli Hoeneß und selbst Paul Breitner haben mit Franz Beckenbauer nicht auf Augenhöhe gesprochen.
Und dennoch, Alex, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, also ich kenne ein paar Leute, ich habe Beckenbauer nie persönlich getroffen, aber ich kenne ein paar Leute, die es in der Wirtschaft wirklich weit gebracht haben, die aber auch in Ehrfurcht erstarrt sind vor Franz Beckenbauer, wenn sie ihn getroffen haben und dann aber berichtet haben, ein unglaublicher Mensch, also unglaublich warmherzig, charismatisch und dennoch irgendwie für mich denke ich mir, es wäre mit ihm einfacher gewesen, wahrscheinlich zu reden als mit Boris Becker. Ich weiß nicht, warum, ist es nur ein Gefühl zu seiner besten Zeit, weil Beckenbauer in dieser ARD-Dokumentation dann doch irgendwie nahbarer daherkommt. Wie war dein Eindruck, so generell, so ganz im Großen und Ganzen?
Ich habe ihn jetzt auch nicht persönlich kennenlernen dürfen, muss ich sagen. Allerdings die, mit denen ich gesprochen habe, und das geht über die Schiedsrichter, wenn ich jetzt mal meine eigenen Wirkungskreise quasi nehmen darf, bis zu den Fans, die mit ihm zu tun hatten, haben eigentlich tatsächlich auch das berichtet, was du gerade gesagt hast. Nahbarkeit, Höflichkeit. Schiedsrichter, mit denen ich jetzt am Wochenende gesprochen habe, waren jetzt mit den Unparteiischen im Trainingslager in Portugal und auf der Rückreise hatte sich die Nachricht verbreitet vom Tod von Franz Beckenbauer. Und während man vielleicht bei anderen, ja, das erzählt man sich vielleicht, aber man nimmt es dann vielleicht irgendwo doch eher so hin und denkt sich, ja gut, war ja auch schon alt und bedauert das. Das hat sofort Leute betroffen gemacht. Und die Schiedsrichter, mit denen ich da gesprochen habe, die mit in der Reisegruppe drin waren, haben gesagt, also wann immer Beckenbauer irgendwie mit Bayern unterwegs war, also auch die altgedienten Schiedsrichterfunktionäre, wie der Geschäftsführer der Schiri GmbH, Lutz Michael Fröhlich, der hat auch gesagt, wenn ich ein Spiel hatte und Beckenbauer in irgendeiner Weise involviert war, dann später halt als Präsident der Bayern, der war immer in der Kabine, sagte, und der hat auch nie ein böses Wort verloren. Der war kritisch, der hat schon auch mal gesagt, wenn ihm was nicht gefallen hat, aber selbst wenn es draußen noch so unsportlich zugegangen sein mochte, sei Beckenbauer immer einer gewesen, der dann mit Respekt den Schiedsrichtern gegenübergetreten sei und sachlich seine Kritik dann da vorgetragen habe. Und aus Fankreisen, auch aus sehr kritischen Fankreisen, habe ich durchaus Stimmen gehört, die gesagt haben, wir waren dann auf irgendwelchen Kongressen, dann vielleicht auch von der FIFA oder von der UEFA. Und wenn wir da Beckenbauer begegnet sind, einer sagte das, ich nenne den Namen jetzt mal nicht, sagte, dem bin ich im Aufzug begegnet und bin da raus und habe das Gefühl gehabt, wir kennen uns schon total lange. Hm. Und so habe ich den gar nicht erwartet, weil er doch ja in der Öffentlichkeit immer auch mal ja, mit einem arroganten Spruch aufgetreten sei und aber dann in der persönlichen Begegnung völlig anders. Und das berichten wirklich unisono ganz, ganz viele Leute, mit denen ich jetzt auch danach nochmal gesprochen habe, aber vorher durchaus auch. Also das scheint schon eine recht einhellige Meinung zu sein.
Holger, woher kann das kommen, diese Fähigkeit, mit Menschen umzugehen? Es gibt ja in dieser ARD-Dokumentation diese bemerkenswerte Szene mit dem Bruder gleich zu Beginn, wo Walter Beckenbauer erzählt, wie Mutter Beckenbauer, die ja für die Erziehung vollumfänglich zuständig war, der beiden Beckenbauer-Söhne, mit dem Franz und mit dem Walter, wie sie zu denen gesagt hat, es gibt nur Menschen. Egal welche Konfession, egal welche sexuelle Orientierung, egal welche Hautfarbe, alle sind gleich. Inwieweit denkst du, hat das eine Rolle im weiteren Leben für Franz Beckenbauer gespielt?
Ich glaube, dass das ein Leitsatz für ihn gewesen ist, den er sich gehalten hat. Bodenständig zu sein, bodenständig zu bleiben, auch als Weltstar, der er war, den Kontakt zu Leuten nicht zu verlieren. Ich habe vielleicht noch ergänzend zu dem Thema Nahbarkeit. Ich habe heute gelesen, er habe bei Premiere jeden Mitarbeiter, jeden Kabelträger mit Vornamen angesprochen. Hm. Das kann ich mir vorstellen. Ich habe mit Beckenbauer 2001 ein Interview gemacht fürs SZ-Magazin. Du hast es gerade angesprochen. Haben uns getroffen. Da war er gerade auf dem absoluten Höhepunkt seiner Laufbahn. Er war also die 2000er Geschichte war vor, es war klar, dass Deutschland den Zuschlag hat und jetzt ging es darum, diese WM zu organisieren. Und er natürlich geschniegelt, wie er immer aussah, wie in diesen Anzug reingebügelt. Und ich sehe grundsätzlich nie so aus. Ich bin war schlecht frisiert, wie immer. Ich war schlecht rasiert wahrscheinlich auch. Ich war nicht ausgeschlafen. Ich war auch sehr aufgeregt. Und ich trete ihm gegenüber und er sagt zu mir, so wie Sie aussehen, so wie Sie frisiert sind, Herr Gerz, so haben wir beim FC Bayern in unserer großen Zeit auch alle ausgesehen. Und das ist natürlich etwas, wo man weiß ja nicht, wo er das hernimmt. Das ist so eine Beobachtung und sofort bist du auf dieser, für das Gespräch, auf dieser Augenhöhe. Die zweite Sache, die mir auffällt übrigens, wo ich, als ich gemerkt habe, jetzt ist es schwierig mit Franz oder jetzt geht es ihm wirklich schlecht, ist seine Tradition des Autogrammeschreibens. Man kann, glaube ich, Franz Beckenbauer nur verstehen, wenn man die Autogramme sich anschaut. Wenn man sich die Autogramme anschaut von Spielern heute, das ist ein Gewische, das ist irgendwie so ein Strich, das ist irgendwas. Beckenbauers Autogramm hat sich im Laufe der Zeit öfter verändert, aber jetzt in den letzten 20 Jahren, das ist fast wie ein kleines Gemälde. Das ist eine der schönsten Signaturen im Weltfußball. Und er hat sie verstreut unter den Leuten. Er hat jedem sein Autogramm gegeben, was er wollte. Ich habe das paar Mal erlebt, wenn Leute dort standen, wer schon halb im Auto war, da kamen ganze Fantrauben und er hat seinen Namenszug auf dieses Papier und hat dann teilweise noch draufgeblasen, damit es wirklich auch trocknet, weil es war für ihn ja wichtig, dass man das auch richtig mitnimmt. Das war ein Dokument, ja. Auch dieses Verhalten, das sind nur kleine Dinge. Das sind nur Winzigkeiten. Und ich habe es jetzt gemerkt, weil mich das ein bisschen interessiert, Autogramme, weil ich das auch früher auch mal gesammelt habe. Ich habe ein paar sehr schöne von Franz. Und es gibt so ein paar Sammelforen. Und dann schrieb jemand vor einem Jahr, er hätte da irgendwie was hingeschickt zum Beckenbauer und er hätte die Antwort gekriegt, nein, Franz Beckenbauer ist aus gesundheitlichen Gründen leider nicht mehr imstande, Autogramme zu geben. Und da habe ich mir gedacht, oha, wenn er das nicht mal mehr machen kann, ja, das hat er nämlich immer noch gemacht, auch als er jetzt in Abgeschiedenheit gelebt hat. Er hat immer die Autogrammpost noch erledigt. Und das sind so Dinge, die sind wirklich, die sprechen natürlich dafür, dass er wirklich jemand gewesen ist, der sich um die Belange dieser Menschen gekümmert hat und dass er diese in Anführungsstrichen kleinen Leute, sein Publikum, nicht vergessen hat. Und das begründet jetzt auch ein Stück diese große Traurigkeit bei vielen Leuten.
Jetzt, Holger wohnt in München, Alex, ich wohne in München und ich habe bei Uli Hoeneß immer den Reflex gehabt, es gab eine Zeit, als ich nach München gekommen bin, Mitte der 90er Jahre, du bist Uli Hoeneß nicht ausgekommen. Und es gab jeden Tag was in der SZ, auch in den Boulevardmedien. Uli Hoeneß war omnipräsent und ich bin ihm sehr kritisch gegenübergestanden. Aber wenn ich irgendwo dann ins Ausland gegangen, ich weiß, ich habe mit meinem Vater darüber gestritten, als der was Kritisches über Hoeneß gesagt hat, habe ich gesagt, du kennst ihn ja überhaupt nicht. Ich kenne Hoeneß natürlich auch überhaupt nicht, aber bei Hoeneß fand ich, war es so, in München wurde er zwar kritisch gesehen, aber schon verehrt und außerhalb hat man ihn überhaupt nicht verstanden. Hat man Franz Beckenbauer, der natürlich als Fußballer viel mehr erreicht hat als Hoeneß, auch weil sich Hoeneß früh verletzt hat, aber hat man Franz Beckenbauer als Fußballer, als Mensch außerhalb von München deutlich anders wahrgenommen als Uli Hoeneß?
Das denke ich auf jeden Fall, dass man das hat tatsächlich. Als Fußballer natürlich sowieso, einfach weil er ja im Prinzip ein Inbegriff ist für den Erfolg des deutschen Fußballs auch. Und damit auch in eins gesetzt wird, natürlich nicht zuletzt mit dem Weltmeistertitel von 1974. Auf der einen Seite klar, Gerd Müller mit seinen Toren, das ist was Zählbares gewesen, völlig klar. Ohne Gerd Müller wäre Deutschland nicht Weltmeister geworden, hätte der FC Bayern wahrscheinlich viele Titel nicht geholt. Aber ohne Franz Beckenbauer irgendwo erst recht nicht. Natürlich mit weniger Toren, klar, das liegt an seiner Position. Aber insofern natürlich auch seine Meriten als Fußballer sind entsprechend gewürdigt worden, auch außerhalb Münchens, ganz sicher. Natürlich auch, weil er ja im Grunde genommen für das komplette Gegenteil dessen stand, womit man den deutschen Fußball, der dann zumindest in den späteren Jahren, sagen wir mal in den 80ern, dann auch identifiziert hat mit diesem Rennen, Kämpfen, Bluten, Treten und was auch immer und weniger mit spielerischer Eleganz. Beckenbauer war ja das Gegenteil. Nun waren die 70er Jahre aber auch anders, das muss man natürlich schon auch noch dazu sagen. Aber diese Eleganz, die ist ihm natürlich vorausgealtert und auch später dann hat das natürlich auch sein Dasein geprägt und sein Auftreten geprägt als Funktionär. Eleganz jetzt vielleicht nicht unbedingt immer im rhetorischen Stil, ganz, ganz sicherlich nicht. Gewiss wird es auch den einen oder anderen gegeben haben, der gesagt hat, nee, er verkörpert schon auch das Mir san Mir der Bayern, ganz sicher, wie kaum ein Zweiter, dann vielleicht noch Uli Hoeneß, klar, aber er verkörpert das natürlich dann auch später als Präsident und hat auch die entsprechenden Sprüche auf Lager und irgendwo da auch eine kongeniale Ergänzung sicherlich zu Uli Hoeneß. Aber ich glaube, das ist schon irgendwo zusammengedacht worden. Also zunächst die Karriere als Spieler, dann die Karriere als Trainer bzw. Teamchef, auch mit Titeln bis hin zum Weltmeistertitel. Ich meine, das ist natürlich auch was ganz Besonderes. Dann wird der Mann noch Präsident. Da strahlt er vielleicht nicht ganz so, aber auch das hat man wahrgenommen. Und dann zum Schluss noch derjenige, der, ne, dem, also ohne den die WM 2006 sicherlich nicht in Deutschland gelandet wäre. Und wenn man das zusammennimmt, dann entsteht, glaube ich, ein Bild, das natürlich letztlich größer ist und auch sinnbildhafter ist als das, was Uli Hoeneß abgegeben hat. Und insofern, das merkt man jetzt auch an den Reaktionen, also dass man auf ihn nicht so reagiert und sagt, der Mann hat polarisiert und hat sich viele Feinde gemacht, hat immer Meinung gehabt und ist genauso geachtet wie angefeindet worden. Das liest man ja im Grunde genommen kaum. Und selbst die ihn kritisieren, aufgrund der ganzen Unregelmäßigkeiten, die es nun mal auch gegeben hat, sind in der Stelle nochmal zurückhaltend, wenn es um die Würdigung des Lebenswerkes geht. Und da tun sich, denke ich, schon Unterschiede auf, auch zu Uli Hoeneß, klar.
Eine Person, Holger, die eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat, und das fand ich auch einen der traurigsten Teile dieser Dokumentation in der ARD, wo Walter Beckenbauer sagt, naja, als der Schwan da war, konnte er im Grunde genommen nicht mehr mit seinem Bruder sprechen. Kann man ihn in einer Art und Weise qualifizieren oder quantifizieren, welchen Einfluss Robert Schwan, abgesehen natürlich von der finanziellen Komponente, also wenn man sieht, wofür Beckenbauer alles geworben hat, das ist natürlich, und dass er da eben, hat Paul Breitner ja auch gesagt, er war der Erste, der in Deutschland damit Geld verdient hat und sicherlich nicht zu knapp, aber dieser Einfluss von Robert Schwan, war der im überwiegenden Maße positiv oder hat das eben auch Schattenseiten gehabt, wie jene, dass die Familie dann eigentlich an ihn gar nicht mehr rangekommen ist, sein eigener Bruder nämlich.
Ja, das hat mich auch überrascht, das vom Walter Beckenbauer zu hören. Das wusste ich so nicht. Ich hatte den Schwan immer so wahrgenommen als jemand, der das Finanzielle geregelt hat, der auch das relativ viel weggehalten hat von Franz Beckenbauer, der sich darum organisiert hat. Und finanziell war das ja dann ganz gut. Also als Werbefigur hat er ja auch eine völlig neue Dimension erschlossen. Da ist er dann auch Showstar geworden. Er hat ja, es gibt ja Filme mit ihm. Also diese empfehle jedem nochmal, sich den Film Der Libero von Wigbert Wicker anzusehen. Das ist so eine Halbdokumentation. Der heißt, bei Leuten, die sich da auskennen, heißt er also als gedachter Titel Kotelettenfieber. Also eine 70er Jahre Nummer, die wirklich, das ist wirklich, Harald Leipen spielt da auch noch mit, aber jetzt schweife ich ab. Das hat er alles, da hat Schwan sicherlich einiges gemacht, was gut war, einiges, wo ich mich auch gefragt habe, ist das jetzt in Ordnung? Und er hat ihn natürlich dann nach der Steueraffäre offenbar ja auch zu Kosmos New York gebracht. War daran beteiligt, was für den Franz Beckenbauer wichtig war, dieser Schritt. Bestürzend war in der Tat, dass ich auch gelernt habe, dass er offenbar ihn so abgeschottet hat, dass sein eigener Bruder keinen Kontakt mehr zu ihm hatte. Das wusste ich vorher nicht, aber Schwan natürlich total tougher Mensch, ja, also ein Geschäftsmann vor dem Herrn. Ich glaube, wie hieß Mr. 15% oder so, weil er selber ja auch gut Geld davon gekriegt hat. Ja, das hat mich auch sehr, sehr, sehr berührt, das zu hören. Aber auch interessant, dass in New York, jetzt reden wir über den Film, der in der ARD gelaufen ist, aber trotzdem, dass in New York die beiden Brüder ja wieder zueinander gefunden haben. Mhm. Auch eine schöne Idee. Man geht halt, und das erzählt ja auch was über den Beckenbauer, der in Deutschland ja damals schon in den 70er Jahren so unfassbar bekannt war, dass er keinen Schritt mehr machen konnte, ohne dass die Leute hinter ihm her. Dann geht er nach New York und sagt, ich fühle mich total wohl, keiner kennt mich, ich kann durch den Central Park gehen. Und er hat sich dann ja offenbar im Central Park bei einem Picknick wieder mit seinem Bruder ausgesprochen. Das ist ja auch im Prinzip, auch diese Versöhnung ist ja auch schon fast wieder bigger than life, ne? Großartig.
Diese Jahre, und Holger spricht's an, Alex, aber wenn Beckenbauer auch selbst sagt, gut, man weiß natürlich, in welcher Situation er das gesagt hat, dass das die glücklichsten seines Lebens waren, lehrt uns das irgendwas, ja? Sollten wir vielleicht den Leuten, die wir gut finden, ihre Ruhe lassen, damit sie nicht ins Ausland emigrieren müssen, wo sie dann ihre Ruhe haben?
Ja, das ist wahrscheinlich ein frommer Wunsch. Sollte man vielleicht irgendwo schonen, aber das hat Holger ja auch in seinem ganz großartigen Nachruf aufgeschrieben. Also letzten Endes klar, man kommt da an und ist irgendwie, also Beckenbauer war damals von der Bildfläche verschwunden. So, es war ja eben nicht so, dass das Fernsehen schon so weit gewesen wäre wie heute und das irgendwie übertragen hätte. Und dann spielte er dann in den USA gegen Vereine, die Fort Lauderdale Strikers irgendwie heißen, die in Deutschland kein Mensch kennt. Er spielt da zwar mit sehr bekannten Spielern zusammen, eben auch mit Pelé oder gegen bekannte Spieler, aber das wird natürlich überhaupt nicht wahrgenommen. Und das schafft ihm dann die Möglichkeit, eben auch durch den Central Park in New York zu gehen und nicht erkannt zu werden. Das ist heute, denke ich, nicht mehr möglich. Das ist alles natürlich wesentlich, ja, das ist jetzt 5 Euro ins Phasenschwein, aber wesentlich globalisierter natürlich. Und du kannst heute nirgendwo mehr hingehen und nicht erkannt werden. Welche Liga sollte das auch sein, die nicht irgendwo übertragen wird? Und es ist ja selbst, und jetzt möchte ich gar nicht irgendwie in die politische Wertung reingehen, aber selbst wenn du nach Saudi-Arabien gehst, da erkennt dich jeder und irgendwo erkennt man's und irgendwo wird's dann doch übertragen und gezeigt. Also das ist, glaube ich, so nicht mehr möglich. Dazu kommen die Social Media noch, die es damals nicht gegeben hat. Und wenn es sie gegeben wäre, wäre es damals auch schon anders gewesen. Also die Möglichkeit, irgendwo in Ruhe gelassen zu werden, abgeschieden zu sein, nicht so wahrgenommen zu werden und das auch noch in der Weltstadt, das ist im Fußball heute nicht mehr möglich und doch sicherlich nicht mehr opportun.
Aber ich erinnere mich auch noch, ich bin ja mit dem ORF groß geworden und ab und zu gab es kleine Schnitzel aus New York. Schnipsel, nicht Schnitzel. Schnitzel vielleicht auch, aber Schnipsel aus New York. Und dort hat man dann eben gesehen, wie die in dieses riesige Stadion eingelaufen sind, das zumeist nicht ausverkauft war. Der absolute Wahnsinn, dass auf Kunstrasen gekickt wurde. Und meine Großmutter hat mir immer zu Weihnachten Sportbücher geschenkt. Und das waren dann die Grand Prix Stories von Heinz Brüller, die ich aufgefressen habe, weil, auch wenn die Hälfte wahrscheinlich nicht gestimmt hat, das war großartig erzählt, aber eines der ersten Bücher, und ich weiß nicht, wie alt ich war, aber ich habe gestern nachgeschaut, wann es erschienen ist, eines dieser Bücher war Einer wie ich von Franz Beckenbauer, so eine Art Autobiografie, wer weiß, wie viel der Ghostwriter geschrieben hat und wie viel nicht, aber das habe ich als junger Mensch aufgesogen, weil ich zumindest habe ihn nie kicken gesehen. Holger, du bist um wenige Wochen älter als ich. Hast du Franz Beckenbauer in seiner besseren Zeit wirklich 1974, hast du da schon die Beckenbauer-Erinnerung ans Finale?
Nee, habe ich nicht tatsächlich. Ich habe 74 habe ich noch keine aktive Erinnerung an das, gar nicht. Das fängt bei mir so 76 an, 77. Die erste richtige Erinnerung, wirst du, das wird dich interessieren, habe ich an das 3-2 von Österreich gegen Deutschland. Das haben wir nämlich parallel gespielt draußen. Und dann guckte jemand, weiß noch, ein Freund von mir guckte jemand, ich weiß noch genau, wo das war, guckte durchs Fenster in die Wohnung rein, wo der Fernseher stand und sagte, jetzt steht es 3-2 für Österreich. Das war 78. Ich habe den Franz aber danach bei einem Freundschaftsspiel, Uwe Seeler, Traditionsmannschaft in Oldenburg, wo ich herkomme, habe ich ihn mal gesehen, aber auch nicht mehr wirklich bewusst habe ich ihn nicht wahrgenommen. Nein, ist knapp an mir vorbeigegangen.
Alex, die HSV-Jahre?
Dito, auch. Also alles ganz ähnlich, also bis auf die Ausnahme, also ich habe nicht Fußball gespielt, parallel zum 3-2, ich habe es tatsächlich gesehen und habe hinterher geheult, wie das schiefgehen konnte, auch wegen Bekannten in Österreich, wo ich gedacht, das kann nicht sein, dass man sich da jetzt rechtfertigen muss für eine Niederlage. Aber also das Kuriose ist tatsächlich so ein bisschen, dass ich mir den Beckenbauer im Prinzip als Spieler sozusagen erarbeiten musste. Ich bin Jahrgang 69, Holger glaube ich 68, wenn ich nicht irre.
Genau, ja.
Ist korrekt, 68, also annähernd gleichaltrig und dementsprechend 74, da war ich 6, nein Quatsch, 5. Habe ich null Erinnerung dran. Und dann ist der Mann ja weggegangen und ich bin dann 78 Fußballfan geworden, habe die WM in Argentinien geguckt und auch da spielte der Name schon irgendwo immer noch eine Rolle, als jemand, der ist halt gerade weggegangen. Und da war damals ja, das muss man sich ja auch vorstellen, der geht dann halt ins Ausland und ist weg und naja, dann ist er halt auch nicht mehr Nationalspieler. Das lag ja nicht am Alter und da taucht er plötzlich wieder auf. Und da war ich ja längst auch so weit, dass ich dachte, ja gut, das ist jetzt die Bayern-Legende und steht auch für diesen Verein wie nur wenige andere. Und dann kommt der zurück und dann spielt der plötzlich beim Hamburger SV. Ja. Also zurück in der Bundesliga und Beckenbauer HSV, das hat mich total irritiert damals, das weiß ich noch, weil ich ihn zwar nie spielen sehen habe, aber wusste, das ist jetzt halt der mit dem FC Bayern und seinen Erfolgen aus den 70er Jahren natürlich quasi, also nicht unbedingt gleichgesetzt wird, aber der auf jeden Fall, also ohne den wäre das alles nicht denkbar gewesen. Dann ist der ganz, ganz, ganz weit weg. Das fühlte sich ja auch alles noch viel, viel weiter weg an als heute. Logisch. Und dann kommt der zurück und geht zum HSV und wird mit denen ja auch nochmal deutscher Meister. So. Und das, also was er anfasst, wird im Prinzip zu Gold. Aber ich denke so, die wenigsten werden ihn mit dem HSV in Verbindung gebracht haben. Und vielleicht eine kleine Anekdote, eine persönliche Anekdote tatsächlich in dem Zusammenhang. Ich war da 1983, das ist inzwischen also auch schon sehr lange her, mit 14 Jahren tatsächlich mal Kandidat in der Quizshow Alles oder Nichts bei Max Schauzer. So, und damals, das war also, das Sendekonzept war so, zwei Kandidaten, die vorher durch diverse Vorausscheidungen gegangen waren. Mein Gegenkandidat war ein Lehrer, dann sind damals noch die Fragen sind abwechselnd gestellt worden, dann gab es noch irgendwelche sogenannten Lügengeschichten, wo du die Fehler rausstreichen musstest. Und dann ist einer übrig geblieben und der kam an so einen grünen Tisch, der aussah wie heute so ein Billardtisch. Und dann fing man bei einem kleinen Betrag an, der hat sich dann mit jeder richtig beantworteten Frage verdoppelt bis zum Höchstbetrag von 10.000 Mark. Und eine Frage lautete, 83 bedeutete, die Bundesliga ist in dem Jahr 20 Jahre alt geworden. Gerade mal 20 Jahre und ich war 14, mir also viel anlesen müssen. Und die Fragen an diesen grünen Tisch hat Helmut Schön gestellt. Hm. Was für mich natürlich so circa das Größte war, was ich mir hätte vorstellen können. 14, Helmut Schön, Weltmeistertrainer von 74, dann war noch Sepp Maier in der Show zu Gast, also ich war natürlich im siebten Himmel und eine dieser Fragen, die auch sehr griffig waren, jetzt also keine absurden Fragen, wer das 2:1 geschossen hat im Spiel X gegen Y in der Saison 75-76, das ist Quatsch, sondern griffige Fragen. Eine Frage lautete, wie oft wurde Beckenbauer deutscher Meister? So, und ich saß da mit meinen 14 und habe natürlich nachgezählt. So, 72, 73, 74, 69 natürlich auch, die erste Bayern-Meisterschaft in der Bundesliga. Ich war also mit 69, 72, 73, 74 bei Vieren und habe noch nachgefragt mit dem FC Bayern und dann sagt Marc Schauzer, denk nochmal nach. Dann dachte ich, ach na klar, der ist ja zurückgekommen und mit dem HSV Deutscher Meister geworden und habe dann auch richtig gesagt, 5-mal. Aber das machte in dem Moment sicher auch der Aufregung, dass ich das mal für einen kurzen Moment gar nicht auf dem Schirm hatte. Beckenbauer und HSV, das ging für mich auch, obwohl ich es mitbekommen hatte, aktiv nicht zusammen, eigentlich nur Beckenbauer und die Bayern. Und das ist an der Stelle gerade nochmal gut gegangen.
Wie ist es dem Werder Bremen-Sympathisanten Holger Gerz gegangen, als Franz Beckenbauer der Kaiser zum HSV gegangen ist?
Es ist bei mir genauso. Der war weg und dann kam er auf einmal wieder. Und ich kann mich an den Bericht noch erinnern, der damals im NDR lief. Das kam jetzt übrigens lustigerweise wirklich in diesem Dokumentationsfilm auch nochmal, wo er da aus der Lufthansa-Maschine steigt. Franz Beckenbauer ist wieder da. Ich kann mich daran echt noch erinnern, dass er zurückkam in die Bundesliga. Und ich war damals nicht so ein fanatischer Werder Bremen-Fan wie heute. Ich fand es ganz gut, dass er wieder da ist, dass ich ihn mal sehen kann. Und ich fand es übrigens auch spektakulär. Und damals habe neulich nochmal rausgeguckt, da gab es den Kicker, da gab es so das, wie hieß das, nicht Sonderheft, aber das ist ein Magazin, was die auch immer, also große Beckenbaugeschichten, jedes Mal Beckenbaugeschichten drin. Ich fand das toll, dass er da war. Ich habe ihn auch mal, habe mir dann vorgenommen, ihn zu sehen im Weserstadion. Das hat dann nicht funktioniert. Aber was ich interessant fand damals, dieses Bewusstsein, der ist jetzt weg und der spielt in dieser Operettenliga oder Marionettenliga, das haben wir alles mitgekriegt, da sind irgendwelche Hasen, sind da die Maskottchen und solche. Und dann kommt er zurück und es zweifelt überhaupt keiner seine sportliche Klasse an. Hm. Es zweifelt überhaupt keiner an, dass der jetzt irgendwie in den 3 Jahren abgebaut hätte oder sowas. Das ist ja normalerweise ganz dieser Reflex, der wirkt, das ist jetzt ein Rentner, der hat es nicht mehr drauf und so. Nein. Ich habe jetzt gelernt, dass ja offenbar der Kunstrasen sein Gelenk nicht gut getan hat. Er wurde dann ja nicht mehr richtig fit. Aber ich weiß es noch damals, dass immer wieder im Gespräch war, Beckenbauer in die Nationalmannschaft kommt zurück. Wenn er dann mal 3-4 Wochen durchgespielt hat in der Liga, ist er doch wieder für die Nationalmannschaft bereit. Jupp Derwall müsste sich überlegen und so. Und es war immer im Gespräch 1982 bei der Weltmeisterschaft möglicherweise noch mal wieder mit Franz Beckenbauer. Und das fand ich irgendwie, auch wenn ich so drauf schaue jetzt, wenn wir Leute betrachten, wir betrachten ja viele, kritisch und der kann's nicht und der hat da was und da. Ich fand, der Sportler Franz Beckenbauer stand ja immer echt über allem, weil ja jeder gesagt hat, boah, das ist wirklich ein Meister der Spielkunst, ein Meister seines Fachs. Und das war damals, das fand ich bemerkenswert, er kommt zurück aus einer Liga, die man ja total herabwürdigt, wo man sagt, das sind ja ganz komische Leute da, Rentner spielen da und Mafiosi gegeneinander. Aber Beckenbauer kommt zurück und für jeden ist klar, eigentlich müsste er bei der nächsten Weltmeisterschaft spielen. Das fand ich bemerkenswert.
Sind wir, Alex, ich bin Jahrgang 1970, später Jahrgang 1970. Das heißt 1978, wir haben ja auch in einem anderen Format darüber gesprochen, über die WM 78. War auch meine erste WM, wobei meine erste Erinnerung, ob man es glaubt oder nicht, ich erinnere mich ganz, ganz schlimm und schemenhaft an das Entscheidungsspiel zwischen Schweden und Österreich. Irgendwann im Herbst 1973, ich weiß nicht, da war ich noch nicht mal ganz 3 Jahre alt, aber irgendwas da hängen geblieben, wo Österreich eben nicht nach Deutschland fahren durfte. Aber sind wir im Nachhinein, Alex, betrogen worden, um ein zweites Duell Franz Beckenbauer gegen Johann Cruyff bei der WM 1978. Cruyff, ja, aus Gründen, die Holger in unserer Serie Showdown erklärt hat, der wollte sich von seiner Familie wohl nicht so lange trennen, ist nicht nach Argentinien gekommen. Helmut Schön hat auf Beckenbauer freiwillig verzichtet wegen Operettenliga. Müssen wir uns ein ganz, ganz kleines bisschen um die Neuauflage dieses Duells betrogen fühlen? Alles hypothetisch, ich weiß.
Ja, sehr hypothetisch. Und den Fußball, den die deutsche Mannschaft 1978 gespielt hat, also da fehlt mir ein bisschen die Fantasie, mir vorzustellen, dass das jetzt entscheidend anders geworden gewesen wäre, wenn Franz Beckenbauer gespielt hätte. Also das war dann doch noch ein deutlicher Unterschied zu 1974. Und man muss ja auch ehrlicherweise dazu sagen, also insgesamt gesehen ja dann auch auf dem eher absteigenden Ast. 72 Europameister, 74 Weltmeister und 76, wir erinnern uns an den Fehlschuss von Uli Hoeneß, und dann das entscheidende Tor durch Panenka, aber immer noch recht erfolgreich. Und 78, also das war, damit bin ich eingestiegen, eigentlich mit Rumpelfußball, wenn wir ehrlich sind. Und irgendwie, ich würde es anders formulieren, ich würde sagen, wir sind nicht darum betrogen worden, sondern vielleicht war es auch eine weise Entscheidung dann doch, oder war es eine glückliche Fügung fast schon, dass Franz Beckenbauer in dieser Truppe dann nicht mehr mitgespielt hat, die sich dann ja dann noch erneuern musste und dann 1980 dann eben auch Europameister geworden ist. Bekanntermaßen auch ohne Franz Beckenbauer natürlich, aber ich würde es, glaube ich, eher so rumsehen, als zu denken, wir sind um ein zweites Duell da betrogen worden, zumal es hypothetisch wäre. Ich habe mir übrigens gerade nochmal den Spaß gemacht, nachzuschauen, also die Rückkehr Beckenbauers dann zum Hamburger SV, was mir jetzt habe ich jetzt in der Vorbereitung gar nicht nachgeschaut, habe ich aber dafür jetzt gerade nachgeholt, um es offen zu legen. Der Mann hat für den Hamburger Sportverein auch gerade mal 28 Spiele gemacht. Das ist ja auch gar nicht wahnsinnig viel. Und habe ich ja gerade mal geöffnet, es gibt ja doch immer so einen Anhaltspunkt, die Kicker-Rangliste Winter 1981-82. Auf der Position des Liberos, wohlgemerkt, steht auf Platz 1 ein gewisser Wilfried Hannes von Borussia Mönchengladbach. Ein gewisser soll jetzt nicht heißen, dass man den nicht kannte. Kannte man natürlich alle sehr gut. In der internationalen Klasse als Einziger.
Bruno Petzer, bitte. So bitte 2. Bruno Petzer. Wo ist Bruno Petzer? Nee, der hat Vorstopper gespielt.
Bruno Petzer findet sich in dieser Rangliste 81, 82 gar nicht. Ach. Da finden sich dann so Namen. Platz 3 ist Gerhard Strack, 1. FC Köln. Platz 4 Dieter Bast, VfL Bochum. Platz 5 Klaus Fichtel, Werder Bremen. Auf Platz 2 ist Franz Beckenbauer tatsächlich, aber im weiteren Kreis. Keiner in der Weltklasse. Hannes in der internationalen Klasse, Beckenbauer nur im weiteren Kreis. Fast schon sowas wie Majestätsbeleidigung wahrscheinlich. Aber das zeigt schon auch, und das ist auch meine Erinnerung tatsächlich als Kind oder als Jugendlicher, wirklich signifikante Spuren beim Hamburger SV hat Franz Beckenbauer in meiner Erinnerung zumindest nicht hinterlassen. Der ist deutscher Meister geworden, das schon. Aber nicht als tragende Säule. Das ist, da habe ich solche Spieler wie Kals oder Rubesch oder Hieronymus oder Wehmeier oder Kargus noch viel deutlicher vor Augen als Franz Beckenbauer. Aber wie gesagt, so viele Spieler hat er ja auch nicht gemacht, ne?
Holger, du hast ausgeholt? Oder nein?
Ich?
Nein, okay. Nein. Es gibt noch eine Frage zu klären. Und mindestens eine, also ich hätte mal ungefähr 100, aber ich will euch natürlich auch nicht über Gebühr beanspruchen, aber ich schaue mir also die ARD-Dokumentation an, wo dann der Redakteur der Bild-Zeitung erklärt, wie der Name Kaiser zustande gekommen ist. Und da denke ich mir, dann schalte ich bei Sky zurück und da wird mir eine Dokumentation angeboten vom ZDF, die 15 Minuten lang ist, nur denke ich, okay, die schaue ich jetzt auch noch an. Natürlich hat sich einiges wiederholt, aber genau diese Geschichte, warum Franz Beckenbauer zum Kaiser wurde, wurde dort anders erzählt, übrigens auch von Beckenbauer. Also Beckenbauer selbst sagt, das ist da entstanden, wie er mal neben einer Statue von Kaiser Franz Josef von Österreich gestanden hat und danach ist das entstanden. Und die Geschichte vom Bildredakteur geht so, dass damals halt der Libuda der König von Schalke war und der Franz der Kaiser von München. Holger, kannst du Licht in diese Affäre, möchte ich fast sagen, bringen?
Nee, kann ich nicht. Es ist mir auch aufgefallen, aber ich weiß nicht warum, keine Ahnung.
Okay, gut, dann belassen wir es dabei. Übrigens, was ich auch noch ganz, es ist ja vor kurzem, wir Österreicher haben ja auch einen Kaiser und ich weiß, es ist nur eine Randsportart, aber Franz Klammer ist ja auch jemand, der aus ganz, ganz kleinen Verhältnissen, also von dem Kärntner Bauernhof, tatsächlich sowas wie ein Weltstar geworden ist. Und wenn ich jetzt in dieser ARD-Dokumentation sehe, dass Franz Beckenbauer, okay, das war ein bisschen Schattenboxen mit Muhammad Ali, aber da gibt's auch einfach von Franz Klammer eine kleine Geschichte, dass Ali zu ihm gekommen wäre und dass er absolut interessiert wäre, was Franz Klammer antreibt, wie er da runterfährt, weil natürlich Ali in seinem Leben hoffentlich nie auf Skiern gestanden hat. Und da muss ich jetzt dann schon noch an den Box-Afficionado Holger Gerz die Frage stellen. Holger, Ali, ist er dann nochmal, ist das einer der ganz, ganz wenigen, der nochmal eine halbe Stufe über Leuten wie Franz Beckenbauer, wie Boris Becker gestanden hat?
Tja, das ist eine gute Frage. Ja, natürlich, bei Ali es kommt die Kriegsdienstverweigerung dazu, kommt das Gesperrtsein dazu, ja, dass er natürlich eine politische Überzeugung gehabt hat und für die eingestanden hat und darunter natürlich auch gelitten hat. Ali war die besten Jahre seines Boxerlebens gesperrt, weil er nicht in den Krieg ziehen wollte. Das erhebt ihn über alle anderen. Er ist eine politische Figur. Franz Beckenbauer war keine politische Figur.
Gut. Alex, wird der FC Bayern München auch im Juni oder spät im Mai 2024 über einen Meistertitel, und das ist wirklich jetzt die Abschlussfrage an dich, über einen Meistertitel erneut unter welchen Umständen auch immer jubeln dürfen?
Das hat aber mit Franz Beckenbauer jetzt nicht mehr viel zu tun.
Nein, das ist gar nicht. Das ist einfach deine Glaskugel. Die Bundesliga geht wieder los an diesem Freitag. Und die Frage ist tatsächlich nur ganz kurze, oder kannst auch länger antworten, aber die sportliche Frage, werden die Leverkusener, jetzt wo Boniface sich auch verletzt hat, wird Leverkusen, wie es halt alle machen, früher oder später den Schwanz einziehen? Oder erwartest du tatsächlich ernsthafte Konkurrenz, so wie wir sie im letzten Jahr ja auch eigentlich gehabt haben?
Ernsthafte Konkurrenz, ernsthafter als im vergangenen Jahr auch noch. Und wenn man mit Leuten spricht, also bevorzugt mit Leverkusen-Fans, die immer sagen, hoffentlich fällt denen nicht irgendwann ein, dass sie Bayer Leverkusen sind und spielen dann auch genauso, gibt es ganz schön viele, die jetzt aber sagen, naja, da ist jetzt aber ein Xabi Alonso, der macht den Unterschied aus. Und der hat bei erfolgreichen Vereinen gespielt und wird den schon das Leverkusen doing Leverkusen things Ding austreiben, sodass die Chance dann noch besteht. Bei Bayer Leverkusen muss man ja sagen, sie haben sich, glaube ich, recht akribisch schon von Saisonbeginn darauf vorbereitet, dass A, dieser Afrika-Cup unter anderem ansteht und B, auch mal ein Spieler sich verletzen könnte und sind da einfach verdammt gut aufgestellt. Boniface ist jetzt verletzt wohl oder braucht wohl bis Anfang April, wie ich las, bis er zurückkommt. Dafür hat sich rechtzeitig Patrick Schick zurückgemeldet. Glaube schon, dass er da in diese Lücke auch stoßen kann. Jetzt haben sie eine Mehrfachbelastung. Auch das haben sie souverän gewuppt bis jetzt. Ich glaube, noch gar nicht verloren in dieser Saison, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und also klar, es gibt ja wahnsinnig viele Leute, darunter auch Bayern-Fans, die sagen, es wäre einfach der Abwechslung halber mal schön, alleine deshalb, wenn Leverkusen das gewänne, auch mit Blick darauf, dass dann wahrscheinlich die Großen, die ganz noch Größeren kommen und ihnen die Spieler wegholen, was natürlich gut sein kann und möglicherweise auch den Trainer. Also es sieht tatsächlich, also die Bayern spielen ja eine grandiose Vorrunde, muss man ja auch sagen, oder Hinrunde, haben eine große Hinrunde gespielt. Jetzt ist ja Spieltag 17, gehört er noch dazu und die beste, glaube ich, in den vergangenen 8 Jahren. Also ist ja nicht so, dass da, dass sie da irgendwie sportlich abgeschmiert wären, wie das vor ein paar Jahren schon mal der Fall gewesen ist und sie dann erst wieder ranrücken mussten. Aber wenn du mich jetzt fragst und das mit der Glaskugel, ich glaube, die Leverkusener ziehen das tatsächlich durch und ich glaube, sie haben auch gar nicht die allerschlechtesten Chancen, tatsächlich dann auch gleich das Double zu holen. Mhm. Das wird die Bayern ärgern und das wird dann wieder was bewirken, aber das wäre momentan mein educated guess sozusagen und mehr kann es natürlich nicht sein, dass Bayer Leverkusen tatsächlich deutscher Meister wird und auch den DFB-Pokal gewinnt.
Und wenn die Bayern verärgert sind, dann kaufen sie Naby Keita von Werder Bremen. Ha! Das ist dann, das wird dann ganz, ganz übel. Holger, deine Verabschiedungsfrage. Vergangene Woche habe ich 2 Werder Bremen-Sympathisanten zu Gast gehabt, den Klaus Bellstedt vom Spiegel und den Paul Häuser von Sky. Und die waren beide sehr, sehr überzeugt davon, dass Bremen nicht in Abstiegsgefahr geraten wird. Das ist zwar auch nicht in Europa spielen, aber Abstiegsgefahr auch nicht. Teilst du diese Zuversicht?
Nicht ganz, weil ich der Spielerdecke nicht so recht traue. Wir haben bisher das Glück gehabt, dass wir relativ wenig Verletzte hatten. Die zentralen Spieler haben fast alle durchgespielt, unter anderem Marvin Duksch, der sehr wichtig ist, der viel wichtiger ist, als die Bremer Fans manchmal glauben. Ich hoffe, dass es so kommt, dass sie sich so um Platz 12, 14 einpendeln können, so wie sie jetzt spielen. Aber es ist natürlich schon auch wieder so, dass ich finde, dass unser Stürmer Boré, den wir ja geliehen haben aus Frankfurt, der jetzt aber irgendwie nach Südamerika verkauft werden soll. Mhm. Also ich habe das auch selten erlebt, dass ein geliehener Spieler in der Bundesliga von dem abgebenden Verein dann verkauft wird. So, aber da wird ja darüber verhandelt im Moment. Wenn so jemand zum Beispiel fehlt, so ein Boré, der sich reinhängt, haben wir ein Problem. Also ich würde mich etwas sicherer fühlen, wenn der eine oder andere Spieler noch geliehen werden könnte im Winter. Bremen hat das ja manchmal ganz gut gemacht, dass dann Leute wie Kevin Vogt oder so gekommen sind. Dann würde ich sagen, sie haben eine gute Chance, weil ich halte Darmstadt und Bochum und eigentlich auch Heidenheim für schwächer. Die könnte man hinter sich lassen und vielleicht auch Köln, und dann hätte man, also ich würde sagen, wenn ich eine Zuversicht habe, dann habe ich sie nicht unbedingt aufgrund der Stärke von Werder Bremen, sondern eher aufgrund der Schwäche der Konkurrenz.
Ganz viel Franz Beckenbauer und ein kleines bisschen Glaskugel. Danke herzlich Holger Gerz, danke Alex Feuerherd. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 643.
Hallo, hier ist Gerhard Samoff von Schalke 04 und ihr hört Sportradio 360.
Mit Show 643 weiter geht es mit dem Fußball und zum einen mit Andreas Renner von der Zone, der natürlich dann auch noch zum Football am Start sein wird. Servus Andreas.
Hallo.
Und mit Thorsten Poppe, der Blog für Fußballkultur und für die ARD unterwegs. Thorsten, ich grüße dich herzlich.
Ja, schöne Grüße aus Köln.
Holger Gerz hat Folgendes gesagt, wer es noch nicht gehört hat von euch beiden. Wie solltet ihr auch? Es wird erst ausgestrahlt, nachdem wir miteinander sprechen. Holger ist ja dem SV Werder Bremen zugetan. Und Thorsten, er meinte, es werden sich doch hoffentlich drei Vereine finden lassen, die am Ende des Jahres hinter dem SV Werder Bremen stehen. Nicht so sehr, weil Bremen so stark ist, sondern weil unter anderem der 1. FC Köln ein Kandidat wäre, der hinter den Bremern stehen könnte, wie sie es jetzt in der Tabelle tun. Was, wenn überhaupt irgendetwas, Thorsten, gibt dir Hoffnung, dass es am Ende der Spielzeit so sein wird, dass möglicherweise sowohl Bremen, aber ganz sicher auch die Kölner nicht auf einem der drei letzten Plätze stehen?
Also ich würde natürlich niemals dem Sportjournalisten des Jahres 2023 widersprechen. Glückwunsch an den Kollegen Gerz.
Wusste ich gar nicht. Wofür? Warum? Wer wählt so etwas? Ich wusste es nicht, das Folge.
Es gibt immer ein Ranking, was ein Medienverlag macht.
Ah, okay.
Der Ende des Jahres dann die Journalisten des Jahres kürt, und wo ich aus meiner Warte immer mit einem amüsierten Lächeln drüber gucke, wer dann dort alles so auftaucht und wer eben auch nicht auftaucht, weil ich finde, wir haben viele honorige Kollegen, die sich um wichtige Themen kümmern und damit wirklich tiefen Recherchen punkten, mhm. Ja. Aber das nur nebenbei. Jedem sei das gerne gegönnt. Ja, man muss auch Jönne können, sagt man aus Köln. Das betrifft auch den SV Werder Bremen, der meiner Einschätzung nach trotz, glaube 6 Punkte sind es, die er Vorsprung hat auf den FC, da unten noch ein Wörtchen mitreden wird, weil die einfach reingezogen werden. Und diese Hoffnung auf Hauptsache drei Vereine sind schlechter, die hat man natürlich auch hier in Köln. Wir haben ja hier die Herausforderung auch noch mit der Transfersperre, ein hausgemachtes Problem, dessen Dimensionen noch überhaupt nicht absehbar sind. Und was den FC in den kommenden 2 Jahren mindestens in Atem halten wird, also wer es nicht mitbekommen hat, die FIFA hat ja den FC aufgrund eines regelwidrigen Transfers für die kommenden Transferperioden gesperrt. Das heißt, es dürfen keine Spieler verpflichtet werden. Es dürfen höchstens Leihspieler zurückkommen, wenn deren Leihe ausgelaufen ist, und es dürfen mitunter dann eben die Jugendspieler hochgeholt werden in den Profikader. Ja, aber das ist eine Situation, die der Club so mit dem Schulterzucken hinnimmt. Wir haben nichts falsch gemacht, alle waschen ihre Hände in Unschuld. Dabei sind sie, was die Recherchen bisher ergeben haben, sehenden Auges in dieses Unglück gestürzt, weil der Kass gar nicht anders entscheiden konnte. Und am Ende gibt's nur Verlierer, weil der abgebende Verein aus Slowenien, Olympic Ljubljana, hat jetzt, glaube ich, 60.000 Euro bekommen. Der FC hatte versucht, das noch zu bereinigen und ein paar hunderttausend geboten. Das wollten die dann nicht annehmen und wollten eine siebenstellige Summe haben. Nun kriegt keiner so richtig was und jetzt muss der FC mit dem auskommen, was er hat. Und da hat der Kader, ja, das haben wir ja schon zu Anfang der Saison massiv verloren mit der Demission von Jonas Hector, aber eben auch mit dem Abgang von Skiri. Und das konnte Steffen Baumgart und sein Trainerteam eben nicht wie gewohnt auffangen in der Hinrunde, auch wenn noch ein Spiel aussteht jetzt. Und jetzt steht es ja direkt schon spitz auf Knopf. Wenn du jetzt gegen Heidenheim zum Auftakt verlierst, dann bist du schon sehr, sehr weit hinten dran. Also du musst auf Teufel komm raus punkten, am besten auch dreifach. Und dann ist die Personale Timo Schulz natürlich sehr, sehr interessant, der sowohl mit dem FC St. Pauli als auch mit dem FC zuletzt und dann auch mit dem FC Basel ja wirklich keine grandiosen Erfolge gefeiert hat, sondern eher abgekackt ist. Da bin ich gespannt, ob so ein Typ zum FC passt und da Feuer überhaupt entfachen kann, weil dafür war ja eben Steffen Baumgart ein Garant.
Das sind jetzt viele Dinge gewesen und ich kenne den Thorsten nicht so gut, Andreas, aber du bist ja auch ein aufmerksamer Zuhörer wie ich. Also mich dünkt, dass Thorsten als aufmerksamer Beobachter des ersten FC Köln nicht zufrieden ist mit der Vereinsführung, weil wegen dieser Transfersperre und auch schon gar nicht mit der Verpflichtung von Timo Schulz, der für mich nicht greifbar ist. Ich weiß, er war bei St. Pauli Trainer. Ich glaube, es lief für kurze Zeit ganz gut, dann nicht mehr. Was ich bemerkenswert fand, ist dieser, und das haben wir in Mainz ja auch gesehen mit Bo Svensson, was ich schon bemerkenswert fand in Köln, war diese am Ende des Tages amikale Trennung, die vielleicht auch notwendig war, von Steffen Baumgart. Wie interpretierst du die Worte von Thorsten und wie groß ist deine Hoffnung, Andreas? Solltest du Hoffnung für Köln hegen, dass sie die Klasse halten können?
Also als allererstes, wenn es darum geht, die Worte von Thorsten zu interpretieren, wend dich bitte an ihn direkt, weil er ist ja noch bei uns. Wenn du dann Nachfragen hast, dann möchte ich auf das Eis möchte ich mich lieber nicht begeben. Was jetzt die Situation beim 1. FC Köln angeht. Thorsten hat gesagt, er ist unzufrieden mit der Geschäftsführung. Ich glaube, was man immer mal wieder erwähnen muss, man könnte sogar sarkastisch sagen, da passt jetzt sogar die Transfersperre dazu. Der erste FC Köln hat von seinem Geschäftsführer Keller einen straffen Sparkurs verpasst bekommen, um den Verein wirtschaftlich besser aufzustellen. Aber was passiert ist, ist, dass das Talent halt ausgeblutet ist. Und das, was wir jetzt in der Tabelle sehen, ist die logische Folge davon, und die Probleme mit Steffen Baumgart sind auch die logische Folge davon, weil ich glaube, was der realisiert hat, ist, dass er vieles mit seiner Art in den vergangenen ein, zwei Jahren noch gut auffangen konnte. Er kommt jetzt aber an eine Grenze, weil man kann die Schraube halt nicht endlos weiterdrehen. Irgendwann ist dann halt vorbei und dann fehlt die Qualität im Kader, und ich denke, das ist der Punkt, an dem der erste FC Köln jetzt gelandet ist. Deswegen glaube ich auch, dass die Chancen für den ersten FC Köln, den Klassenerhalt unter diesen Rahmenbedingungen zu schaffen, wirklich schlecht sind. Was jetzt Timo Schulz angeht, wo wir sagen, ja, der war erst in St. Pauli erfolgreich und dann am Ende nicht mehr, da wurde er entlassen. Das klingt ungefähr wie 93% aller Trainerkarrieren und Stationen. Deswegen würde ich das jetzt nicht so hoch bewerten. Dass er aber nicht der Typ Steffen Baumgart ist, das ist uns, glaube ich, allen klar. Die Sache bei Steffen Baumgart ist aber auch, so würde ich das interpretieren aus der Ferne, dass er auch nicht mehr der Typ Steffen Baumgart ist, den wir aus seiner Anfangszeit in Köln kennen, weil er, glaube ich, sehr viel Arbeit und sehr viel Energie reingesteckt hat, den 1. FC Köln konkurrenzfähig zu machen. Und der Lohn dafür war halt, dass ihm jedes Jahr wieder ein Stück mehr an Qualität weggenommen wurde, bis es halt nicht mehr ging. Ich glaube, der war dann resigniert und dann ist es auch nicht mehr der gleiche Steffen Baumgart wie vorher gewesen.
Das ist eine ganz gute Analyse, entschuldigt.
Das ist leider.
Das ist eine ganz gute Analyse. Es kommt noch was dazu. Es scheint zwischen Keller und Baumgart dann eben auch auseinandergegangen zu sein aufgrund der Situation, die Andreas gerade beschrieben hat. Und auch, weil Keller dann unzufrieden war, dass es Baumgart nicht geschafft hat, die jungen Spieler, die Talente, die ja durchaus hinten dran sind, Einsatzzeiten zu geben und dort reinzuhauen. Das ist etwas, was mir aufgefallen ist, dass auch jetzt Timo Schulz jemand ist, der hingeht und sagt, ja, wir wollen die jungen Spieler ein bisschen näher ranführen, dass man halt dieses Talent Justin Diehl, weiß nicht, ob das außerhalb Köln jemand mitbekommen hat, der ist halt seit der frühesten Jugend beim FC, aber will seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern und deshalb hatte Baumgart auf ihn verzichtet, obwohl es eben ein Spielertyp ist, der durchaus die Qualität hat, in der Bundesliga Fuß zu fassen. Schulz geht jetzt hin und versucht, ihn ein Stück weit zu integrieren. Da sind natürlich viele Hoffnungen hier bei der Neuaufstellung des Kaders für die restlichen Bundesligaspiele mit verbunden. Ich habe den Jungen noch im Dezember gesehen bei der U21, da hat er spektakulär aufgespielt, da hat man viel Potenzial gesehen, aber eben auch noch, dass er etwas grün hinter den Ohren ist. Ne? Also ich würde sagen, das war Keller ein Dorn im Auge und da sind die beiden auseinandergegangen, weil klar ist auch, Christian Keller hat jetzt auch mit dem Timo Schulz ein Stück weit sein Schicksal verknüpft. Hm. Weil nach der Transfersperre und nach der Kaderplanung und was Andreas wunderbar dargestellt hat, dieser Konsolidierung mit dem Sparkurs, er natürlich jetzt auch in die Pflicht genommen wird. Und Pflichten übernehmen, und da würde ich nochmal meine eigenen Worte interpretieren, ist am Geisbockheim nie die große Stärke gewesen. Ja, der Vorstand wäscht da seine Hände in Unschuld bei diesem Transferdesaster, anstatt sich da außergerichtlich zu einigen und in den sauren Apfel zu beißen, wirklich eine Summe auf den Tisch zu legen, die vielleicht überdimensioniert ist für das Talent, was da losgelöst worden ist. Aber um diese Transfersperre zu vermeiden, muss ich natürlich alles tun. Und diese Naivität, mit der man dort hineingesegelt ist, die ist uns allen in Köln ein Rätsel. Man hatte sich ja auch mit den Verantwortlichen des Gegners, des Streitobjekts getroffen aus Lüleburg und die haben es einfach nicht geschafft, da eine Einigung hinzubekommen und das fand ich schon sehr, sehr bemerkenswert, dass da überhaupt kein Drive reingekommen ist und ja, jetzt muss man das alles ausbaden und das ist natürlich schwierig, gerade wenn Steffen Baumgart es nicht geschafft hat, eben ja alle Jungs auf ein Leistungsniveau zu bringen, was der Verein einfach braucht, um in der Bundesliga bestehen zu können. Und das ist halt im Moment zu wenig. Also von daher wird es für den FC wirklich schwierig. Aber Hoffnung macht mir, um deine Eingangsfrage zu beantworten, Jens, dass es vielleicht doch noch drei Vereine gibt, die schlechter abschneiden. Weil wir wissen ja, ab und an kann es gelingen, dass der FC wie Phönix aus der Asche kommt. Man hätte vor ein paar Jahren Markus Gisdol auch nicht zugetraut, dass er in seiner Saison, als er den Verein übernommen hat, den FC zu 8 Siegen in den ersten 10 Spielen führt und die auf einmal mit dem Abstiegskampf nichts mehr zu tun hatten. Hat dann auf Dauer nicht geklappt. Finde ich übrigens interessant, dass Gisdol gerade in Samsunspor ist er, glaube ich, in der Türkei, dasselbe vollbracht hat mit dem dortigen Verein. Da scheint er also ein Händchen zu haben, die übrigens auch eine Transfersperre wie der FC haben. Ja, sag ich nur mal so, falls Bedarf bestehen sollte im Frühling.
Herrlich. Aber ich wollte sagen, der zu Recht vergessene Markus Gisdol. Jetzt du, Andreas. Entschuldigung.
Ja, wenn ich dann noch mal anknüpfen darf. Ich meine, Da würde ich jetzt gerne die Einschätzung von Thorsten hören, weil wenn ich, wie gesagt, jetzt wieder aus relativ großer Distanz da drauf schaue, sieht das für mich so aus, als würde die Geschäftsführung während dieses Konsolidierungskurses einen Abstieg aus der Fußball-Bundesliga mit einpreisen. Siehst du das anders?
So weit würde ich nicht gehen. Dazu wäre mir das noch zu schwammig. Die Bemühungen sind ja da, die Klasse zu halten, dass keine großen Würfe drin sind. Ich glaube, dieser Realitätssinn hat auch am Geisborgheim Einzug erhalten, immerhin. Aber ja, man könnte sagen, als Kollateralschaden könnte man das mittlerweile aus der Außensicht bemerken, dass das gerne in Kauf genommen würde. Nichtsdestotrotz ist natürlich nach wie vor die Bundesliga die Plattform, mit der du am meisten Geld generieren kannst. Und die Finanzen sind es ja gerade, die beim FC klamm sind. Von daher flüchten sich manche hier in Köln auch schon in Sarkasmus und sagen, ein Glück hilft die FIFA mit dieser Transfersperre, dann können die handelnden Personen nicht zu viel Geld ausgeben und blödsinnige Transfers tätigen, wie es so oft in der Vergangenheit schon der Fall gewesen ist.
Das würden wir nie tun bei Sportradar 360. Deswegen haben wir für großes Geld Andreas Renner und Thorsten Poppe eingekauft. Nach einer kurzen Pause geht es um einen Verein, dem Andreas ein kleines bisschen, zumindest räumlich, näher stand als dem 1. FC Köln.
Hallo, hier ist der Matthias Berthold. Ich begrüße euch auf Sportradio 360, meine favorite Radiostation im Internet.
Weiter geht's in der Big Show 643 mit Andreas Renner und Thorsten Poppe. Und ja, Andreas, der 1. FC Köln hat 10 Tore bislang nur geschossen in 16 Partien und nur 3 mehr hat der 1. FSV Mainz 05 geschossen. Jan Siebert ist der aktuelle Trainer, hat Po Svensson abgelöst und ich kann mich nur an ein einigermaßen gutes Spiel der Mainzer erinnern, das sie dann auch gewonnen haben. Es war natürlich das gegen Leipzig, weil Leipzig in Mainz immer Banane spielt. Mainz wird erstaunlich selten genannt, wenn es um die Absteiger geht, obwohl sie nicht gut dastehen. Andreas, dein Blick, ich weiß, du bist der Stadt Mainz auf ewig verbunden, seit den Tagen von Wolfgang Frank, möchte ich sagen. Hast du ein Gespür? Nein, du hattest ein Gespür. Hast du es immer noch für Mainz?
Ich habe zugegebenermaßen von Ihnen im Verlauf dieser Saison relativ selten was gesehen. Das hat dann auch öfter mal mit den Einteilungen im Dienstplan zu tun, welche Bundesliga-Mannschaften man sich zur Vorbereitung auf den nächsten Einsatz anschaut oder nicht. Das heißt, die sind ziemlich an mir vorbeigegangen. Aber im Prinzip ist ja tatsächlich auch eine Parallele zu erkennen in der Entwicklung zu Köln, wo man auch dachte, man hat den Trainer, der emotionalisiert und der passt perfekt zum Verein und der sollte am liebsten auf ewig bleiben. Naja, und dann ist man halt irgendwann mal unten in der Tabelle und dann bleibt er halt auch nicht auf ewig. Über die Gründe kann ich tatsächlich nicht so viel sagen. Ich hab schon den Eindruck gehabt, dass unter Bo Svensson die Mannschaft auch spielerisch eine Entwicklung genommen hat, aber muss ich jetzt dann ehrlicherweise zugeben, dass ich gerade in der Schlussphase der Hinrunde nur Highlights gesehen habe von den Mainzer Spielern. Da ist dann so ein bisschen eine Kombination, dass der ein oder andere lange ausfällt. Johnny Burkhardt ist ja ein sehr guter Offensivspieler, hängende Spitze, wie immer man das beschreiben will, der hat sehr lange gefehlt. Das kann dann schon mal auch ein Teil des Bruchs sein. Aber jetzt haben sie halt einen neuen Trainer, Jan Siebert, der war ja schon mal in der Premier League Trainer bei Huddersfield. Hat auch ein hoffnungsloses Unterfangen übernommen und sie in die zweite Liga geführt. Und dann in der zweiten Liga wurde er entlassen. Aber ihm ist das jetzt halt das Projekt übergeben worden. Er kennt sich also mit schwierigen Aufgaben aus, auch wenn er die in Huddersfield, muss man ehrlicherweise sagen, das war hoffnungslos. Also da kann man ihm nicht wirklich einen Vorwurf machen. Aber was er halt nicht ist, er ist offensichtlich nicht der gleiche emotionale Typ wie Bo Svensson. Da sind wir genau wieder bei dem Thema wie beim 1. FC Köln. Der neue Trainer ist halt hat auch nicht das, was eigentlich alle am Alten geliebt hatten. Und ob das dann jetzt funktioniert oder nicht, ich bin gespannt.
Aber Thorsten,
aber in Mainz, glaube ich, ja? In Mainz, glaube ich, wäre ein Abstieg leichter zu verkraften als in Köln, was es drumherum angeht und was die Erwartungshaltung angeht.
Das stimmt. Ich würde hier gerne nochmal die andere Seite der Medaille aufmachen, weil ich finde, Darmstadt und Heidenheim machen wirklich einen sehr, sehr guten Job mit ihren überschaubaren Mitteln. Die Darmstädter haben viel Lehrgeld bezahlt, hätten den einen oder anderen Punkt locker mehr auf ihrem Punktekonto haben können. Und Heidenheim, das ist ja wirklich bewundernswert, mit welcher Ruhe und Gelassenheit die diese Saison bestreiten. Da war ja auch der ein oder andere Nackenschlag schon mal dabei. Selbst nach 2-0 Führungen und sowas haben sie sich nie unterbekommen lassen. Also das sind so für mich Kandidaten, die sehr stabil da durchgehen und eine ruhige Situation haben, ja. Deshalb, auch wenn Darmstadt im Moment punktemäßig nicht so gut dasteht, habe ich eher den Eindruck, dass die aus einer Position der Stärke dort unten nach wie vor handeln können, weil eben keiner eine Erwartungshaltung hat, die überbordend ist. Und das ist eben in Mainz und in Köln eine völlig andere Situation. Und das könnte ja dann am Ende vielleicht auch den Ausschlag geben.
Klar, die Negativität, die entsteht, weil man die eigenen Erwartungen nicht erfüllt, die ist immer auch von den eigenen Erwartungen abhängig. Und da würde ich dann sagen, da bei den eigenen Erwartungen ist Köln ja bekanntlich immer ziemlich weit vorne.
Absolut.
Ja gut, Darmstadt ist ja ganz interessant. Darmstadt an diesem Wochenende um 18.30 Uhr gegen Dortmund, wo die Vorbereitung, also ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie die Vorbereitung mit Darmstadt gelaufen ist, aber ich habe so ein paar Push-Alerts, wo ich was über Dortmund bekomme und mich dünkt, ja, Jadon Sancho ist jetzt zurück. Ob der es alleine rausreißen wird, weiß ich nicht, aber mich dünkt, die Vorbereitung in Dortmund ist jetzt auch nicht ganz so exzellent gelaufen. Jetzt haben wir... Zweimal schon, Andreas hat es ja gesagt, Thorsten, aber zweimal die Situation, dass von einem sehr emotionalen Trainer auf einen, ich würde es mal so sagen, eher analytischen Trainer gewechselt wurde. Mhm. Aber macht das nicht am Ende des Tages auch Sinn, wenn du jemanden hast, der die Truppe wirklich anheizt, egal ob jetzt in Köln oder in Mainz, dass dann jemand kommt, der eben ein bisschen den Lucien Favre-Ansatz verfolgt. Nicht, dass ich Timo Schulz jetzt mit Lucien Favre vergleichen möchte, aber nur vom Typ her, jetzt habe ich es ja doch getan. Aber einfach von der Idee her, ist es nicht vielleicht sinnvoll, der Mannschaft einen anderen Anreiz, einen Reiz zu geben, nicht Anreiz, einen anderen, sie anders zu reizen?
Also ich glaube, was ja tatsächlich im Fußball eigentlich immer passiert ist, dass wenn eine Mannschaft Trainertyp A, und es ist jetzt egal, ob du jetzt den emotionalen oder den strategisch denkenden Trainertyp A nennst oder B, ja, aber wenn sie Trainertyp A hatten, dann ist der nächste Trainertyp B und umgekehrt. Man will immer das, was man zuletzt nicht hatte, und das, was man zuletzt hatte, will man dann loswerden, weil man wieder in die andere Richtung steuern will. Das scheint so die Vorgehensweise der Fußball-Bundesliga in 87% der Fälle zu sein.
Ja, wir hatten das ja in Augsburg gesehen. Ne? Also ich glaube schon, dass Maaßen ein emotionalerer Typ war als der jetzige Trainer, oder? Der ja da auch beständig jetzt gepunktet hat. Ja, wenn ich das auch richtig überblicke, wie da der Trainerwechsel abgelaufen ist. Aber ich möchte noch auf einen anderen Aspekt hinweisen, zum Beispiel beim FC. Du bekommst ja auch immer nur das, was deine Situation hergibt. Ja, und Timo Schulz ist sicherlich ein kompetenter Trainer, wo ich auch wirklich sehr neugierig bin. Mhm. Der hat ja gelassen angefangen, ja, und hat halt seine charmante norddeutsche Art, sage ich mal. Ja, vielleicht matcht das ja am Ende. Also da gehen wir völlig ergebnisoffen ran. Dass er ein anderer Typ ist, steht außer Frage. Aber du hast halt jetzt auch nicht mehr die Premium-Trainer zur Verfügung beim ersten FC Köln. Auch wenn der Club selber gesagt hat, bei mir haben sie schon zig Trainer beworben. Da weiß man natürlich immer nicht, wer es ist, aber du konntest jetzt, das zeigt einfach die Situation, nicht mehr ganz oben ins Regal greifen und dort jemanden abgreifen. Also von daher musst du natürlich auch ein Stück weit mit dieser Situation umgehen, wenn du diese Entscheidung triffst. Und ich glaube wirklich, dass in den Gesprächen herausgekommen ist, dass halt Schulz klar gewesen ist, dass er halt verstärkt mit den jungen Leuten, die wir in der U21 oder in der U19 haben. Die U19 ist ja letztes Jahr deutscher Pokalsieger geworden und stand, glaube ich, auch im Finale, wo sie dann letztendlich gegen Mainz war es verloren hatten. Ne? Und da sind ja viele Talente dabei und auch noch welche, die eben noch gar keine Bundesliga-Luft geschnuppert haben. Und das kommt jetzt massiv. Und da muss Schulz einfach drauf setzen. Er hat da keine andere Wahl. Da kann natürlich dann auch eine Chance draus entstehen, dass sich plötzlich jemand freispielt. Ne? Aber klar, da ist der Hoffnung der Vater des Gedanken.
Ich frage mich halt, Andreas, das oberste Regal, das gerade angesprochen wurde. Und ich habe mir damals gedacht, für die 3 Tage, als Hertha BSC Geld hatte, bis dann rausgekommen ist, hoppla, irgendwie haben sie dann doch keine Kohle mehr oder sie verbraten die Kohle für Spieler, die nichts können. Aber ich müsste doch als Hertha BSC damals, ich müsste als erste FC Köln, wenn ich denn Geld hätte, dann müsste ich mir doch wirklich, oder wäre es nicht zu romantisch und zu schön, wenn dann jemand wie Thomas Tuchel sagt, ich habe die Champions League gewonnen, ich habe Meistertitel gewonnen, ich gönne mir jetzt mal ein richtig schönes Projekt und so wie Hertha BSC oder so wie der erste FC Köln. Wäre das nicht eine gigantisch romantische Vorstellung, dass Julian Nagelsmann, wenn er mit Deutschland im Halbfinale der Fußball-Europameisterschaft selbstredend an Österreich gescheitert ist, sagt, komm, nächstes Jahr bin ich in Köln. Wäre das nicht für den Fußballromantiker eine großartige Vorstellung, Andreas?
Für den Fußballromantiker sicher, aber ich glaube, sowohl für Trainer als auch für Spieler gilt, die sind da, wo sie sind, weil sie sehr ehrgeizig sind.
Ja.
Und weil sie sehen wollen, was alles möglich ist und diesen Schritt zurückzumachen, das ziehen die meisten Leute nicht in Betracht. Es ist ja eher so, dass, also von Spielern habe ich das schon gehört, dass sie gesagt haben, ich bin zum Verein gewechselt. Da wusste ich eigentlich, dass ich da vielleicht nicht mithalten kann, aber also ich hätte mich mein ganzes Leben lang geärgert, wenn ich es nicht rausgefunden hätte. Und dann war es für mich auch okay, dass ich da hingegangen bin und hab mal ein bisschen mehr auf der Bank gesessen. Und ich glaube, auch für Trainer geht es darum, die stellen sich eher eine Aufgabe, wo sie von außen drauf schauen und sagen, das wird aber richtig schwer. Aber wenn es einer kann, dann ich. Ja, also das ist doch der Antrieb, den diese Leute haben. Deswegen glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, dass das besonders oft passieren wird, ist nicht da. Und wenn, dann kann ich es mir eher vorstellen, bei jemand, der aus einem Verein kommt, von dort in die Welt hinausgezogen ist, so wie Spieler dann am Ende ihrer Karriere dann nochmal zurückkehren, um dann die Karriere zu beenden. Aber dann sind sie auch nicht mehr auf dem höchsten Leistungsniveau. Das muss man dann natürlich auch sagen.
Ja, also ja, andererseits gab es ja die glorreiche Idee, die so ein bisschen mehr aus dem Boulevard gekommen ist, den unvergleichlichen und großartigen, grandiosen Lukas Podolski wieder zurückzuholen, der sich gerade auch im Winter hier im Kölner Raum rumtreibt und auch einen Budenzauber veranstaltet hier im Bergischen, der immer sehr, sehr gut besucht ist und so ein bisschen dann natürlich damit kokettiert hat, in welcher Funktion auch immer zurückzukommen. Das sind ja dann die großen Sehnsuchtsfiguren, die ein Club herausgebracht hat und die man dann gerne installieren will. Das hat ja in der Vergangenheit, zumindest beim ersten FC Köln mit Overath und Co. nur mäßig geklappt. Ja, das muss man ja nun auch feststellen.
Darf ich dazwischen grätschen und fragen, ob irgendjemand glaubt, dass Lukas Podolski die Qualitäten hätte, Trainer zu werden?
Naja, wir dachten eigentlich an Präsident, Geschäftsführung und Trainer als einen Posten für ihn.
Okay.
Ja, wie es Licht gestalten zu haben. Ja, das wäre in Köln auch überhaupt kein Problem. Der Verein fährt eigentlich immer ganz gut damit, wenn er so ein bisschen eine verrückte Idee verfolgt, so was zu ihm besser passt, ne? Und mal ins Risiko geht, wie zum Beispiel auch mit Steffen Baumgart. Hier würde er natürlich sehr, sehr stark ins Risiko gehen, aber manchmal entfacht das einfach auch so eine unglaubliche Euphorie, dass das dann zu einem Selbstläufer wird. Und das ist gerade in diesem, ich sag's mal, magischen Stadium beim FC, wenn da eine Euphorie ist, dann wird es ja für den Gegner äußerst schwer, auch wenn da 11 Holzfüße gegenüberstehen. Also das wäre sicherlich mal charmant gewesen und hätte sicherlich weltweit für Schlagzeilen gesorgt.
Das ja. Und ohne Lukas Podolski zu nahe zu treten, wenn für irgendjemand es gilt, dass er sich wo herumtreibt, dann ist es Lukas Podolski. Aber er lässt sich einfach treiben durch die Masse, durch die Liebe, die ihm in Köln entgegenschlägt. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe mit Axel Goldmann als feststand, dass Peter Stöger Trainer beim 1. FC Köln wird, da habe ich gesagt, Axel, ich glaube, das wird nicht funktionieren, weil der Stöger kommt aus Wien, wo sie ihn absolut in Ruhe gelassen haben, womit der Austria natürlich sehr erfolgreich war. Und das wird in Köln nicht funktionieren. Und Thorsten, du wirst mir sicherlich bestätigen können, für eine gar nicht so kurze Zeit wurde Peter Stöger in Köln ja fast geliebt.
Er wurde geliebt und er ist meines Wissens nach wie vor Rekordtrainer sogar. Ne? Mhm. Irgendwas war da. Eine ganz irre Statistik, dass er da mit seinen 5 Jährchen ja anscheinend alle anderen Trainer überlebt hat. Das allerdings ohne Gewehr. Bitte von Infomails abzusehen.
Unbedingt nachgoogeln. So, das war's mit dem Fußball für heute. Danke Thorsten Poppe. Der Andreas bleibt noch bei uns. Wir machen jetzt kurz einen Handballteil, denn die Handball-Europameisterschaft ist losgegangen. Andreas ist dann wieder da, wenn's weitergeht mit der National Football League.
Ja, hier ist Heiner Brand und Sie hören Sportradio 360.de.
Die Laune ist prächtig in der Big Show 643, auch bei und vor allem bei Markus Götz, denn die Handball-Europameisterschaft hat begonnen. Guten Morgen, lieber Götze.
Ja, Jens, ich grüße dich.
Also, ganz ehrlich, Deutschland war gut, aber die Schweiz war so schlecht. Das war ja unfassbar. Oder war Andy Wolf so gut? Also mit vielen war zu rechnen, Götzi. Und ich habe schon gedacht, dass Deutschland gewinnen wird gegen die Schweiz. Aber dass die so weghauen in Düsseldorf vor 53.832, also wie viel auch immer es dann waren, Zuschauern, das hat mich massiv überrascht. Wie ist es dir gegangen?
Bitte. Ja, mich auch. Ich habe ja zu denen gehört, wie ich mehrfach kundgetan habe, die riesen Respekt hatten vor diesem Eröffnungsspiel unter diesen Umständen gegen die Schweizer. Boah, also die Schweizer sind quasi kollabiert. Wie viele Tore waren es? 14 am Ende.
Ja, aber es gab ja diese waren es 20 Minuten oder waren es nur 18 Minuten, wo die kein Tor geschossen haben, wo sie bei 10 Toren waren. Das war ja Wahnsinn.
Ja, das kommt dann, also das, ich habe hin und wieder schon, na gut, das ist ja nicht nur Handball-exklusiv, sondern auch in anderen Sportarten, dass wenn gewisse Umstände zusammenkommen, dass das Ganze in Fahrwasser gerät, das dann irgendwie nicht mehr zu stoppen ist. Also die Schweizer sind mit Sicherheit besser als diese 14 Tore gestern und dieser gesamte Auftritt. Und Andy Schmid kann auch heute im Alter von zarten 40 Jahren noch wesentlich besser spielen. Das hat er gezeigt im Europapokal mit seinem Club Luzern. Ich meine, der Torschützenkönig der Hinrunde, EHF European League, und da spielen jetzt nicht nur Gurken mit. Ja. Wolf hält unfassbar am Anfang diese ganze Kulisse, diese ganzen Umstände, die kompletten Abläufe im Angriff verpuffen regelrecht bei den Schweizern an. Die Schmid kommt überhaupt nicht ins Spiel. Dann haben sie ein Riesenproblem auf der Linkshänderposition. Da sind ja Leute ausgefallen. Da musste einer spielen, der üblicherweise rechts außen spielt. Und du hast, also ich weiß nicht, haben die 3, 4 vielleicht vernünftig durchgespielte Abläufe im gesamten Spiel hinbekommen, die Schweizer. Alles andere ist nach hinten losgegangen. Die Deutschen haben exzellent verteidigt. Was mir wirklich super gefallen hat, das Spiel im Abwehrzentrum. Julian Köster, ein baumlanger Kerl, aber hast du gesehen, wie gut der zu Fuß ist, wie gut der sich bewegt, diese Vor-Zurück-Bewegung, was ganz Elementares im Handball. Wie weit der rausgekommen ist, Andy Schmid auf den Socken gestanden ist, sich dann aber auch wieder ganz schnell hat fallen lassen, um die Löcher zu schließen. Unterstützt von Golla natürlich, aber auch auf den Halbpositionen dann immer mal wieder variiert. Mal offensiver auf den Halbpositionen, dann defensiver im Zentrum, um sie in die Mitte zu locken. Also Verteidigung war top eingestellt, top vorbereitet und hat geliefert. Aber klar, ich meine, es hängt dann immer miteinander zusammen und auch die Schweizer haben ein großes Stück dazu beigetragen, dass es so ein Spiel geworden ist. Ich bin einfach nur wahnsinnig froh, dass die Deutschen da siegreich aus dem Spiel rausgegangen sind. Wir haben die Situation oder die Konstellation ja auch schon geschildert. Hätte man verloren, hätte ein Aus ganz akut in der Vorrunde schon gedroht. Das ist jetzt auch noch nicht komplett abgewendet. Ich meine, man muss immer noch mindestens Nordmazedonien schlagen. Aber jetzt sieht es natürlich schon richtig gut aus und deswegen bin ich froh. Und ja, nochmal zu deiner Ausgangsfrage. Ich bin außerordentlich überrascht gewesen über dieses Handballspiel gestern, so wie es gelaufen ist.
Ja, es ist völlig undenkbar, dass Deutschland gegen Nordmazedonien verliert. Die haben ja gestern mit 10 gegen Frankreich verloren. War ein bisschen anderes Spiel. Ich glaube, 39-29 ist es ausgegangen. Ja. Markus Bauer hat es ja in der Live-Übertragung auch gesagt, was halt für mich faszinierend schon fast war. Auf der einen Seite und traurig auf der anderen Seite. Wie es der deutschen, also aus Schweizer Sicht war es traurig, wie es der deutschen Verteidigung gelungen ist, das Tempo der Schweizer, wenn denn jemals eins da gewesen wäre, so runterzubremsen. Die sind ja nur gestanden im Angriff, weil sie nicht wussten, was sie tun sollten. Da ist niemand mal mit Schwung gekommen. Und weil du Julian Köster ansprichst, wir haben ja vor ein paar Wochen über ihn gesprochen, auch mit Uwe gemeinsam. Der hat, finde ich, also verglichen mit dem letzten Jahr, ich habe ihn schon länger nicht mehr gesehen, gebe ich offen zu, aber er hat auch zugelegt körperlich, oder? Oder täusche ich mich da? Ich meine, riesengroß ist er, aber ich finde auch, dass er vom Oberkörper her noch mal stärker geworden ist.
Das kann gut sein. Also gehen wir mal davon aus, es ist ein junger Kerl, der arbeitet intensiv im athletischen Bereich. Was ich aber eben noch augenscheinlicher finde, neben seiner körperlichen Stabilität, was du jetzt gerade angesprochen hast, so habe ich dich zumindest verstanden, wie gut er zu Fuß ist, weißt du, bei der Größe. Also da habe ich auch schon ganz andere Handballer im 2-Meter-Segment schon gesehen. Und das macht ihn halt so wertvoll. Also in der Abwehr ist Köster wirklich oberstes Regal mittlerweile. Exzellent verteidigt. Und das mit diesem Tempo oder mit dem nicht vorhandenen Tempo bei den Schweizern. Die Schweizer, das war zu erwarten und da waren die Deutschen natürlich komplett drauf eingestellt. Und das darfst du natürlich nicht vergessen, wenn du, weißt du weißt ja monatelang, dass du gegen diese Mannschaft spielst. Deshalb ist ja der Vorteil einer solchen Konstellation. Und du weißt ziemlich genau, was auf die zukommt. Es war völlig klar, dass die Schweizer auch 7-6 spielen werden. Und das 7-6 wird von fast allen Mannschaften sehr statisch interpretiert. Ja, du stellst halt deine Leute an die entsprechenden Punkte und dann gibt's eine kurze Bewegung und dann wird eine Entscheidung getroffen. Und da waren die Deutschen einfach super aufgestellt. Ja, also von der Positionierung her und von der Bewegung her. Und deswegen hat es dann noch zusätzlich so, was ist das Gegenteil von statisch?
Dynamisch.
So statisch ausgesehen, genau, ja, dynamisch. So undynamisch wollte ich gerade sagen, ja. Also so statisch ausgesehen. Die Schweizer wirklich, also ich habe selten auf dem Niveau eine Mannschaft so eingehen sehen wie die Schweizer. Und ich mag mir gar nicht ausdenken, weil ich ihn so gerne mag und ja auch ein bisschen kenne, wie es Andi Schmid da gestern gegangen sein muss. Weißt du? Ich meine, der hat mir erst vor kurzem erzählt, dass er im Grunde seine Karriere, also wahrscheinlich schon beendet hätte im vergangenen Sommer, wenn diese Euro nicht gewesen wäre. Das musst du dir mal vorstellen. Und dann mit diesen Umständen, er hatte ja extra nochmal mit einem Personal Trainer extra fit gemacht und so weiter und so fort. Und dann so ein Spiel, also das hat ihm sicherlich sehr, sehr wehgetan. Also ich habe das schon auch mitgefühlt.
Ich habe gestern übrigens was gelernt, weil ich mich gefragt habe, warum zum Henker spielt Manuel Zehnder nicht im deutschen Nationalteam und seit gestern weiß ich warum.
Weil?
Ja, weil er Schweizer ist.
Ja, dachtest du, er ist Deutscher?
Ja, er ist ja auch Deutscher. Ich dachte, dass er Deutscher ist, ja. Jetzt weiß ich, dass er in der Schweiz geboren ist, aber wenn ich es richtig verstanden habe, hat er auch einen deutschen Pass.
Ja, das ist so, aber er ist Schweizer.
Okay, weil Uwe hat ihn ja in unserem Jahresmagazin gelobt und Uwe hat ja auch gesagt, er wird nicht mehr lange in Eisenach spielen.
Das kann ich dir sagen, wo er spielen wird in der nächsten Saison. Der wird in Erlangen spielen, da hat er ja auch schon einen Vertrag gehabt, der ist ja noch ausgeliehen nach Eisenach. Okay. Und die haben schon ganz klar kundgetan, dass sie ihn zurückholen werden, weil er einen Vertrag dort hat. Und gut, also nur das Zehnter, dass das nicht 1:1 ins Nationalteam zu übertragen war schon klar, weil in Eisenach wirklich alles auf ihn abgestempelt ist und auf ihn um ihn rumgebaut ist, aber das ist ja jetzt nicht unser Thema. Freuen wir uns doch einfach an diesem echt ersten richtig gelungenen Auftritt und weißt du, jetzt von der Atmosphäre her, in der Halle hat es schon richtig gut ausgesehen und das ist doch genau das, was man jetzt braucht hier, dass sich jetzt Spiel für Spiel und mit so einem guten Auftakt hast du einen ganz wichtigen Grundstein gelegt, jetzt diese Handball-Euphorie entwickelst. Weil es muss ja von der Mannschaft ausgehen.
Naja, naja. Und weißt du, was mich gefreut hat, weil ich schon alt bin und sehr, sehr temperaturempfindlich, dass doch viele Fans, ich gesehen habe, im T-Shirt dort stehen. Also es scheint von der Temperatur her, ich hatte echt Angst. Ich meine, es ist ja außenrum wirklich kalt, dass das Stadion in Düsseldorf möglicherweise, dass die Leute dort frieren werden. Aber auch das hat funktioniert. Das ist ein brillanter Beginn gewesen. Der Bundespräsident ist nicht ausgepfiffen worden, wie es oft bei Politikern ja der Fall ist. Also es
oh
ist,
Mann, es aber ist, hast du es mitgekriegt, was passiert ist? Also hast du seine Rede gesehen?
Ja, also im Englischen war er nicht besonders flüssig.
Ja, natürlich. Sagen. Aber weißt du, was ich dir sage? Bitte, man möge die Generation beachten, aus der Steinmeier kommt. Da hast du nicht so Englisch gelernt wie wir. Und er stellt sich dahin und er liest nicht vom Zettel ab. Ja? Er hat den Anspruch und versucht zumindest, das frei zu machen. Und dann hatte er ein, zwei Haken über sich. Ich glaube, dass auch noch ein Tonproblem mit dabei war. Ist dir das aufgefallen?
Ja, vielleicht hat er sich selbst nicht gehört, oder?
Ganz ja, genau. Ja. Und dann wirkte er verunsichert und hat es nochmal gesagt. Ich glaube, dass das eine Rolle gespielt hat. So. Und dann lese ich schon wieder Shitstorm, Bashing in den sozialen Medien, weil er sich einmal bei 2022, 2024 versprochen hat. Ich mag das nicht mehr hören. Ich sehe es genau wie du. Wenn da ein Politiker kommt, und Walter Steinmeier ist doch nun wirklich ein feiner Kerl, so wie der auftritt, ja. Und immer dieses Politiker-Bashing, und ich habe auch schon ein Pfeifkonzert befürchtet, es ist nicht passiert. Ich mag das nicht mehr hören und nicht mehr sehen, dieses Politiker grundsätzlich runtermachen. Und dann aber nach dieser ersten Freude, die ich mit dir teile, dass eben nicht gepfiffen wurde, kriege ich dann wieder mit, dass es einen massiven Shitstorm wegen seines Englisch gab. Und meine Güte, was soll man sagen?
Also was ich auch gelernt habe in meinem Alter, Twitter macht einen nicht zum besseren Menschen. Und ich versuche das zu vermeiden. Oder ich versuche nur noch komplett neutralen Seiten zu folgen, die mir dann sagen, okay, erste Runde Australian Open, das ist die Auslosung. Weil alles andere ist einfach, es ist so belastend, was man da teilweise liest im politischen Bereich.
Genau.
Ja.
Und das und machen wir uns überhaupt nichts vor. Selbst reflektierte und relativ stabile Charakter, es macht etwas mit uns. Ja? Wenn wir mit irgendetwas konfrontiert werden, wenn uns irgendwas gesagt wird, das ist einfach vollkommen klar. Das ist mir nochmal während meiner Coaching-Ausbildung in überragendem Maße deutlicher geworden, und zwar im Positiven wie im Negativen. Weißt du, was ich meine? Also mit positiven Aussagen, mit positiven Gedanken kannst du auch positive Dinge in Gang bringen und andersrum natürlich auch. Und also ich nehme, was das betrifft, aber über was reden wir? Ich meine, wir sollten über die Handballnationalmannschaft sprechen. Lass uns die sozialen Medien hier mal an der Seite lassen. Freuen wir uns über den Handball. Was können wir da noch besprechen?
Wir besprechen mal Folgendes. Also ich bin ja für München akkreditiert. Also wenn ich so auf meine Akkreditierung schaue, bin ich vielleicht sogar für überall akkreditiert. Ich weiß es nicht. Aber ich werde nur in München hingehen, und ich freue mich schon echt sehr, weil ich heute Abend um 20.30 Uhr die Dänen sehen werde. Ich weiß nicht, wie gut Tschechien ist, aber ich freue mich auf die Dänen, weil, Götze, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, also der zweite Anzug der Deutschen ist extrem jung und hat gestern wunderbar funktioniert. Ob das gegen Frankreich am Dienstag auch so sein wird, weiß man nicht. Aber ich glaube, die Dänen, warte mal, wie formuliere ich das jetzt frei nach Berti Vogts? Die Spitze der Dänen ist breiter als bei allen anderen Nationen. Ist das richtig?
Die Spitze der Dänen ist breiter als bei allen. Das hast du sehr gut formuliert.
Finde ich auch. Bin sehr, sehr stolz.
Die Dänen haben insbesondere im Rückraum das größte Reservoir an Weltklasse und Top-Spielern im Rückraum. Das ist definitiv so. Also das sind 10, 12 aus dem allerersten Segment. Also weißt du, das sind 5, 6 Weltklasse-Spieler und noch ein paar weitere, welche aus dem... Also Wahnsinn. Ja. Das ist außerordentlich, und da kannst du dich wirklich drauf freuen. Und ich glaube übrigens, also die Tschechen, das weiß ich, haben eine körperlich starke Mannschaft, ja, und sind wieder im Aufschwung. Und ich könnte mir zumindest vorstellen, dass die jetzt gerade auch im ersten Spiel, wenn die ihre Abwehr hingestellt bekommen, dass die den Dänen schon ein bisschen auf die Nerven gehen, wobei ich natürlich auf keinen Fall an einen Ausrutscher der Dänen glaube.
Ja, also das ist das eine, was mich ein bisschen mit Spannung oder mit Freude auch auf das Spiel schauen lässt. Das erste Spiel heute in München ist Portugal gegen Griechenland. Auch da, ich habe die Portugiesen ja gesehen, gegen Deutschland, wo sie als Mannschaft halt einfach nicht gut genug waren, aber die haben halt auch ein paar Leute drinnen, wo ich sage, okay, schaue ich gerne zu, wie der aus der Hüfte wirft oder ja, einfach mal mit Schwung kommt.
Genau, und vor allen Dingen, die Portugiesen spielen ja auch einen attraktiven Handball, ja, ja. Variantenreich, mit Tempo, am Kreis schon, ja. Wobei diese riesen Ochsen, die sie da im Kreis stehen haben, also ich meine jetzt körperlich Ochsen, also breit und hoch, da sind einige verletzt. Salina musste jetzt auch noch rausziehen, das ist bitter, weil der echt das ist einfach ein Brecher am Kreis, den du kaum verteidigen kannst. Iturriza hat ja sowieso einen Kreuzbandriss, aber die haben auch viele wendige Spieler mit einer hohen Dynamik und das macht einfach Spaß, dazu zu gucken. Und auf die Griechen bin ich gespannt. Ich gebe Frei und Frank, oder Frank und Frei, so rum heißt es, glaube ich, zu, dass ich im Moment sehr wenig über den griechischen Handball weiß. Es gab ja eine Phase, wo die Griechen schon mal durchaus auf der Landkarte waren, wo 3-4 Spieler in der Bundesliga auch eine Rolle gespielt haben, wo es mal einen griechischen Torschützenkönig gab in der Bundesliga. Und dann jetzt ganz viele Jahre lang im Grunde gar nichts gehört. Und ich habe nur von einigen Seiten mir sagen lassen, dass da ein paar interessante Talente nachkommen. Einer zum Beispiel, 19 glaube ich erst, wird in der kommenden Saison beim CVB Stuttgart spielen. Zusammen mit Kai Häfner auf Rückraum rechts. Also bin echt gespannt auf die Griechen.
Ich auch.
Stimmungsmäßig übrigens.
Ja, das wollte ich sagen, genau.
Ich bin
gespannt, wer da die meisten Fans mitbringt. Und aber auch, Götze, und ich weiß, du bist schon fast auf dem Sprung, aber ein Wort würde ich auch gern von dir noch hören, weil am Freitag nämlich, also morgen, ist das erste Spiel in München Island gegen Serbien. Und Island ist Island diese eine dieser Mannschaften, die nach den Top 3, wenn wir mal sagen, okay, das sind Dänemark, Dänemark, Frankreich und ich weiß gar nicht, muss man Norwegen Schweden. Wahrscheinlich, Schweden dazu nehmen. Schweden. Ist Island dann schon
Verteidiger.
Ist Island dann schon irgendwo bei 4-8 oder schätze ich die ein bisschen zu hoch ein?
Nee. Also, bin da komplett bei dir. Es gibt für mich 3 Top-Favoriten, Dänemark, Frankreich und Schweden. Und wenn der Europameister nicht Dänemark, Schweden oder Frankreich heißt, dann bin ich sehr überrascht. Und dann gibt's eine Gruppe, eine zweite Gruppe, die, ja, also sagen wir mal, 4, vielleicht sogar 5, ja, sagen wir 5 Mannschaften umfasst. Und da sehe ich die Isländer sogar ganz vorne in dieser Gruppe, zusammen mit den Norwegern, Spanien, Deutschland und Kroatien mit Fragezeichen. Die haben einfach die letzten Jahre nicht mal ansatzweise eine mannschaftliche Geschlossenheit hinbekommen, weil sie auch viel zu viele Trainerwechsel hatten. Also weißt du, da kommt überhaupt keine Ruhe, gar keine Konstanz rein. Von den Einzelspielern her, Luka Cintric, Domagoj Duvnjak, Ivan Martinovic, Igor Karacic, das sind immer noch Top-Leute von den Namen her im Rückraum, aber das allein macht eine Handballmannschaft ja nicht erfolgreich. Also die Isländer auf jeden Fall unter den Mannschaften, denen ich bei einem guten Turnierverlauf das Halbfinale zutraue. Lass mich kurz überlegen, vom Baum her, die Isländer werden Gegner der deutschen Mannschaft in der Hauptrunde sein. Habe ich richtig im Kopf, glaube ich, gell?
Ja, da bin ich mir ganz sicher, dass du das richtig im Kopf hast. Und zur Attraktivität noch Folgendes, ein Schüler von mir, der Marin ist Kroate im Herzen, auch laut Reisepass und überhaupt. Der wollte nach Mannheim fahren am morgigen Freitag, hat aber keine Karten mehr bekommen. Für Spanien gegen Kroatien, das erste richtige Schlagerspiel. Und
ja, mega. Ja. So, und dann am Montag, dann Deutschland, nee, am Dienstag ist es genau, Deutschland gegen Frankreich. Ich werde die Freude haben, das Spiel zu kommentieren. Da freue ich mich echt unglaublich drauf, weil jetzt haben wir ja echt eine realistische Chance, dass du genau die Situation dann hast im dritten Gruppenspiel, die du dir gewünscht hast, ja, mit 2 Siegen schon sicher qualifiziert, wenn wir jetzt Nordmazedonien am Sonntag schlagen, was ich sehr hoffe und wovon ich ausgehe. Weißt du, und da kannst du bereits qualifiziert voll in diesen Fight rein gegen Frankreich und im besten Fall schon Hauptrundenpunkte mitnehmen, weil du nimmst ja die Punkte mit in die Hauptrunde aus dem Spiel gegen die Mannschaft, die mit dir hochgeht, und mutmaßlich werden das ja Deutschland und Frankreich in der Gruppe sein. Also das ist eine super Situation. So, und was war das andere nochmal ganz kurz?
Ne, es war gar nichts. Es war einfach, dass ich, also gegen Nordmazedonien wird Deutschland nicht verlieren. Gegen DKMM, das schaue ich mir gerne an, wie die Verteidigung dann ausschaut. Weil so, du weißt, ich liebe DKMM.
Das wollte ich noch ganz kurz zum Abschluss sagen, was du richtig sagst. Die kleinste Halle bei diesem Turnier, bei der Handball-Europameisterschaft, hat 13.000 Plätze. Also wir haben Hamburg, Mannheim, Mercedes-Benz Arena, Berlin, Fußballstadion ist dann nur jetzt zum Eröffnungsspiel gewesen, München und die Kölner Arena. Und das große Ziel ist 1 Million Zuschauer. Das ist
Heute.
Das ist wirklich Lichtjahre von allem, was bislang auf europäischer Ebene stattgefunden hat, entfernt. Und es ist so. Die Hallen sind voll. Ich bin auch gespannt, was du mir aus der Olympiahalle berichtest. Die wird auch voll sein. Bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, da hoffe ich drauf. Die Stimmung wird passen und ich freue mich sehr, sehr, sehr. Götzi, du bist auf dem Weg, weil du für dein kommentieren wirst. Danke dir ganz herzlich. Big Show 643. Wir pausieren kurz.
Hier ist Robin Benzing vom FC Bayern München Basketball und ihr hört sportradio360.de.
Big Show 643. Weiter geht's also mit der National Football League. Andreas Renner ist dabei geblieben und dazugekommen. Ein Dreiergestirn oder ein Dreigestirn. Ich weiß gar nicht, ob Dreier oder Dreigestirn. Egal. Jedenfalls Nicolas Martin. Guten Morgen, lieber Nicolas.
Guten Morgen.
Christian Schimmel, der nie an den Steelers gezweifelt hat und am Playoff-Einzug. Servus, Christian.
Sorry, so. Grüß euch.
Und Günther Zapf, der mit mir hoffentlich übereinstimmt, dass die Steelers mit sehr, sehr guten Aussichten gegen die Bills in diese erste Runde der Playoffs gehen. Servus, Günni.
Selbstverständlich. Alles andere als ein klarer Sieg der Steelers wäre überraschend.
Also sie haben so souverän ihren Jerome Bettis Football gespielt in Baltimore gegen die C-Aufstellung der Ravens, haben es dann fertig gebracht, dass sich ihr bester Spieler noch verletzt. Ich habe überhaupt keinen Zweifel, dass das gegen die Bills gut ausgehen wird. Aber was weiß ich schon. Gut, Nicola, take it away, please.
Ja, es ist die reguläre Saison vorbei und wir haben den einen oder anderen Coaching-Wechsel. Wir haben Gerüchte, ob sich was bei manchen Coaching-Positionen tut. Es ist viel los und dann stehen noch die Playoffs an. Ja, fangen wir vielleicht auf der Coaches-Schiene an. Die letzte NFL-News vielleicht die mit interessanteste, nämlich Günther Pete Carroll. Ich weiß nicht, ob im gegenseitigen Einvernehmen, wie auch immer. Auf jeden Fall, nach 14 Jahren gibt er den Headcoach-Posten der Seattle Seahawks auf, rückt quasi ins Management hoch oder als Berater rein, wie auch immer das definiert werden. Aber Ende einer Ära in Seattle.
Auf alle Fälle. Also eine Ära, die hängen bleiben wird, aufgrund der Erfolge natürlich vor allem. Russell Wilson hat er gemacht zu dem, was er ja dann geworden ist. Wir müssen uns schon an die guten Zeiten erinnern. Ein sehr empathischer, sehr engagierter Coach, trotz des hohen Alters. Ist er jetzt auch schon 71, aber das sieht man ihm wirklich nicht an. Auch von daher durchaus ein Vorbild. Und eine Persönlichkeit, die Seattle so schnell nicht vergessen wird und auch offensichtlich nicht vergessen will, drum eben diese Umstrukturierung, in welcher Form er dann da auftauchen wird, weiß ich nicht, aber so jemand, ähnlich wie halt Schuler bei den Miami Dolphins und auch Dan Marino jetzt, den hältst du dir irgendwo im Umfeld. Berater ist ja immer so eine schöne Formulierung. Was man dann auf den Ratschlag gibt, ist wieder eine andere Geschichte. Aber es ist natürlich ein absolut, da geht eine Ära zu Ende, die erfolgreichste in der Geschichte der Seattle Seahawks. Und da tut ein bisschen weh, klar. Geht wieder einer von den wenigen, die noch älter sind als ich. Und ja, wer will ich jetzt dazu auch nicht sagen? Nein, Spaß beiseite, es war einer, den man gern gesehen hat, das ist ganz klar. Aber ich, auf der anderen Seite, durchaus verständlich, sie haben alles versucht, sie haben die Coordinators ausgetauscht mehrfach, sie haben jetzt sogar Russell Wilson abgegeben und nichts hat sie zurückgebracht in die ganz große Erfolgsspur. Und was als letztes bleibt, ist halt dann den Headcoach auszutauschen.
Andreas, ein Headcoach, über den man damals, als er zu Seattle kam, sagte, ja, das war kein NFL-Coach. Der war in New England gescheitert, dann war er bei USC und dann hatten viele das in Seattle skeptisch gesehen und wurden arg getäuscht.
Naja, in New England gescheitert ist natürlich, also relativ an dem, was Bill Belichick danach erreicht hat, schon, aber der war auch mit den Patriots in den Playoffs, deswegen würde ich das so nicht einsortieren. Und er ist
zu jung. So wirkte es aber damals, wie es einsortiert wurde. Also irgendwie, der galt nicht als NFL-Coach, warum auch immer.
Ich glaube, was damals halt auch, als er nach Seattle gegangen ist, ein großes Thema war natürlich, ja, der hat jetzt im College erfolgreich gearbeitet, aber mal gucken, ob das dann auf dem gleichen Niveau in der NFL funktioniert. Was er bei USC geschafft hat, ist für mich eigentlich das große Aushängeschild, weil USC an der Westküste, eine der traditionell größten Universitäten in Los Angeles, die ziemlich lange da niederlagen, dann kam Pete Carroll und der hat sie zum besten Team des Landes gemacht, und als er gegangen ist, war es auch wieder mit der Großartigkeit vorbei. Und dann ist er nach Seattle gegangen mit diesem Rückenwind und hat halt die Seahawks auch zu einem der besten Teams der Liga gemacht. Insofern, es ist ja jetzt auch nicht ganz ungewöhnlich in der Geschichte der NFL, dass ein Trainer an einem Standort mittelgut Erfolge einfährt und am nächsten dann super erfolgreich ist. Ich erinnere mich auch noch an die Zeiten von Bill Belichick als Head Coach bei den Cleveland Browns. Die waren auch nicht so gut, wie das dann, was dann bei den New England Patriots gefolgt ist. Deswegen, ja, man ist da immer schnell mit einem Urteil bei der Sache. Trainer entwickeln sich positiv oder negativ weiter. Ich glaube, das wäre mir zu einfach, sowas zu sagen. Und er hat ja dann auch allen bewiesen, dass er es sowohl im College als auch in der NFL kann. Das ist eigentlich so der Teil, wo man dann sagen muss, das passiert gar nicht so oft.
Das stimmt. Gerade in den 2000ern gab es ja viele erfolgreiche College-Coaches, die sich in der NFL probiert haben und krachen gescheitert sind. Hallo Washington und Steve Spurrier zum Beispiel. Aber mit 72 kann man mal in Rente gehen. Dann, Christian, auch ein Fazit aus dieser Woche, dass Konzept Tennessee Titans und seine Ableger scheint sich ein bisschen auskonzeptioniert zu haben. Irgendwie Mike Rabel gefeuert und in Atlanta Arthur Smith auch.
Ja, also Rabel lässt mich ein bisschen fraglich zurück, ehrlicherweise. Vor allen Dingen, wenn ich dann höre aus Tennessee, ja nee, traden und so, das wäre alles zu kompliziert gewesen. So, ich bin mir fast sicher, wenn man gesagt hätte, dass der auf dem Markt ist, dass man für den irgendeine Art von Kompensation bekommen ist, und wenn es nur ein Viertel oder ein Fünftrunde ist. Aber es gibt Teams, die da sehr, sehr viel draus gemacht haben in den letzten Jahren aus so solchen Picks. Es hat mich schon überrascht. Ich verstehe, dass bei Rabel viele Leute sagen, dass die Upside nicht mehr so hoch ist, weil der halt auch einen bestimmten Stil prägt. Gerade in der Offense. Trotzdem ist es jemand, gerade wenn ich mir die letzte Partie halt anschaue gegen Jaguars, bei dem ist es nicht vorgekommen, dass man mit einem 0-42 in die Halbzeit gegangen ist und 0-63 verloren hat. Und der hat seine Teams immer ein Stück weit ready gehabt.
Wem passiert denn sowas?
Ja, ist dieses Jahr, glaube ich, nur einer Mannschaft passiert, von daher. Arthur Smith, für mich, und ich meine, eigentlich müsstest du die Frage beantworten, deswegen werde ich sie dir eigentlich an dich zurückgeben, ob du damit glücklich bist, weil du ja bei den Falcons nochmal deutlich näher dran bist als ich. 2x7 und 9 und vielleicht die letzte Saison als große Enttäuschung, oder?
Ich glaube, das ist das, was er am Ende gemacht hat, ja. Man hat den großen Schritt nach vorne, oder zumindest nicht den großen Schritt, aber den Schritt nach vorne erwartet. Und dann kam er nicht, und die Niederlagen, da waren auch wieder viele dieser nervigen Nas-Niederlagen dabei. Ich glaube, die Niederlage bei den Panthers, Wetter hin oder her, wird auch nicht gerade gut angekommen sein. Also ich glaube, das ist ein Gesamtprodukt, das sich da entwickelt hat. Und irgendwie die finale Reaktion da bei den Saints letzten Sonntag war auch so der Punkt, wo ich so dachte, so jetzt ernsthaft. Also man regt sich jetzt auf, weil es 17:48 statt 17:41 ist. Ja, mein Gott, aber den Abend habe ich gedacht, naja, ob das jetzt so weitergeht, und überraschenderweise fand ich eher für die Falcons, dass es so schnell kam, weil Günther eigentlich Blank ja als Owner gilt, der Zeit lässt. Also wir haben es ja damals auch bei Dan Quinn gesehen, der bekam ja Chance auf Chance. Hier wurde sehr schnell die Reißleine gezogen, nicht erst am nächsten Tag oder im Laufe der Woche, sondern wirklich ein paar Stunden nach dem Spiel.
Ja, ich denke, dass da schon mehr dahinter steckt, dass das vorher eigentlich schon klar war. Deshalb auch seine Reaktion. Also da musste alles raus irgendwie, was vorher schon geköchelt hat. Er konnte das Team eben nicht motivieren von 0,42 auf 0,63. Kann man sich da auch vorstellen, theoretisch. Und ich finde es irgendwo bemerkenswert, dass halt das letzte Bild, das wir von ihm haben im Live-TV oder die letzten für Lippenleser, ist dann Bullshit. Das ist passt vielleicht dann irgendwie dazu. Es macht insofern weniger Sinn, da hast du völlig recht, dass Arthur Blank eher einer ist, der geduldig bleibt. Aber da muss was vorgefallen sein, auch hinter den Kulissen, was einen früheren Wechsel nötig gemacht hat. Das Hin- und Herspielen auch mit den Quarterbacks, alles ein bisschen unglücklich gelaufen. Arthur Smith hat seinen Stil natürlich als Coach, der wird in Atlanta oder hat in Atlanta nicht zum Erfolg geführt, trotz großer Möglichkeiten. Also sie haben ja ein paar tolle Picks. Ich weiß nicht, wie Kyle Pitts, wie der bei anderen Teams ausgesehen hätte. Das sind alles so Geschichten, die da mit reinspielen. Also ich finde es nachvollziehbar. Aber es war jetzt nicht eine kurzfristige Entscheidung von all den Reaktionen und Körpersprache und eben dieser letzte Ausbruch da an der Seitenlinie, wo er weiß, dass die Kameras draufhalten. Das zeigt mir, dass da das schon länger bekannt war und in ihm halt gebrodelt hat.
Was ich mich gefragt habe in der Situation, ob also die haben ja tatsächlich Punkt 0 Uhr die Pressemitteilung rausgehauen, dass Arthur Smith gefeuert wurde, die Falcons. Was ich mich gefragt habe, ob das ein Versuch ist von Arthur Blank als allererster in die Schlange der Bewerber für Bill Belichick, wenn der New England verlässt, zu kommen.
Tut er das denn?
Das wissen wir nicht, aber vorsichtshalber kann man sich ja mal anstellen. Das ist so, als würde man beim Apple Store sich anstellen und sagen, irgendwas wird schon veröffentlicht.
Irgendwas Neues wird schon geben.
Ja. Ja, das ist so das große Thema der nächsten Wochen, Andreas, oder? Bleibt Bill Belichick oder bleibt er nicht? Oder also wird er entlassen, wird er nicht entlassen? Man weiß auch nicht, wahrscheinlich sind die einfach zu fest da ineinander verankert. Ich vermute mal, wenn, dann geht Bill Belichick und wird nicht gefeuert. Aber das wird so wahrscheinlich das Thema der nächsten Wochen sein.
Ja, natürlich. Und die andere Frage, die man dann in dem Zusammenhang auch stellen muss, beziehungsweise die ich mir zunächst stelle, ist, ich glaube, sind sich alle einig, dass der Versuch mit Assistenztrainern von Bill Belichick das Patriots-Modell woanders hin zu übertragen, eigentlich überall krachend gescheitert ist. Und ich glaube, das würde jetzt auch niemand mehr tun. Aber würden sie es mit Bill selber tun? Oder sagt man, die Art und Weise, wie er arbeitet, ist vielleicht doch ein bisschen von gestern, vor allen Dingen, was den Umgang mit den Spielern angeht und die Kommunikation, das wäre so ein Thema, das würde ich interessant finden. Weiß nicht, wie da eure Meinung dazu ist.
Ich finde es halt schon sehr, sehr interessant, wie viele Spieler zurückgekehrt sind nach New England, weil man hört ja vieles. Ich meine, ich habe auch mit Jakob Johnson drüber gesprochen. Es gibt schon ein paar negative Stimmen auch, aber viele, viele sind ja wieder zurückgekommen, eben weil sie wissen, dieses System funktioniert und Belichick ist intern betrachtet ganz offensichtlich schon ein Coach, für den man gerne spielt. So hart er auch sein mag, aber brauchen ja auch viele Spieler diese Art und Weise. Von daher denke ich, würde das Modell tatsächlich funktionieren. Er braucht natürlich die absolute Kontrolle, ob er die kriegt oder wo er die kriegt. Das ist eine andere Geschichte. Und nochmal neu aufbauen, er ist ja auch schon über 70, ob er das will, schwierige Angelegenheit. Also, aber er wird auf jeden Fall, wenn es rauskommen sollte, dass er aufhört oder da dauert es 5 Millisekunden, dann klingelt sein Telefon. Also da müssen wir uns keine Gedanken machen, dass man versuchen wird, dieses Modell auf eine andere Franchise zu übertragen.
Aber er braucht die absolute Kontrolle. Das wäre genau der Punkt, wo ich Sorgen hätte, weil, lassen Sie mich mal so sagen, der Head Coach Bill Belichick wird ganz sicher in die Hall of Fame kommen, der General Manager Bill Belichick mit dem, was in der Draft in den letzten Jahren gelaufen ist, da habe ich dann eher meine Zweifel.
Ja, bin ich absolut bei dir, aber er wird es nicht anders machen, glaube ich. Also, lassen wir uns alle überraschen, vielleicht kommt es ja doch ganz anders und sie installieren plötzlich jetzt noch eine Personalie in New England, das Und er macht einen Schritt zurück, denn als Coach, haben wir ja auch dieses Jahr wieder gesehen, ist er nach wie vor grandios, was er da mit seiner Defense zusammengebaut hat. Und wenn sie jetzt mit dem Superpick den richtigen Quarterback sich holen, dann ist in dem Team wahnsinnig viel drin. Das darf man nicht vergessen, dass das relativ schnell gehen kann. Ein, zwei Verstärkungen auf der Offense Line und du hast plötzlich wieder ein klares Playoff-Team.
Sorry, er ist aber auch für die Offense verantwortlich, die in den letzten Jahren absolut annehmlich war. Thema Draft. Andreas, wunderbar, dass du es ansprichst. Da zitiere ich mal aus einem Artikel. Belichick hasn't re-signed a player he drafted in the first three rounds since 2013. Also er hat, und zwar Duron Harmon übrigens, der Safety. Das heißt, wir reden davon, dass kein einziger Spieler seit 2013 einen zweiten Vertrag bekommen hat. Das dürfte...
Der in den ersten drei Runden gezogen wurde.
Genau. Das dürfte ehrlicherweise ziemlich singulär sein, weil und das kostet die halt. Und ich meine, früher sind die Spieler halt gekommen, weil sie wussten, sie kriegen einen Ring und Brady hat auf Geld verzichtet, etc. Die Stories sind ja bekannt. Und dann gibt's ja noch diesen Satz aus dieser, weiß gar nicht, wo es, ich glaube auf Apple oder so, wo es diese Patriots-Doku laufen wird, so, wo ich weiß gar nicht, ob das Woodhead oder ein anderer Receiver war, von wegen so, wir haben für Bill gearbeitet, aber für Tom gespielt. Und das sind ja Sachen, die ja in den letzten Jahren auch rausgekommen sind. Und ich glaube, dass er ein First Ballot Hall of Famer ist. In jedem Fall, klar. Aber man muss halt auch einfach sagen, dass die letzten Jahre sehr, sehr harzig waren. Und ich bin sehr gespannt, was da passiert. Robert Kraft ist keiner, der sich mit Entscheidungen leicht tut und die sind natürlich auch eng miteinander verbandelt. Nur, also ich sag halt auch klipp und klar, auch als jemand, dessen Team eine freie Headcoaching-Position hat, ich will den nicht bei den Chargers sehen. Ich will den auf keinen Fall bei den Chargers sehen. Selbst obwohl er da einen Quarterback hat, den man Top 5, Top 10 der NFL mit Sicherheit andichten kann.
Gut, hätten wir das geklärt, also die Falcons haben sich früh nicht schlagen gestellt, die Chargers noch früher, aber Christian is having none of it, das ist wunderbar. Dann noch kurzer Blick auf die Playoffs, die da am Wochenende anstehen, also übrigens die NFC East scheint ein schwieriges Pflaster zu sein, also außer für Dallas, von den New York Giants hört man nicht wirklich Gutes. Philadelphia fallen die Räder ab und in Washington haben wir den Headcoach gefeuert. Aber dann schauen wir mal auf die Cowboys. Günther, die spielen am Sonntag um 22.30 Uhr gegen Green Bay, gegen also das Ex-Team des Headcoaches. Ich habe so ein Dallas-Green Bay in Erinnerung, das muss 2015, 2016 gewesen sein, mit nicht so gutem Ausgang für Dallas. Bist du dieses Mal optimistischer?
Ja, doch, bin ich schon. Ich sag mal so, die Chance, wirklich weit zu kommen, habe ich die letzten bestimmt 20 Jahre nicht so. 2007 war gut, natürlich, Nummer 1, mit Tony noch. Da haben sie gleich in der ersten Runde verloren. Wenn auch gegen den späteren Super Bowl-Sieger, kann man natürlich immer sich irgendwie schön reden dann auch, dass die Giants da das Traumjahr hingelegt haben. Aber ansonsten hatte ich selten wirklich Hoffnung, dass sie sind zu Hause in der Macht, jetzt 16 Spiele in Folge gewonnen. Ich hoffe, das wird sich fortsetzen. Green Bay, tolle Geschichte, super. Was die geleistet haben, absolut Hut ab. Aber ich hoffe, dass die junge Mannschaft noch nicht ganz so weit ist. Also als Dallas-Fan, als neutraler Beobachter sieht's anders aus. Aber ich glaube, dass das oder hoffe eben, dass dieses junge Green Bay-Team noch nicht so weit ist, dass sie in Dallas mit dem Rückenwind der Fans und dieser geprallten Power, dass sie da bestehen können. Dann hast du nochmal ein Heimspiel, weil du eben von Philadelphia den zweiten Platz geschenkt bekommen hast im NFC-Ranking. Und dann kommt eben dasselbe Spielchen wieder. Du bist zu Hause eine absolute Power. Gehen wir mal davon aus, wir gewinnen es. Und dann denke ich zurück an 92. Da sind wir auch vollkommen chancenlos nach San Francisco gefahren. Und Andreas wird uns erklären können, wie das ausging. Also ich hab kleines Déjà-vu, aber ihr kennt mich alle, ich bin sehr, sehr kritisch und eher pessimistisch, aber ich habe tatsächlich doch sehr, sehr große Vorfreude auf diese Playoffs.
Andreas, kannst du Günther diese Vorfreude bestätigen, gönnen, was auch immer?
Also Vorfreude kann ich mir auf jeden Fall gönnen. Nachfreude, müssen wir nochmal drüber reden, wenn es darum geht, wer den Super Bowl gewinnt. Ja, also ich meine, die Dallas Cowboys sind gut aufgestellt. Die haben es vor allen Dingen geschafft, nach einem, sagen wir mal, durchwachsenen Saisonbeginn tatsächlich sich so aufzustellen, dass das ganze Konstrukt auf einmal funktioniert hat. Das ist zunächst mal eine sehr gute Leistung der Coaches, die offensichtlich ihre eigenen Stärken und Schwächen so gut analysiert haben, dass sie in der Lage waren, die Mannschaft dann tatsächlich, also sagen wir mal, das Potenzial der Mannschaft tatsächlich auszureizen. Wohin das führt, also ich habe jetzt insgesamt bei diesen Spielen, gerade in der NFC, ja, Dallas gegen Green Bay, Detroit gegen Los Angeles, Tampa Bay gegen Philadelphia, da fehlt, also da braucht es für mich nicht sehr viel Fantasie, um zu sehen, dass das Auswärtsteam dieses Spiel gewinnen könnte. Natürlich sind die Cowboys vergleichsweise klarer Favorit gegen die Green Bay Packers, aber wenn Green Bay defensiv in der Lage sein sollte, Dallas einigermaßen zu kontrollieren, und ja, das ist eine hohe Hürde, also ich kann mir schon vorstellen, dass die Packers Offense ihre Plays macht in dem Spiel und dass die da lange mit dabei sind, und da darf man sich, glaube ich, keine Schwächen erlauben, aber letzten Endes ist das ja jetzt auch eine Ausgangssituation für die Playoffs, so wollen wir es doch eigentlich haben, ja? Also, dass da nicht so viele Spiele dabei sind, wo man sagt, ja, ist ja vorher klar, wer da gewinnt, ja? Und ja, die Cowboys sind gut aufgestellt. Ich glaube, das, was in den letzten Jahren ihnen öfter mal vorgeworfen wurde, ist, sie waren mehrfach gut aufgestellt und dann sind sie, weiß nicht, ob das dann ein Klischee ist, an den eigenen Nerven gescheitert. Da waren gewinnbare Spiele dabei, die sie nicht gewonnen haben, und über die Hürde muss man halt drüber kommen, und ausgeschlossen ist das nicht. Und was dann das Halbfinale in San Francisco angeht, wenn es dann dazu käme, schauen wir mal.
Einen haben wir noch, Christian, auf jeden Fall, der auch sehr interessant sein wird am Wochenende. Ein Duell, meine ich, das Duell zwischen den Chiefs und den Dolphins. Meeresprodukte soll man bekanntlich kühl lagern, Christian. In Kansas City soll es am Wochenende minus 15 mit gefühlten Temperaturen minus 25 Grad sein. Das könnte spannend werden. Wen siehst du in
den Nur kühl lagern, wenn sie schon tot sind, Nicola.
Ja, das Problem ist halt, also es gibt eine Miami-Statistik, die irgendwie zeigt, dass wenn sie kühl gelagert werden, dann sind sie tot. Ich glaube, 4 Playoff-Spiele unterm Gefrierpunkt, alle verloren.
Lauf den Football.
Hält auch warm.
Das gilt, glaube ich, für beide Mannschaften, insbesondere für Kansas City. Das, wie gesagt, das Spiel gegen die Chargers, was sie netterweise gewonnen haben. Danke für den Top-5-Pick nach Kansas City. Schöne Grüße.
Bill Belichick wird ihn schön nutzen, ja.
Vorsicht, Junge. Der Tag ist viel zu früh, um so schlechte Laune zu verursachen. Von daher, Kansas City wird sich darauf konzentrieren müssen, dann ein Spiel zu spielen, was natürlich ein bisschen von der Varianz her ein bisschen weniger Fehler verursacht, was tatsächlich im Passspiel in den letzten Wochen der Fall war. Im Übrigen eine Sache, die ich auch nochmal anbringen will, die in den letzten Wochen überhaupt nicht oder wenig diskutiert worden. Ja, es ist das Receiver Core. Ja, es ist die Offensive Line. Vielleicht ist es auch ein bisschen Eric Bieniemy, der den Chiefs da fehlt. Und ich meine, wir haben das Matchup in Frankfurt gesehen. Das waren komplett andere Voraussetzungen, auch klimatisch. Da war es doch ein bisschen wärmer in Hessen. Miami kommt halt auch ein bisschen angeschlagen rein, nachdem die Chance halt war, noch einen hohen Seed sich zu holen und dann vielleicht nach Pittsburgh zu fahren. Jetzt hat man die Chiefs. Ich denke, vor der Saison hätten viele gesagt, wir können uns das gut als AFC-Finale vorstellen. Jetzt ist es ein Erstrunden-Matchup. Für mich ist es eine offene Geschichte. Ich glaube, Kansas City ist immer noch der Favorit, weil ich deren Defense insgesamt etwas stärker einschätze. Aber Miami hat das eine oder andere sehr gute Spiel im Pass-Rushing gezeigt. Und wenn sie den Druck auf Mahomes bekommen, dann haben sie auf jeden Fall eine Chance. Es wird eine extrem spannende Nummer. Und das Wetter wird es definitiv beeinflussen, weil wir wissen alle, die Bälle werden logischerweise ein bisschen schwerer, es wird alles ein bisschen komplizierter, die Hände warm zu halten. Passspiel wird dadurch natürlich enorm beeinflusst. Natürlich besteht vielleicht auch mal die Chance mehr, das eine oder andere Fumble mehr zu produzieren, weil auch den Ball festzuhalten ist nicht einfacher. Also der Einfluss wird da sein. Schauen wir mal, wie es ausgeht.
Schauen wir mal, wie es ausgeht, Jens.
That's why they play the games, um eine weitere Plattitüde hier reinzuschmeißen. Danke, Günther. Danke, Andreas. Andreas, ganz kurz noch an diesem Sonntag, Musikradio 360, worauf dürfen wir uns freuen?
Ja, ich lebe halt immer noch in der Vergangenheit. Ja. Die besten Alben 2023 und dann haben wir aber das Jahr auch abgehakt.
Wenigstens dann.
Also ich dachte, passend zu Niners gegen Cowboys die besten Hits aus 1992.
Ja, das Spiel 1992, den Ausgang von 1992 hätte ich gerne nicht zurück.
Und das ist das
ein traumatisches Spiel für mich damals als jungen Football-Fan, der gerade erst angefangen hat, sich mit dem Thema intensiv zu befassen.
Das Alesia des Andreas Renner. Keiner weiß, wo es liegt. Kurze Pause.
Das klingt aber nach einem Sportradio 360, 30 for 30, Andreas Renner.
Oh ja, unbedingt. Das machen wir dann. Bei nächster Gelegenheit. Christian und Nicola haben noch ein Football-Thema auf der Platte und da höre ich gerne zu, weil ich diesen Namen sogar schon mal gehört habe, nach einer kurzen Pause.
Einen wunderschönen guten Tag, hier ist der Dieter Baumann und ich grüße alle Hörer von Sportradio 360. Ich wünsche einen schönen Tag und Dauerlaufen nicht vergessen.
So, Herrschaften, Big Show 643. Weiter geht es mit Nicola Mateur, mit Christian Schimmel und es gibt ja auch die Sofa Quarterbacks, die sich auseinandergesetzt haben mit oder das ist das ganze Jahr schon jetzt eben auch wieder mit College Football und das ist jetzt gerade online gegangen und ungefähr 4 Sekunden später ist eine der größten, ich glaube die Mehrzahl von Ära ist Ehren des College Sports überhaupt zu Ende gegangen, ein Name, der sogar mir geläufig ist. Jetzt muss ich allerdings sagen, dass ich seit dieser ganzen Affäre bei Penn State mit Joe Paterno vielleicht noch ein bisschen kritischer auf diese ganze Coach-Geschichte im College schaue, aber nichts liegt mir vor, was mich daran zweifeln lassen sollte, dass Nick Saban ein Mann ist, den es zu würdigen wahrscheinlich gilt. Warum das so ist, Nicola, bitte du und der Christian.
7 National Championships als Coach, also 7-mal Meister geworden, 6-mal mit Alabama, 1-mal mit LSU, 11-mal die SEC gewonnen. Überall da, wo er vorbeigekommen ist, außer bei den Dolphins, das Programm auf Vordermann gebracht, mit LSU Meister geworden, zum ersten Mal seit 50 Jahren, mit Alabama ein Programm wieder auf den, ins nationale Rampenlicht gebracht, das davor irgendwie von den Titeln der 60er, 70er Jahre zehrte, aber auch lange Mittelmaß war und viele Krisen und Strafen durchgemacht hat, Christian. Nick Saban, 72 Jahre, hat gestern Abend kurz nach unserer Aufnahme verkündet, das war's jetzt, ich trete zurück und das ist einer der ganz großen, wenn nicht vielleicht der größte College-Coach, der jetzt seine Karriere beendet.
Ja, es ist tatsächlich die Frage, wo fängt man an und wo hört man auf mit Nick Saban. Übrigens, gerade weil es gestern so passend war, Nick Saban hat 1980 hat dann mal Pete Carroll ersetzt bei der Ohio State als Secondary Coach, einen gewissen, wie gesagt, Pete Carroll, der das Programm damals verlassen hat. Das Ganze ist auch schon ein paar Mondumdrehungen her.
Und wir eben über Bill Belichick und seine Zeit in Cleveland geredet haben. Sein Defense Coordinator war ein gewisser Nick Saban.
Ja, und die beiden sind halt auch, das darf man nicht vergessen, zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen. Ich hoffe nicht, dass das jetzt 5 Minuten später nach der Aufnahme dann schon wieder inaktuell ist. Zu einem Zeitpunkt, wo wir noch nicht wissen, was mit Bill Belichick in New England passiert. Darf man nicht vergessen, dass die beiden wirklich sehr eng verbandelt sind. Das sind Freunde, das sind Leute, die sehr lange zusammen gearbeitet haben, im Brown-Staff unter anderem. Saban war damals für eine absolute Top-Defense in Cleveland verantwortlich, unter Bill Belichick. Und die haben sich regelmäßig ausgetauscht und sind dann nach dem Job quasi in Cleveland hat eben dann den ersten größeren Headcoaching Job angenommen. Der kommt ja ursprünglich aus der MAC, hat bei Kent State gespielt. Sein erster Headcoaching Job war bei Toledo für 2 Jahre und ist dann eben zu Michigan State gegangen und hat das Programm Mitte der 90er nach vorne gebracht und sich da auf einen Radar gebracht als einer der größeren Headcoaches oder als einer der Headcoaches, die vielleicht ein größeres Programm übernehmen können. Du hattest ja diese Saison die Freude, dir nochmal die ganze Qualität der Michigan State Offense anzuschauen. Das war, glaube ich, damals
in den
90er nicht wirklich besser. Mhm.
Das war nicht gut. Und die Michigan State Defense übrigens auch nicht, ne? Also, aber egal. Tja. Weiter.
Die hätten Saban brauchen können. Saban, ursprünglichen Defensive Back, der da auch immer es war ursprünglich seine Spezialität und hat ihm bis zum letzten Jahr halt angemerkt, dass er von der defensiven Seite des Balles halt entsprechend kommt. Wie gesagt, Michigan State bis dahin zum 9-2 Rekord geführt, 99, das ist dann später nochmal ein bisschen besser geworden, unter einem weiteren Headcoach, aber das ist halt selten, weil Michigan State normalerweise kein klassisches Powerhouse ist. Ja, und dann LSU, so das erste Team, wo man auch gut rekrutieren kann. Und die Tigers, die nicht gerade mit Stabilität in den letzten 20 Jahren gesegnet waren. Und direkt im ersten Jahr Sugar Bowl gewonnen, SEC gewonnen. Und dann später auch das National Championship Game erreicht und gegen Oklahoma gewonnen.
Das ist übrigens das erste College Football Spiel, das ich im deutschen TV gesehen habe. Das lief damals auf Premiere.
Okay.
Das Finale zwischen LSU und Oklahoma.
Ja. Und also überall, wo er hingekommen ist, hat er halt gewonnen. Dann kam diese Geschichte mit Miami. Und das kannst du vielleicht noch ein bisschen besser beurteilen. Da ging es dann irgendwann drum, Breeze or not to Breeze. Und für Miami war es dann ja not to Breeze, ne?
Also vielleicht das größte What-If der National Football League. What-If Miami sich nicht für Dante Culpepper, den ehemaligen Quarterback der Minnesota Vikings, entscheidet, der sich das Jahr davor das Knie geschreddert hatte, sondern für Drew Brees, dem man nachsagte, er hätte eine schwere Schulterverletzung, die Karriere beendend sein kann oder sein wird. Und der dann zu diesem kleinen Team in New Orleans ging und da ganz wenige Erfolge feierte. Im Endeffekt hat man sich dann in Miami für Dante Culpepper entschieden. Das ging komplett in die Binsen. Da hat sich wohl Nick Saban mental schon von Miami verabschiedet und dann wurde das ist vielleicht da, wo es ein bisschen doof gelaufen ist, also schlecht gelaufen ist oder öffentlichkeitswirksam schlecht gelaufen ist, dann wurde der Headcoach Posten bei Alabama frei. Übrigens Headcoach Mike Shula gefeuert, der Sohn von Don Shula, dem erfolgreichen Headcoach der Dolphins. Dann hieß es wochenlang, die Presse hat ihn wirklich belagert und dann hat irgendwann Saban gesagt, I will not be the next coach of Alabama und 2 Wochen später war es dann doch. Ja, er wurde nie entlassen, er ist halt der immer gesagt hat, wann es weitergeht. Und dieses zweite Jahr in Miami übrigens die einzige Losing Season von Nick Saban als Headcoach.
Was ja auch eigentlich eine krasse Bilanz ist. Also, ja. Und Alabama, muss man sagen, zu dem Zeitpunkt war halt auch nicht...
Nee, weil Totales war ein großer Name aus der Vergangenheit. Totales Mittelmaß, von sämtlichen NCAA-Sanktionen betroffen schon, auch in der Zeit von Saban. Kam dann irgendwie eine Sache nach, irgendwas mit Schulbüchern oder so, wo nur irgendwie wo irgendwie 20 Siege nochmal gelöscht wurden. Also das war totales Chaos und dann kam Saban.
Und dann kam Saban, 7-6 das erste Jahr und dann halt stetig gesteigert in den Jahren danach. Und dann ist es fast schwierig zu sagen, wo fängt man halt wirklich an, weil es folgten halt wirklich National Championships Games, unter anderem diese furchtbaren Spiele gegen LSU, Was war das, ein 9-6 oder? Das
9-6, ja. Also weil Saban zu dem Zeitpunkt ein Fan der absoluten Defense war, hat dann selber umgeschwenkt irgendwann, als er gesehen hat, dass offensiver Football jetzt doch übernimmt. Aber zu dem Zeitpunkt war es noch steinharte Defense und Offense. Naja, wenn du 6 Punkte zulässt, musst du halt nur 9 Punkte machen, ne?
Ja, aber das waren witzige Endspiele gegen LSU. Dann nochmal 2011 mit einem 21-0 gegen Les Miles, der dann lange Zeit die Tigers gecoacht hat. Und innerhalb von 4 Jahren hatte er dann zwei nationale Championships. Und man darf ja nicht vergessen, Alabama war lange Zeit das Programm. Und nicht eines von vielen, sondern das Programm, was über dem Rest stand. Das ist vielleicht in der Einordnung wichtig. Alabama hat so gut wie jeden Recruiting-Titel geholt, also sprich die besten Highschool-Spieler Jahr für Jahr für Jahr eingesammelt, hat sich da ein bisschen geändert, als einer seiner ehemaligen Assistenten Kirby Smart zu Georgia und Ohio State wieder ein bisschen mehr an Renommee gewonnen hat und nochmal attraktiver für mehr Spieler war. Alabama war das Team, was es vor jeder Saison zu schlagen galt. In den letzten Jahren war es das auch, eines von 4-5 Teams, nicht mehr das Team, was eben durch Recruiting, durch die NIL-Deals, durch das Transferportal, was Teams ein bisschen gleicher macht. Saban hat eine Maschine gebaut, die so einzigartig war. Und er hat eine Maschine gebaut, Nicola, indem er ja jedes Jahr Leute auf seinem Staff verloren hat. Also gefühlt musste er jedes Jahr einen OC, manchmal auch Leute aus dem defensiven Staff ersetzen, weil sie gesagt haben, na gut, was bei Saban funktioniert, muss vielleicht auch woanders funktionieren.
Menschen, die in seinem Coaching-Staff waren, da sind unter anderem die Namen Dean Pease, Scott Linehan, Josh McDaniels, Jimbo Fisher, Pat Shurmur, Will Muschamp, Mike Mularkey, Dan Quinn, wen haben wir da noch? Lane Kiffin, Mel Tucker, Steve Sarkisian, Brian Daboll, die haben alle Adam Gase, die waren Kirby Smart, die waren alle mal bei Saban.
Ja, der Coaching-Tree dürfte ziemlich einzigartig sein, ehrlich gesagt. Und selbst dieses Jahr, um in die Aktualität vielleicht zu gehen, waren sie ja nah dran. Am Ende ist es ein Play in der Verlängerung, was ihnen halt den Halbfinalsieg kostet. Und ich weiß nicht, ob sie Favorit gewesen wären, aber sie hätten auf jeden Fall eine gute Chance gehabt, auch das National Championship Game zu gewinnen. Man hat ja gesehen, was Michigan dann mit Washington gemacht hat, auch wenn Quervergleiche immer schwierig sind, weil Alabama dieses Jahr ein bisschen anders gebaut ist als Michigan. Und ja, Saban, der halt, das muss man auch sagen, der halt auch eine Reputation so ein bisschen wie Belichick hatte. Man hat das Gefühl, Nicola, in den letzten Jahren ist ein bisschen aufgetaut, aber das Verhältnis zu den Medien oder auch zu den Fans, sagen wir es mal so, er war jetzt nicht der Coach zum Anfassen.
Nee, da gibt's andere. Also er ist jetzt kein Ed Orgeron oder so. Ja? Also hier der Louisiana, der ehemalige Louisiana State Head Coach, wo man das Gefühl hatte, der ist so, ne, der ist einer von uns. Bei Nick Saban tatsächlich, das wirkt immer so ein bisschen kauzig. Du hast also ja, das hat sich die letzten Jahre geändert. Der ist entspannter geworden, trotzdem an der Seitenlinie. Kriegt man schon Belichick-Vibes, da wenn irgendwie so, also der Fehlstart im 4. Quarter, im 12. Spiel, ich glaube, da hast du als Spieler dann die Woche drauf im Meeting keinen Spaß. Aber ja, also das ist aber auf der anderen Seite, also wir kennen so harte Hunde ja auch aus der GFL, Christian, und scheinbar die Spieler mögen es ja trotzdem, bei solchen Coaches zu spielen, weil halt meistens halt auch der Erfolg dahinter steckt. Das heißt, du bist da, das ist vielleicht nicht immer angenehm, aber am Ende hast du halt die Ringe und das qualifizierte einen dann als Coach. Übrigens, wenn wir schon bei GFL sind, Kirk Hallberg, der in der GFL Meister wurde unter mit Hamburg und mit Köln, war 1990 im Coaching-Staff von Nick Saban in Toledo. Also ja, er gilt halt als harter Hund. Und vielleicht hat sich das tatsächlich, also vielleicht hat er auch verstanden, dass auch Öffentlichkeitsarbeit, also dass dieses Image des ganz harten Coaches vielleicht jetzt auch sich in den letzten 10 Jahren gewandelt hat, wie er sich halt beim Football auch gewandelt hat, so ist es nur Defense rüber zu, naja, Offense ist auch ganz geil. Vielleicht ist er, also trotz dessen, dass er natürlich zur älteren Generation an Coaches und an Footballern gehört, da flexibel und open-minded, möchte ich sagen.
Kurze Nachfrage und Zwischenfrage und Abschlussfrage quasi. Aber Christian hat das Segment ja eröffnet. Nick Saban war der größte College-Coach oder ist der größte College-Coach. Beziehst du das nur auf den Football, Christian? Weil natürlich, wenn wir NCAA Basketball uns anschauen, mit John Wooden, mit Coach K, Mike Krzyzewski eben, vielleicht sogar mit Pat Summitt, die bei den weiblichen Studentinnen am Start war. Da gibt's natürlich auch Größen und ich glaube, John Wooden hat da mit UCLA, keine Ahnung, waren es 8 oder 9 National Championships gewonnen. Also ist Nick Saban auch in diesem Vergleich der Größte oder, was eh immer noch überragend ist, nur einer der Größten?
Ich muss ehrlicherweise sagen, ich kann das außerhalb vom Football nicht beurteilen. Also mir sind die Namen, die du genannt hast, tatsächlich geläufig. Aber da jetzt einen ernsthaften Vergleich anzustellen, könnte ich nicht, weil irgendwie das Wissen, was ich verglichen mit den beiden, über Nick Saban zu den anderen haben, ist irgendwie 99-1. Von daher maße ich mir das nicht an. Ich würde es tatsächlich auf den Football beziehen. Das Sporthistorische müssen tatsächlich andere beurteilen. Und selbst, man nochmal rein, was die Erfolge betrifft, würde ich sagen, er ist mit Sicherheit der erfolgreichste College-Coach in den zumindest den letzten 50 Jahren. Hm. Ob das dann dich zum Größten macht, weil das, keine Ahnung, weiß ich nicht. Es gibt ja auch immer weichere Faktoren. Aber auf dem Platz hat halt niemand so sehr gewonnen. Deswegen, ich würde es auf den Football beziehen, aber es gibt Menschen, die das weit besser beurteilen kann in einem anderen Kontext. Stichwort, weiß nicht, weiblicher Basketball, männlicher Basketball, Volleyball etc. Da gibt es ja auch sehr erfolgreiche Trainer.
Okay, Volleyball,
lassen wir mal. Ich würde zwei Sachen dazu sagen. A, es ist schwer zu vergleichen, weil Coach K ja 40 Jahre oder mehr bei den Blue Devils war. Hm. Also der hatte nur, der war ja quasi, der ist ja das Gesicht eines Programms und nicht mehrerer, wie Saban jetzt. Und B, also ich meine, Basketball ist das Team mal kleiner. Also dass du wirklich dass du wirklich ein komplettes Football-Team Jahr für Jahr auf den Platz stellen kannst, dass der systematisch 10 Siege holt. Das ist ja die Bilanz. Ja. Von 12 Spielen haben die systematisch eigentlich immer 10 gewonnen, die letzten 15 Jahre. Das ist, also von der Qualität, die da hingestellt wurde, und die SEC ist jetzt auch nicht unbedingt die einfachste Conference im College-Football. Also da reibt man sich schon an anderen Größen und trotzdem schmeißen die konstant ihre 10 Siege dahin. Man muss Nick Saban nicht mögen, aber die Bilanz spricht halt schon sehr für ihn.
Nein, ich habe jetzt auch wieder was gelernt, weil ich habe jetzt, wo ihr darüber gesprochen habt, habe ich mich auch an diese Situation erinnert, wo er gesagt hat, er wird nicht Coach in Alabama. Aber davor hatte ich Nick Saban wirklich jetzt nur mit Alabama in Zusammenhang gebracht. Und das, was davor war, ja, das ganz, ganz weit hinten hatte ich mal irgendwo gelesen. Also es ist einfach Bildungsfernsehen, das wir hier betreiben bei Sportradar 360. Meistens ohne Bild, was die Aufmerksamkeit noch ein kleines bisschen fördert. Wer mehr über College Football hören möchte, Nicola und Jan und Christian haben wieder zugeschlagen. Das Stück ist seit ein paar Stunden schon online. Hört es euch an. Danke, Nicola. Danke, Christian. Christian, hast du am Wochenende noch Aufträge oder bist du jetzt schon im Beobachtermodus bei der Zone?
Ich bin im Beobachtermodus. Ich bin sehr dankbar für die Saison, die ich bei der Zone in der Konferenz hatte, jetzt am letzten Wochenende abgeschlossen. Und werde jetzt tatsächlich ein bisschen zurücklehnen und die Playoffs, über die wir ja im letzten oder in einem Segment auch schon gesprochen haben, dann entspannt von zu Hause aus verfolgen.
Das letzte Segment wird auch das erste sein kommende Woche oder das nächste. Danke Christian, danke Nicola. Kurze Pause, Sportradio 360, Big Show 643.
Hi, hier ist Britta Steffen und ihr hört Sportradio 360.
In der Big Show 643 geht es weiter mit dem Motorsport und wir haben ihn in Bremen wieder erreicht. Eddie Mielke, hi Eddie.
Schönen guten Tag aus Bremen, es ist arschkalt hier, kann ich euch sagen.
Ja, was soll ich dir sagen?
Das dauert nicht mehr so lange.
Ja, hier nicht besser, aber vielleicht scheint in Tübingen ja die Sonne und wärmt das Herz von Stefan de Vois Heinrich.
Ja, in Tübingen tatsächlich wärmt die Sonne. Ich war jetzt letzten Tage allerdings auch kurz in Saudi-Arabien für 5 Tage, um die Dakar ein bisschen zu verfolgen. Und werde aufgrund der von Eddie beschriebenen Kälte hier in Mitteleuropa dann auch zu den 24 Stunden von Daytona fahren. Das hieft mich jetzt ein bisschen über diese kalten Temperaturen hinweg, weil ich weiß, es ist bald Florida.
Das ist die gute Nachricht. Es ist auch bald Mexico City, darüber sprechen wir gleich, aber es vergeht leider in letzter Zeit keine Woche, The Voice, wo du mir nicht irgendwie eine Nachricht schickst über jemanden, der verstorben ist. Diesmal ist es Herbert Linger. Du hast netterweise mir ein paar Informationen zukommen lassen, aber warum ist dieser Verlust wieder ein sehr großer, den der Motorsport hinnehmen muss?
Also aus Sicht von Porsche ein großer Verlust, weil ohne ihn gäbe es das Entwicklungszentrum in Weisach nicht. Und dort ist ja auch die Rennabteilung inzwischen sitzt da fest. Im Übrigen ist das auch, die hieß damals nur in paar Baracken, damals wurden die Rennautos gebaut zu seligen Gruppe C-Zeiten, das heißt ja 962 oder 956, die Rothmans Porsche, die damals ja weltweit viel gewonnen hat. Und der geschätzte Kollege Manfred Jantke, der ja hier auch schon oft als Fachmann bei dir, lieber Jens, bei Sportradio 360 aktiv war und uns unterhalten hat, der hat den damals auch geholt. Herbert Linger, also einer, der aber weniger wegen den großen Erfolgen von Porsche eigentlich so in Erinnerung geblieben ist, sondern wegen zwei anderen Details. A, war er Ersatzmann für Steve McQueen beim legendären Film Le Mans 1970. Das ist ja der einer der besten Rennfilme, die es überhaupt gibt. Ich glaube, da dürfte Eddie mit einstimmen. Der war damals tatsächlich mit Porsche der Ersatzmann, weil aus versicherungsrechtlichen Gründen durfte Steve McQueen, der ein sehr guter Amateurrennfahrer war, bei den Dreharbeiten nicht selber am Auto sitzen. Die sind damals bei den 24 Stunden 1970 tatsächlich mit einem echten Kameraauto mitgefahren. Herbert Linge ist es im Wettbewerb, im Rennen selbst gefahren. Man wollte authentische Aufnahmen. Das ist auch gelungen. Und dann hat er die ONS-Sicherheitsstaffel gegründet. Heute ist der ONS, heißt ja DMSB. Das gibt es vergleichbar natürlich bei den Motorrädern auch. Aber der war der erste, Herbert Linge, der einen Porsche, 914 Porsche umgebaut hat mit Feuerlöschanlage, sich einen befreundeten Arzt zur Seite genommen hat, der saß auf dem Beifahrersitz. Und die sind tatsächlich dann bei den deutschen Rennen, bevor Formel 1 oder irgendjemand Ähnliches gemacht hat, mit dem schnellsten Feuerwehrauto der Welt im Feld immer hinterhergefahren und waren einsatzbereit während der Rennen. Deutsche Rennsportmeisterschaft und. Und es hat die Formel 1 dann Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi, die treibenden Kräfte in der Formel 1 waren für mehr Sicherheit, haben dieses Konzept übernommen. Das heißt, Herbert Linge, der jetzt im Alter von 95 Jahren verstorben ist, Ruhe in Frieden, hat, wenn man das genau nimmt, Tausenden von Rennfahrern das Leben gerettet.
Da sage ich jetzt gar nichts. Ich dachte vielleicht, dass Eddie noch mit einspringt, aber ich habe das Wohlwollen.
Dem kann ich nur zustimmen, wie immer bei meinem Kollegen. Das ist natürlich perfekt recherchiert. Ja, und ein großer Name. Und wir kommen langsam halt in diese Phase, wo es dann bei bestimmten Leuten in einer bestimmten Altersgruppierung dann, ich sag nur Kaiser Franz, auch Anfang der Woche, ja, das passiert. Da müssen wir uns drauf einstellen.
Ja, so. Also wir gehen dann gleich nach Saudi-Arabien, aber Eddie, wir wollen anfangen in Mexiko-Stadt. Die Formel E beginnt die Saison an diesem Wochenende schon, früh, wo es auch noch keine Konkurrenz durch zumindest die Formel 1 gibt. Gibt es in diesem Jahr irgendwelche Neuerungen, die extrem vom letzten Jahr abweichen? Was dürfen die Fans erwarten? Und wo können sie es sehen?
Ja, auf DF1 können sie es sehen.
Das ist ja, stimmt, deutscher Sender. Ja, ja.
Ne, Daniel Abt wird da auch anfangen, freue ich mich sehr drüber. Mein Experte für die letzten 3 Jahre, da ist auch keiner so nah dran, ist ja logisch. Abt Cupra fährt immer noch mit dem eigenen Team. So viele Neuigkeiten gibt es nicht, außer dass das ein sehr, sehr bröckelndes Konstrukt war, was die Formel E da so abgeliefert hat seit Saisonende mit dem Brand bei den Valencia-Testfahrten. Mit den immer wieder verschobenen Schnelllade-Boxenstops, die eigentlich durchgeführt werden sollten. Es sind immer weniger Stadtkurse, weil auch das Rennen in Hyderabad in Indien abgesagt werden musste, weil da einfach die Regierung geändert hat und die neue Regierung will mit der Formel E anscheinend nichts zu tun haben. Also ein Rennen weniger. Aber es werden trotzdem 16 Rennen sein. Es ist immer nur eine offizielle Weltmeisterschaft. Abt Kubra aus dem Allgäu fährt mit Lucas Di Grassi, dem Rückkehrer, und Nico Müller. Pascal Wehrlein fährt bei Porsche mit Antonio Felix da Costa, und Maximilian Günther ist bei Maserati geblieben, die im Übrigen auch immer noch einen Teamchef suchen. Ansonsten die Wechsel, die stattgefunden haben. Nick Cassidy geht ins offizielle Jaguar-Werksteam. Robin Freins geht zurück zu Envision. Und vor allen Dingen auch Nick de Vries, da wird man ein Auge drauflegen müssen. Formel 1 Rückkehrer, der wird mit Eduardo Mortara, alles bekannte Namen, teilweise aus der DTM, aber auch ansonsten aus der Rennsportszene, der wird mit Eduardo Mortara zusammen bei Mahindra versuchen, die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Ich bin mal gespannt, ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Mexiko bedeutet dann auch wieder Teile der Formel 1 Strecke inklusive des Baseballstadions, was pickepacke voll sein wird. Also die Stimmung ist in Mexiko immer extrem gut. Ja, das ist der Saisonauftakt und endlich mal wieder Rennsport. Ich werde es mir, wie gesagt, angucken. Alle jagen natürlich Jake Dennis, der bei Andretti langfristig verlängert hat. Das sind so im Groben zusammengefasst die Schlagzeilen von dessen, was über den Winter passiert ist.
Expandiert diese Serie noch The Voice jetzt auf DF1? Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt habe, ob ich es extra bestellen muss, aber mit anderen Worten, gibt es eine Perspektive für die Formel E, gerade in Deutschland?
Ich habe da ein bisschen meine Zweifel. Eddie hat es ja auch gerade durchklicken lassen. Es sind eine Menge Turbulenzen hinter den Kulissen und natürlich gerade aus deutscher Sicht der Rückzug von mehreren Herstellern, also Mercedes, BMW, Audi und Co., hat natürlich den Stellenwert der Formel E nicht nur in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, sondern auf der Welt auch nicht so unbedingt gut getan. Dazu höre ich hinter den Kulissen, rumort's gewaltig. Es sind permanente Veränderungen. Manager kommen, Manager gehen. Es ist wirklich keine ruhige Hand, keine Kontinuität da. Es wird immer wieder von neuen technischen Innovationen gesprochen, die aber nicht umsetzbar sind. Dazu haben wir in der Rallycross-WM gesehen, in der Topklasse, dass tatsächlich diese Brände mit E-Fahrzeugen ein Riesenproblem für die Sicherheit darstellen. Das hat man offenbar auch noch nicht richtig in den Griff bekommen. Also da sind ein paar Fragezeichen. Berlin wird bleiben als Fixpunkt in Tempelhof, das ist mal ganz klar. Aber ich bin auch nicht sicher, ob der Wechsel tatsächlich von Pro7 nun zu DF1, ob das ein Schritt nach vorne ist. Ich glaube nicht. DF1 ist auch quasi auf dem Sendeplatz im freien Fernsehen, analog von Servus TV. Aber ich glaube nicht, dass so ein unbekannter Sender tatsächlich viele Leute anziehen wird. Und ich glaube auch nicht, dass die Möglichkeiten haben, tatsächlich rund um die Rennserie so ausführlich zu arbeiten, wie das Pro7 in den letzten Jahren getan hat. Der Rückzug von Pro7 hängt ja auch mit sinkenden Zuschauerzahlen zusammen. Das müssen wir auch sagen. Also das Interesse ist so nach 10 Jahren jetzt ein bisschen abgeebbt. Ob der Wechsel auf permanente Rennstrecken weg von den Stadtkursen, ob der tatsächlich der Weisheit letzter Schluss ist. Wir hatten letztes Jahr in Portland ein ganz gutes Rennen, aber wir erinnern uns natürlich auch an einige Rennen auf permanenten Rennstrecken mit der Formel E, bei denen es nicht so gut funktioniert hat. Aber die sind halt weiter am Experimentieren, weiter am Arbeiten. Wir schauen es uns einfach dieses Jahr an, Eddie und ich, und werden dann Ende der Saison ein Fazit ziehen. Gute Fahrer haben sie, das ist überhaupt gar keine Frage. Routinierte Teams haben sie auch. Jetzt gilt es aber tatsächlich nach diesen vielen Turbulenzen in ruhiges Fahrwasser zu kommen und gute Rennen zu zeigen. Und dann werden wir die Präsentation auf DF1 auch uns angucken.
Ja. Genau, das wird das Wichtigste sein, diese Abkehr von den Straßenkursen. Das ist ja im Grunde genommen so eine Abkehr von der eigentlichen DNA der Formel E. Man wollte halt in die Städte rein für ein neues Publikum, für jüngere Leute, für jüngere Fans, die keine Lust haben, mit ihrer Familie raus irgendwie aufs Land, weit entfernt von den City-Centern der Metropolen dieser Welt. Ja, und das sind dann schon ein paar Rückschläge, die man da verkraften muss. Indien wäre ein wichtiger Markt gewesen, dass das Rennen dort abgesagt worden ist, ist natürlich auch ein Nackenschlag. Dann das bei allen Fahrern eigentlich sehr, sehr beliebte Stadtrennen in Rom. Da wechselt man auch auf die ja von der MotoGP und auch von der DTM bekannte permanente Rennstrecke in Misano Adriatico. Das ist natürlich dann was anderes, ob man in Misano Adriatico oder in Strandnähe auf einer permanenten Rennstrecke mit der Formel E antritt, als wenn man in Rom im City Center unterwegs wäre. Also das muss man wirklich mal abwarten, kann ich Stefan nur recht geben. Ich glaube aber auch, dass das, was Stefan angesprochen hat, der entscheidende Grund ist. Da hat es sehr, sehr viele Wechsel im Management der Formel E gegeben. Da hat es sehr viele Turbulenzen gegeben im personellen Bereich. Und das hat Stand jetzt der Serie momentan nicht besonders gut getan. Ich wünsche mir trotzdem für die Teams und für die Rennfahrer, die man ja zum Teil auch alle sehr, sehr gut kennt, weil es auch eine tolle Zusammenarbeit war. Ich wünsche mir, dass die guten Rennsport liefern können. Und damit können sie dann Samstag schon anfangen. Und so wie ich das weiß oder gehört habe, ist DF1 das für dich noch eine Kooperation mit Servus TV. Das ist frei empfangbar in Deutschland. Stefan hat es gesagt, auf dem Sendeplatz von Servus TV. Also wird man am Samstagnachmittag das Qualifying und Samstagabend dann auch das Rennen aus Mexico City sehen können. Und die waren in den letzten Jahren bei der Formel E immer sehr, sehr gut anzuschauen. Und ich hoffe mal für die Serie, dass das auch an diesem Wochenende so sein wird.
Ja, so. Gehen wir ein Häusel weiter. Gehen wir nach Saudi-Arabien. Ich frage mal ganz platt heraus. Sind wir schon im dritten Jahr? Sind wir schon im vierten Jahr? Oder ist es erst das zweite Jahr, wo die Dakar dort stattfindet? Ich weiß es gar nicht. Wie waren deine Eindrücke? Diese fünf Tage. Das fünfte Jahr schon? Nee.
Fünfte Mal in Saudi-Arabien und die 46. Auflage der Dakar insgesamt.
Das ist verrückt. Echt, das fünfte Jahr schon. Ich weiß noch, wie wir darüber gesprochen hatten, wie wir uns den Kopf zerbrochen haben, ob das denn funktionieren kann. Jetzt ist das fünfte Jahr schon dort. Funktioniert es nur, weil so viel Geld auf dem Tisch ist, oder funktioniert es auch, weil die Fahrer das mögen, weil die Strecken das hergeben, weil das Publikum das schätzt?
Also eigentlich ist es natürlich eine Fernsehveranstaltung, ist völlig klar, zu der eigentlich ja früher noch rennfreien Zeit, wobei wir inzwischen, Eddie hat es ja jetzt mit der Formel E auch gesagt, eigentlich ja von Januar bis Dezember Motorsport an allen Teilen der Welt haben. Das war früher anders, deswegen habe ich eine ganze Weile ja auch Ski-Weltcup machen können, nebenbei ein paar Jahre kommentiert, weil da nicht so viel los war. Das hat sich wirklich komplett geändert und in diese Lücke unter anderem ist die Dakar reingegangen. Schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Sehr clever marketingtechnisch. Thierry Sabine hat das wunderbar gemacht. War ja auch eine wirklich verrückte Idee. Und am Anfang war es eine sehr französische Veranstaltung. Inzwischen ist es wirklich international. Die Fahrer, denen ist es, glaube ich, relativ wurscht, ob die in Saudi-Arabien durch die Wüste fahren oder in Südamerika. Es gab einige, die der langjährigen Haudegen, wie zum Beispiel René Metsch, der vor kurzem leider auch verstorben ist, der dreifache Dakar-Sieger, der so ein bisschen als Sinnbild, als Charakter dafür stand, für die alte Dakar. Und der hat immer gesagt, eine Dakar, die mit Dakar nichts zu tun hat und nicht mit dem afrikanischen Kontinent, ist für mich keine Dakar. Mhm. So kann man es auch sehen. Ich bin da auch ein bisschen Traditionalist. Also ich war auch zweimal dann in Südamerika, aber das war für mich eigentlich nicht mehr die Dakar, die wir so kannten. Es ist egal, die Zeit geht weiter und man muss bitte, es waren große politische Unruhen, es waren viele Überfälle von Terroristen, es war eine große Sicherheitsbedrohung. Das ging dann nicht mehr in Afrika. Insofern war diese Lösung Südamerika keine schlechte. Auch dort waren sehr anforderungsreichen Etappen und nach wie vor ist, das wird Eddie bestätigen können, die Dakar die härteste Enduro- und Rallye-Veranstaltung der Welt. Auf zwei Rädern, auf vier Rädern, ob im Auto, ob auf Trucks, ob auf Quads. Es ist immer wieder echt eine Pein, es ist eine Qual, aber eben auch eine Lektion der Demut. Und wer das mal bestanden hat, ist hinterher völlig fertig, aber wird sofort sagen, okay, nächstes Jahr wieder. Ob man das finanziell stemmen kann, denn billig ist das Ganze nicht.
Eddie? Ja, die Bilder sind fantastisch. Ich gucke natürlich auch hin, weil ich kenne da ja auch ein paar Leute, die da mitfahren im Moment gerade. Also gestern zum Beispiel Tagessieger Nasser Al-Attiyah, den kenne ich noch aus meiner MotoGP-Zeit sehr gut und natürlich auch ein paar Querverbindungen, weil er auch Extreme E gefahren ist. Er holt langsam auf in der Gesamtwertung, fährt ja jetzt in diesem Jahr mit dem Hunter, ist Teamkollege von Sebastian Loeb, ist jetzt schon auf Gesamtplatz 2, wird gejagt von Carlos Sainz im Audi. Und wenn ich recht informiert bin, direkt dahinter Matthias Ekström, auch im Audi, den wir ja auch als zweifachen DTM-Champion sehr, sehr gut kennen. Da läuft im Moment, glaube ich, gerade diese Marathon-Etappe, ne, mit 48 Stunden, Stefan. Ja. Und ich glaube, danach wird man, was das Gesamtklassement angeht, sowohl auf zwei als auch auf vier Rädern ein bisschen besser Bescheid wissen.
Das ist richtig. Wobei wir sagen müssen, dass natürlich wir immer noch in der ersten Hälfte Dakar sind. Es sind auch in diesem Jahr wieder 4.800 Kilometer zurückzulegen in Wertung. 7.900 Kilometer insgesamt mit den Liaison, den Verbindungsetappen. Und es ist ein großes Starterfeld wieder an Start gegangen mit großen Namen, Eddie Sachs. Interessant ist, dass tatsächlich wir Leute haben, Loeb wird nächste Woche 50, Nasser Al-Attiyah ist, ich glaube, 53, 54, Sainz Senior ist 60 Jahre alt, Stefan Peter Hansel hat nach einem Etappensieg im Audi gleichgezogen mit dem legendären Ari Vatanen, der zu Zeiten als Peugeot mit Gruppe B Autos quasi alles in Grund und Boden gefahren hat, unter einem Teamchef Jean Todt, das erinnern wir uns ja auch noch an diesen Namen. Ari Vatanen hatte mit 50 Etappensiegen den Rekord, der ist jetzt eingestellt worden von Stefan Peter Hansel, der die Dakar schon 14, 15 Mal gewonnen hat, auf 2, auf 4 Rädern und damit auch noch in der Entscheidung dabei ist. Der ist jetzt 63. Das heißt, zu wissen, wann muss ich wie schnell sein, wie muss ich aufs Material aufpassen, die ist entscheidend. Und das ist der Grund, warum diese sehr extrem erfahrenen Jungs momentan tatsächlich die Spitze unter sich ausmachen und sich noch nicht komplett verausgaben. Bisschen anders ist es bei den Motorrädern. Da haben wir die quasi Erzrivalen der letzten Jahre, nämlich KTM mit den Untermarken, mit Husqvarna und Co. gegen Honda. Und Honda hat das wirklich ernst genommen mit einem erweiterten großen Werksteam mit riesigem Aufwand, mit Helikoptern, mit Serviceflugzeugen, mit Service-LKWs im Wettbewerb. Die wollen es wieder wissen, nachdem KTM im letzten Jahr ja gewonnen hat. Und in diesem Jahr leider, wir haben es ja hier schon vermeldet, mit Matthias Weidner einen der Favoriten schon verloren hatte, der in Kalifornien im Dezember sich verletzt hat. Nach großen Operationen ist Matthias Weidner auf dem Weg der Besserung. Wir schicken da tatsächlich nach Österreich liebe Grüße. Der ist natürlich Tag für Tag dabei und hält das Telefon in der Hand und unterstützt seine Kollegen. Aber wir hatten auch in diesem Jahr aufgrund der Schwierigkeit der Strecke schon ein paar Unfälle. Auch schon einen, der momentan im künstlichen Koma ist, ein Fahrer, ein Spanier. Also es ist bei zwei Rädern wieder ein großer Hatz und immer noch sehr hohe Geschwindigkeiten mit Heinz Kindergartner. Lieber Jens, haben wir vor 2 Jahren hier bei dir gesprochen.
Ja.
Und haben gesagt, es ist für Motorräder eigentlich zu schnell. Nun hat man tatsächlich die Durchschnittsgeschwindigkeiten ein bisschen gedrosselt, überlegt hinter den Kulissen aber immer noch auf etwas kleinere Motoren zu gehen, weil es immer noch sehr schnell ist und damit immer noch ein großes Risiko, vor allem für die Zweiradfahrer. Es haben verschiedene Fahrer inzwischen gewonnen, es ist alles noch sehr offen. Auch da wird es auf die zweite Halbzeit der Dakar 2024 ankommen. Und ich bin sicher, wir werden ja dann sowieso nach der Dakar nochmal eine Bilanz ziehen, hier bei dir.
Werden wir auf jeden Fall machen.
So, also Matthias so, Wagner. Und da muss noch eins, da müssen wir noch fragen. Wir sind im Österreichischen, der Eddy und ich im Österreichischen, in der Sprache des Österreichischen nicht so mächtig. Ich habe gelesen, wer am wenigsten umscheißt, der gewinnt. Da musst du uns jetzt, Jens, helfen, das vielleicht übersetzen.
Naja, also umscheißen.
Würde mich auch interessieren.
Ja, in diesem Fall umscheißen habe ich mich, wer am wenigsten Faxen macht, ja, das wäre die eine Interpretation. Die andere Interpretation wäre, wer sich einfach am meisten traut. Ja, wer sich am wenigsten anscheißt, würde ich eher sagen. Umscheißen könnte ich so interpretieren, dass wer nicht herumblödelt, sondern konzentriert ist und trotzdem. Also entweder Konzentration oder Mut. Vielleicht eine Mischung aus beiden. Die man
wahrscheinlich
auch
eine Mischung.
Ja.
Wir werden es rausfinden.
Ja, das auf jeden Fall. So. Und was wir rausgefunden haben, was mich ein kleines bisschen schockiert, ich habe es jetzt gerade erst gesehen, aber es scheint so zu sein, und da frage ich auch Eddie, der natürlich auch wenn das nicht sein täglich Brot ist, auf die Formel 1 natürlich auch mit einem Auge draufschaut, aber wenn ich sehe oder wenn ich lese, dass Günther Steiner bei Haas nicht mehr Teamchef ist, Eddie, da frage ich mich ernsthaft, wird dann Drive to Survive eingestellt, weil Netflix hat zu 98% auf Günther Steiner bauen können, das war das Unterhaltsamste an diesem ganzen Format, müssen wir uns Sorgen machen, dass es Drive to Survive nicht mehr gibt.
Also ich würde mal sagen, wenn ich Netflix-Macher wäre von dieser Doku, dann hätte ich große, große Probleme, große Sorgen. Da war Günther Steiner natürlich wirklich auch ein Anker, absolut. Aber nach allem, was man so hört, hat es da Querelen mit dem Teambesitzer gegeben. Man war sich nicht mal ganz grün. Das ist aber ja auch bei einer Person, die wirklich sehr, sehr häufig auch polarisierend unterwegs gewesen ist. Ich erinnere nur an die Personalie Mick Schumacher im Formel-1-Fahrerlager. Letztendlich kein Wunder, das darf also keinen überraschen. Und ehrlich gesagt bin ich da eher der Meinung, dass es mich jetzt überrascht, dass es so lange gedauert hat, bis die sich ja in die Klamotten kriegen und getrennt haben. Also so richtig überrascht hat mich die Meldung gestern nicht.
The Voice, wahrscheinlich dasselbe, oder? Weil wie oft nämlich Günther Steiner gesagt hat, dass das Auto scheiße ist, das wird sich Gene Haas ja auch nicht gerne angehört haben.
Naja, der steckt ein paar Millionen da rein. Nun hat der auch genug. Also der Gene Haas hat Probleme, die Eddie, Jens und ich, die wir in dieser Form so nicht haben. Wohin denn mit dem Geld? Aber klar ist, dass die letzten Jahre eine Katastrophe war. Die Saison war gut. Das Auto hat ja gut funktioniert. Ganz ehrlich hat auch da der neu rekrutierte Nico Hülkenberg mit seiner irren Erfahrung geholfen, die technisch ein bisschen auf die richtige Linie zu bringen. Am Anfang hat man quasi eine Ferrari-Kopie gehabt in der engen Kooperation. Aber auch Ferrari selbst hat ja 2023 im letzten Jahr in der Formel 1 das Auto dann dramatisch umbauen müssen, weil sie den Anschluss verloren hatten. Und genauso war es bei Haas. Die erste Saisonhälfte war eigentlich gut, da haben sie Punkte geholt, aber am Ende war es ein Desaster. Es ging gar nicht mehr. Es gab dann ein sehr teures Update, das überhaupt nicht funktioniert hat. Und insofern sind sie tatsächlich mit am Ende 12 WM-Punkten auf den 10. letzten Platz in der Konstrukteurs-WM abgerutscht. Das bedeutet deutlich weniger Millionen Einnahmen aus der Ausschüttung an die Teams. Und da war klar, dass da sowieso was ändern wird. Einzig überraschend ist eigentlich der Zeitpunkt dieser Entlassung jetzt. Denn am 21. bis 23. Februar gehen die Testfahrten schon wieder los. Was soll da bitte sehr bei einem Grand Prix-Start dann auch am 2. März in Bahrain jetzt ein neuer Teamchef noch erreichen? Also warum trennt man sich dann Mitte Januar? Es ist ein bisschen komisch, aber klar ist, dass eine interne Lösung gefunden wurde. Der Südtiroler ist ersetzt worden durch den bisherigen leitenden Ingenieur Ayoma Kamutsu. Den kennen wir im Übrigen auch. Der hat auch schon mal bei Red Bull eine Weile gearbeitet. Also jetzt will man offenbar mit einem Techniker, mit einem Ingenieur das Management ein bisschen auf Vordermann bringen. Ist vielleicht bei der Leistung der zweiten Saisonhälfte auch ein nachvollziehbarer Weg. Aber eins ist klar, Steiner wird fehlen. Was wir von Helmut Marko nicht sagen werden, denn der hat den Vertrag verlängert. Und das war die zweite große Meldung der letzten Tage. Da gab es ja, wie wir wissen, und das haben wir auch hier besprochen, auch so einen kleinen Machtkampf zwischen Red Bull Racing Teamchef Christian Horner, der gerne das alleinige Sagen haben wollte, und Helmut Marko. Aber Marko ist jetzt bestätigt für die nächsten 3 Jahre und damit bleibt der Red Bull Motorsport Chef. Und hat damit auch die Entscheidung über die Fahrerwahl und die Führung des Nachwuchsprogrammes. Da bleibt's also alles beim Alten. Der Grazer ist weiter mit an Bord.
Ja, Dr. Helmut Marko scheißt nicht lange um, wie wir Österreicher sagen, ja? Was auch immer das bedeutet.
So ist es.
So ist es. Ja, danke euch beiden. Freue mich schon auf unsere nächste Motorsportrunde. Big Show 643. Danke, Eddie Mielke. Danke, Stefan, der Voice Heinrich. Kurze Pause, dann geht's weiter. Der Voice hat's angesprochen mit dem alpinen Skisport.
Hi, hier ist David Wolf und ihr hört Sportradio 360.
Sportradio 360, die Big Show 643 geht weiter mit dem alpinen Skisport und ich möchte sagen, dass an diesem Wochenende mein Interesse an den Frauenrennen in Altenmarkt-Zauchensee unter Null gerutscht ist, nachdem Michaela Schifrin abgesagt hat. Und deshalb werden wir uns, das meine ich in diesem Fall, zum einen mit Tom Heberlein vom SED. Servus, Tom.
Servus.
Und mit Roman Stelzl von der Tiroler Tageszeitung. Servus, Roman, um die Männer kümmern. Guten Morgen, Roman.
Servus, hallo, servus.
So, und da müssen wir natürlich, Tom, zuerst mal zurückschauen. Immer wenn der Linus nach Adelboden kommt, dann taugt's ihm irgendwie. Er ist starker Vierter geworden und er war ein stark angefressener Vierter. Spricht das für den Linus oder sollte er eigentlich schon zufrieden sein? War ein sehr gutes Rennen von ihm.
Ich finde, man kann da beides sagen. Natürlich kann er zufrieden sein, weil
Platz 4 ist nun mal Platz 4. Das ist absolute Weltspitze. Das ist seine vierte großartige Platzierung nacheinander. Er war in den 3 Jahren zuvor im Slalom dreimal auf dem Podest. Das Mal hat er so um 700 Sekunden verpasst. Also insofern, ja, er gehört zur Elite. Dass er angefressen war, spricht auch für ihn. Er hat halt ganz genau gewusst, dass er das Podest zumindest hat liegen lassen, weil er halt in beiden Läufen einfach ja ein paar Hundertstel, paar Zehntel hat liegen lassen. Das wusste er ganz genau. Das hat er dann auch relativ schnell und relativ selbstkritisch, wie er nun mal ist, auch erkannt. Und insofern, ja, wenn sich einer mit dem vierten Platz nicht zufrieden gibt, sondern feststellt, ich hätte eigentlich viel weiter vorne sein müssen, spricht das für ihn, auf jeden Fall.
Ja, also, aber vor ihm 2 Österreicher gelandet. Und der eine hat gesagt, Roman, vor dem Spiel, er erwartet, dass das Ganze ein Gemetzel wird in der ARD. Ich weiß nicht, was er im ORF gesagt hat. Nämlich der spätere Sieger Manuel Feller, Dominik Raschner ist Dritter geworden. Und am spannendsten fand ich Atlee McGrath, der Zweiter geworden ist, der gesagt hat, er ist, und ich glaube, die Zahl war 13, er ist das 13. Mitglied im Manuel Feller Fanclub. Warum mögen die Norweger den Feller so gern, Roman?
So, den Feller Fanclub, den gibt es jetzt, glaube ich, schon einige Jahre. Gegründet ja von Lukas Broughton und Atlee McGrath. Das war ja eine super witzige Aktion. Wir haben damals mit Pullover sind auftreten. Ich weiß nicht mehr genau, bei welchem Event es war, aber er war es beim Atomic Tag. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall gibt es da Fotos und super mit dem Schnauzer damals. Also mit dem Logo des Fanclubs quasi, der Schnauzer. Und ja, anscheinend haben es ein paar Fans dann als Banner gekriegt. Witzig, das ist ja, glaube ich, der norwegische Fanclub sogar gewesen, also der eigene. Norwegen interne. Ja, na super Geschichte. Ich mag diesen Atlee McGrath sehr gerne. Also ich habe dann Google ein bisschen kurz dann einmal mit ihm plaudern können. Er wollte dann auch mit ihm über Lukas Broughton reden. Wollte er dann aber, meine, ich bin ja Best Friends, die sind wirklich ganz dick zusammen, ist es dann aber nicht aufgegangen, also er wollte nicht mehr dazu sagen, das war damals ja die ganz aktuelle Geschichte mit den, ja, mit dem Rücktritt in Sölden. Super Geschichte. Natürlich auch für die Österreicher, das mit dem Steen Olsen ist natürlich, blöd gelaufen, diese Disqualifikation. Also anders muss man sagen, also durch den Startrichter, der das verteilt hat, dass der hätte starten sollen und quasi durch diese 31 Leute, die im zweiten Durchgang waren und der auf der zweiten Liste war, natürlich ziemlich blöd, weil in Wahrheit wird das natürlich für einen Ausfall verantwortlich gewesen sein, weil wenn der nach 6 Toren ausfällt oder 5, ich weiß jetzt nicht, wie viel es genau waren, wird es wahrscheinlich schon damit zu tun haben, dass der zum Start hingehen wollte und der eine sagt, was tust denn du da, wer bist denn du? Und der wird ihm sagen, hallo, bin der Hatzer Kühner, ich habe die Bestzeit hingelegt. Und ich habe ja gestern mit Marco Pfeiffer, mit dem ÖSV-Rennsportleiter gesprochen und habe ihn auch darauf angesprochen. Und er ist ja neben Markus Waldner gestanden, wo diese Szene war. Und nur da, es muss ja tödlich gewesen sein, aber wer den Markus Waldner kennt, den Schießrenndirektor, wie er dann gesagt hat, der steht da oben, der darf nicht starten. Er sagt, natürlich startet der, wenn wir da nicht eingeschrien haben. Und natürlich startet der führt. Und ja, na also lustige Szene, lustig als neutraler Betrachter, bitter, wenn man weiß, dass es da um viel Geld geht, als Sieger. Das Team Olsen hat sportlich genommen, also sportlich fair genommen, sei dahingestellt, ob er es schafft oder nicht. Für ihn natürlich wieder eine Geschichte, der Tom wird besser wissen als ich. Ich glaube, er hatte ja nur einen Weltcup-Sieg, gell? Und das war in Dallas States der Ho. Und ja, das war ja auch eine Wahnsinnsgeschichte, gell? Also, ich meine, jetzt muss diese Team Olsen-Geschichte ist ja natürlich, ist das ja wieder ein Hollywood-Reif, gell? Ich meine, jetzt gewinnt er dieses erste Rennen, ich sage jetzt mal das erste Rennen, ich weiß es leider nicht ganz genau, wo dieser McGuinness eigentlich, eigentlich der Sieger war und hat er eine halbe Stunde braucht, haben wir eine Dreiviertelstunde, bis rausfinden, ob der wirklich gewonnen hat und dann haben sie den Steen Olsen diesen Sieg gegeben. Und jetzt kommt der, diese Geschichte wieder so, dass er quasi das erste Chance gehabt hat zum Gewinnen und dann wird er eigentlich vom Startrichter zurückgehalten, der ja im Fall nicht mehr im Einsatz ist, aber zumindest ist er so. Wahnsinnsgeschichte. Ansonsten, ja, cool. Mein Feller hat das gehalten, was er gesagt hat. Ich habe davor immer noch ein Interview mit ihm gehabt, ein Gespräch vor dem Rennen und er war sehr zuversichtlich. ich hoffe, dass er halt auch noch zuversichtlich ist nach dem Monat. Müssen wir schauen.
Na ja, gut.
Viel am Programm.
Aber Tom, dem ja. Feller kann es jetzt wurscht sein, oder Tom? Weil der hat schon zwei Rennen gewonnen in diesem Jahr, hat jetzt einen Klassiker gewonnen. Ich weiß nicht, wie seine Bilanz in Felden. Ich weiß, dass er in Kitzbühel vor lauter Aufregung, weil er aus der Nähe kommt, beim vierten Tor rausfallen wird, Startrichter hin oder her, weil das jedes Jahr so ist, ja, dass er in Kitzbühel irgendeinen riesen Bock baut. Aber für Manuel Feller, der den Riesenslalom übrigens auch sehr gut gefahren ist, muss man auch sagen, ja, da hat er leider,
muss man auch sagen,
hat er leider wirklich da in der Zieleinfahrt, also in den Einfahrt in den Steilung, das versaubaselt. Aber ich glaube, der Feller auch dann bei der Siegerehrung, selbst du als eingefleischter, aber kritischer Würdiger des deutschen Skisports, den Feller muss man einfach mögen, Tom.
Ich mag ihn spätestens seit er damals in St. Moritz mit dem Kollegen Neureuther, also natürlich angestiftet von Felix, eine wunderbare Pressekonferenz abgehalten hat, wo sie sich beide ein bisschen hochgeschossen haben, ein bisschen hochgenommen haben. Nee, der ist super. Ich meine, es hat auch schon seinen Grund, warum das deutsche Fernsehen ihn regelmäßig vor die Kamera zerrt, weil er halt einfach gute Sprüche drauf hat. Du hast es schon gemerkt auch, also ich kann es ja nur vom deutschen Fernsehen aus beurteilen. Der war da relativ locker drauf, der hat hat einen guten Schmäh, also ja, kann man nichts dagegen sagen. Der kommt auch in Deutschland ganz gut an.
So, jetzt geht's heute schon los in Wengen, der nächste Klassiker. Roman, was mich ein bisschen irritiert, Marco Odermatt hat, glaube ich, Bestzeit gehabt im ersten Training, wenn ich es richtig gesehen habe. Jetzt Cyprien Sarrazin im zweiten. Zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung wird die erste Abfahrt, so das Wetter mitspielt, schon vorbei sein. Was mich irritiert, der Vinz im Training ganz, ganz weit hinten, sollte man sich daran schon gewöhnt haben und der Vinz packt dann einen aus, Vincent Griechmeier, oder ist da ein kleines bisschen Sorge angebracht?
Ja, rein von Trainingsleistungen auszugehen bei Vincent Griechmeier ist vollkommen egal, weil normalerweise ist er immer 3 Sekunden hinten oder 35 da und dann gewinnt er noch das Rennen. Aber irgendwo ist der Wurm drinnen, gell. Ich meine, er hat den 5. Platz. Dann, also, wirklich zusammengelaufen ist vor allem in der Abfahrt noch nichts. Im Super-G, klar. Den Gröden ist super gelaufen. Muss man sich Sorgen machen, klar. Also, man, der ist in die Saison eingestartet mit Avancen für die Abfahrtskugel. Mhm. Jetzt ist mal bisher noch gar nichts zusammengelaufen. Unter Anführungszeichen, weil es ist noch nicht wirklich viel passiert, muss man auch sagen, gell. Und mein Kitzbühel hat er gewonnen, Kitzbühel kann er, gell. Wengen hat er gewonnen, Wengen kann er. Diese verkürzte Abfahrt, schwer zum sagen. Also ich glaube, das wird eh schon gewesen sein. Aber die wäre wahrscheinlich eher was für ein Kilde, gell. Ich meine, jetzt schauen wir, oder jemand Odermatt. Und eine richtig coole Abfahrt am Samstag, die komplette Lauberhahn-Abfahrt, sicher ist er da einer von die Favoriten. Da muss man halt immer dazu nehmen, gell. Man, das geht nicht ohne. Ich schätze mal, der Odermatt ist ja überfällig, gell, jetzt mit dem 100. Slalom an dieser Saison. Also diese 100, die wir immer gesehen haben. Im Endeffekt, aber das gesamte ÖSV-Abfahrerteam ist so ein bisschen, steckt so ein bisschen in Krise nicht, aber es fehlt dann einiges, gell. Man, in Wahrheit haben wir ja den Griechmeier und den Daniel Hemmetsberger. Und danach wird es jetzt sehr schwer, gell. Jetzt ist der Markus Schwarz weg, der ja auch in Wahrheit immer auch wieder gut ist für Podest, egal an welcher Strecke, hätte auch Kitzbühel fahren sollen. Ja, jetzt danach wird's schon schwieriger. Jetzt muss man halt wieder hoffen, wie alle Jahre wieder, muss man fast sagen, dass er mal dann nach der zweiten Garde sich hervortut. Was halt auch noch fehlt, gell. Und dann sind halt die Hoffnungen, die dahinter sind. Ich meine, ist ja Ottmar Spriedinger und Co., gell.
Komm bitte nicht bei dem Danke.
Babinski.
Bitte mir bitte nicht den Danke.
Ja, Daniel Danke war ja natürlich Stefan. Babinski war ja schon gut, oder? Also der hat auch schon einen 6. Platz. Schauen wir mal. Also in Wahrheit ist Griechmeier, wenn der Hemmetsberger auslässt, was ein bisschen in der Abfahrt zu befürchten ist, man in Super-G, in diesem schwierigen Super-G vergröben, ganz schwierig einzuordnen, muss man sagen, gell, der ja in Wahrheit ja ein Mini-Abfahrt war, ist er ja Zweiter geworden hinter dem Griechmeier. Da ist zum Super-G morgen am Freitag, schaut's gut aus. Die Abfahrt, weiß ich nicht, da sind so gut, eben der Sarrazin, jetzt auch wieder Bestzeit gefahren, Bäume gewonnen, gell, ich meine, der Odermatt, eben du hast ja gesagt, der erste Training gewonnen, dass der da vorne
diese da aufs Podest fahren und die biegen. Aber Lauberhorn ist eigen. Jetzt ist, glaube ich, was hat von Minuten 30, glaube ich, gehört haben, sowas um den Dreh herum. Laufzeit, ja. Da kann halt viel passieren, gell. Das ist Brückli S oder Kernen S, wenn man das ein bisschen besser fahrt und nochmal gescheiter erwischt und so, dann ist so viel drinnen, gell. Also da gibt's so viele Kurven und Schwierigkeiten. Also, ich glaube auch, dass er gewinnen kann, ja.
Ja, jetzt haben wir letzte Woche, Tom, drüber gesprochen, dass es doch eine überragende Idee wäre, wenn Alex Schmidt, weil er der Riesentorlauf die Grunddisziplin ist für alles, was danach kommt, dass der eigentlich in den Speed gehen würde. Jetzt ist es genau umgekehrt mit dem Kilde passiert. Jetzt denkt sich der Kilde, Speed kann ich schon. In diesem Jahr ist er gar nicht so überragend gelaufen, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und dann wird er Zweiter im Riesenslalom von Adelboden. Also ich habe mich richtig gefreut, weil ich auch gesehen habe, ich mag den Kilde irgendwie. Ich bin ihm natürlich vieles neidig in seinem Leben, vor allen Dingen in seiner Beziehung, aber ich finde den Kilde einfach als Typen absolut überragend, ich finde ihn als Skifahrer überragend und ich habe mich richtig gefreut, eben auch, er konnte es ja selber gar nicht glauben, er hat es total akzeptiert, dass er gegen Odermatt überhaupt keine Chance hat im Riesenslalom, aber ich fand das großartig, wie der sich gefreut hat und ich war echt überrascht. War das ein Ausreißer, glaubst du, Tom? Auch natürlich schwierige Bedingungen. Man hat ja bei diesem Riesenslalom extrem wenig gesehen. Oder ist das auch was, wo man sagen kann, Top-10-Fahrer könnte eher regulär im Riesenslalom sein, wenn er es denn zum Beispiel dann in Schladming ein paar Tage nach Kitzbühel auch wieder probiert?
Du, also erstens mal stimme ich dir natürlich völlig zu. Kilde ist großartig, allein schon dieses Zwiegespräch da mit Odermatt. Ich freue mich, dass ich praktisch der Erste vom Rest bin. Ja. Das war ja schon mal ganz lustig. Dass der Riesenslalom fahren kann, ist ja unbestritten. Ich meine, der war schon, das ist jetzt zwar schon ein bisschen her, aber der ist regelmäßig in die Top Ten gefahren. Also der war in Alta Badia schon mal Vierter, der war in Adelboden ja auch schon mal Fünfter und Vierter. Das ist jetzt, finde ich, nicht so überraschend. Also vor 2 Jahren zum Beispiel, da gab es ja 2 Riesenslaloms in Adelboden, da ist er Vierter und Fünfter geworden. Mhm. Also wenn er sich da ein bisschen drauf konzentriert.
Ja,
du, der hat ein paar Top-10-Resultate im Riesenslalom. Also eigentlich immer, wenn er seit 4, 5 Jahren, wenn er Riesenslalom fährt, fährt er eigentlich immer in die Top-10 rein. Also ja, zuletzt weniger im letzten Jahr, da ist er, glaube ich, mal in Palisades Tahoe ist er, glaube ich, mal irgendwie 25. geworden und beim Weltcup-Finale ist er, glaube ich, auch mitgefahren dann in Andorra, da ist er, glaube ich, 17. gewesen oder so. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, wenn er sich da ein bisschen drauf konzentriert, dann ist er durchaus jemand, der befähigt ist, regelmäßig in die Top Ten zu fahren. Also zumindest das ist durchaus möglich für ihn. Und ja, also wenn du in Adelboden Vierter, Fünfter und jetzt Zweiter wirst, dann ist das, glaube ich, ein relativ guter Nachweis, dass du ein sehr guter Riesenslalomfahrer bist. Auch wenn du es vielleicht nur selten in dieser Disziplin an den Start gehst. Also da kann man sich schon mal fragen, warum er es nicht öfters macht, gell? Dann könnte er vielleicht dem Udi ein bisschen mehr auf die Pelle rücken. Aber nicht in diesem Winter.
Nicht in diesem Winter, aber Roman, hilft's dem Kilde vielleicht, dass er jetzt schon weiß, er wird den Gesamtweltcup nicht gewinnen und kann deshalb noch ein bisschen lockerer fahren?
Du, das Thema Gesamtweltcup ist de facto erledigt, außer es gibt eine Verletzung, also da wird sich nichts mehr tun. Der Kilde, na super, dass man das haben wir angesprochen, dass er im Riesentorlauf aufholen mit dem ersten Protest und so. Aber de facto in Abfahrt läuft's noch nicht nach Wunsch. Man muss so sagen, als Seriensieger der Vorsaison, gell. Aber Thema Gesamtweltcup, ja, nachdem ich mich schon weit auf dem Fenster gelehnt habe und Marco Schwarz die Kugel in die Hand gebracht habe, was jetzt schwierig wird. Aber ich verschiebe es einfach auf die Saison 24-25. Also groß und mündig, wenn man so sagen darf. Nachdem man Gesamtweltcup, also wenn dann, das ist ja, also ich wüsste nicht, was da passieren sollte, also außer einer Verletzung, wird das gegessen sein, weil dadurch, dass der Kilde besser Riesentorlauf fährt, leider wie so oft, gell, wie man es so oft erlebt, ist es halt im Speed daneben, also in der Abfahrt, nicht ganz so nach Wunsch, gell, und in Super-G, also, ein bisschen leider ein zweischneidiges Schwert, wie so oft, gell, außer im Falle eines Marco Odermatt, wo das halt alles
alle drei auf einmal gehen. So muss man sagen, gell? Ja. Und ich habe jetzt zu wenig mit dem Kindle darüber geredet und vielleicht wisst ihr mehr. Mir käme aber so vor, dass er einfach mehr sich auf diese Technik wieder einlassen hat und dadurch vielleicht ein bisschen was auch, vielleicht auch das abfahrtechnisch ein bisschen was verloren hat. Aber wir haben jetzt fünf Speedrunnen in einer Woche, glaube ich, gell? Bin in etwa, oder 8 Tage, 9 Tage, mit dreimal Wengen und zweimal Kitzbühel. Danach werden wir schlauer sein, weil jetzt geht das los. Es ist ja nicht, es ist in Wahrheit nichts passiert. Absagen Biberkrieg, was waren denn noch als Absagen? Lake Louise ist ausgeschlagen, oder Zermatt ist nichts gewesen. Also es geht ja in Wahrheit, ist ja bis auf Bormio, mega Absack, gell? Richtig spannend, richtig cool. Ist noch nichts passiert. Also meiner Meinung nach, bitte stark mit dem Lügen, ist noch nichts passiert, vor allem im Speed-Bereich.
Ich bin nochmal gespannt, was die sich in Kitzbühel einfallen lassen übrigens, gell? Weil wie willst du Bormio toppen?
Ja, genau, ja, das wird ein extra Sprung. Aber ich find,
in Kitzbühel passiert jedes Jahr was. Also dass in Kitzbühel nichts passiert, das ist ganz, ganz selten.
Ich finde das großartig, wie der Roman sagt, darüber konnte er mit dem Kilde nicht sprechen. Ich würde mit dem Radl von München nach Innsbruck fahren, um mit dem Kilde überhaupt sprechen zu können. Und der Roman redet mit allen, redet mit Waldner, redet mit Kilde, redet mit den österreichischen Skifahrern sowieso. Das ist ganz, ganz groß. Ich freue mich auf Wengen jetzt an diesem Mal. Ich schaue mir natürlich Altenmarkt-Zauchensee auch an, weil ich einfach ein Vollnerd bin. Und es vielleicht dann doch spannend wird, wenn Brignone alle drei Rennen gewinnt, oder wenn gut alle drei Rennen gewinnt, dann im Gesamtweltcup der Frauen. Freue mich auf kommende Woche, wo ich den Tom dann hoffentlich wieder persönlich sehen werde in Kitzbühel. Für heute war's das.
Selbstverständlich.
Selbstredend, ja. Für heute war's das mit dem Schießball. Den Roman habe ich noch nie gesehen in Kitzbühel live, weil er einfach zu viel zu tun hat. Und weiter natürlich.
Ja, ich bin eigentlich normalerweise, glaube ich, seit 2014 bin ich jedes Jahr dort. Seit Hannes Weichel gewonnen hat, war genau und spektakulär.
Ja,
war meine erste Reportage, die ich da schreiben durfte. Was war jetzt sehr spektakulär mit Bandscheibenvorfall, also.
Ja, 2014, Hannes Reichelt, wer sich erinnern kann, in den David Alaba Studios hängt da dieses riesengroße Bild. Jetzt hängt es in meinem Schlafzimmer, fotografiert von Markus Mitterer, und der hat genau Hannes Reichelt beim Zielsprung. Und das war ja nur möglich, dass er ihn so fotografieren hat können, weil sie damals nicht über die Hausbergkante gefahren sind, sondern über den Ganzland, weil zu wenig Schnee war. Und dieses ikonische Bild, Zielsprung Hannes Reichelt, danach sofort in die Klinik nach Innsbruck, hängt bei mir jetzt im Schlafzimmer. Wahrscheinlich schlafe ich deshalb so unruhig. Ich weiß es nicht. Aber danke, danke Tom. Danke Tom, danke Roman. Wir hören uns schon nächste oder übernächste Woche wieder. Aber jetzt gibt es mal eine kurze Pause in der Big Show 643.
Hallo, hier ist Dennis Herrmann und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 643. Man hört Hintergrundgeräusche. Sehr, sehr schön. Ruhpolding lebt. Ich bin das erste Mal in meinem Leben in Ruhpolding. Noch dazu beim Biathlon. Daneben ist jetzt Corbinian Eisenberger. Wo kommst du eigentlich her, Corbinian? Kommst du aus der Nähe? Du scheinst wirklich ein Local zu sein hier.
Das ist tatsächlich so. Meine Familie stammt aus Ruhpolding, oder ein Teil meiner Familie. Insofern ist es für mich schon etwas Besonderes, hier zu sein in Ruhpolding.
Also die Stadt lebt für dieses Wochenende wahrscheinlich, also im Winter zumindest, keine Ahnung, was im Sommer los ist. Der Ort. Es ist nett eigentlich drinnen. Wie ist das entstanden? Weil mittlerweile ist Ruhpolding mit Oberhof letztes Wochenende, du hast ja auch drüber geschrieben in der SZ, war ja nicht ganz einfach, weil überhaupt kein Schnee war. Hier ist es winterlich, es ist wunderbar, es schaut fast idyllisch aus. Wie ist das gewachsen?
Es ist tatsächlich erst relativ klein gewesen, also gab es einige Stände, und irgendwann hat sich da mal ein findiger Organisator vor, das ist jetzt inzwischen schon 25 oder fast 30 Jahre her, gedacht, da machen wir jetzt mal was Größeres draus, und das hat sich dann immer so weiterentwickelt, und irgendwann ist dann dieser Champions Park in den 90ern ist das entstanden, dieser sogenannte Champions Park im Ort entstanden. Und der ist ja das Epizentrum eigentlich dieses Biathlon-Weltcups. Also viele so auch aus meinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis, die kommen hier nach Ruhpolding nicht, um zum Weltcup zu gehen und sich die Rennen anzuschauen, sondern die lassen quasi die erste Station aus und gehen direkt in diesen Champions Park mit dieser legendären Strafrunde. Das ist ja so eine der Bars dort. Und die ja mit den Namen auch die direkte Verbindung zum Biathlon herstellt. Und ja, es ist schon einmalig in der Szene. Also es gibt so eine vergleichbare Veranstaltung mit dem drumherum so nicht.
Ja, also ich war noch nicht in Hochfilzen. Ich habe gesehen, ich werde mir jetzt hier die Tribünen anschauen. In Oberhof waren die Tribünen natürlich auch voll. War schon beeindruckend. Zum Sportlichen. Die Deutschen scheinen im Sprint bei den Männern in diesem Jahr unfassbar gut zu sein. Und werden dann, ich glaube, werden eingeholt. Du hast, glaube ich, eine Märchenanalogie gebracht. Und die werden dann eingeholt. Also in der Verfolgung haut es dann nicht mehr so gut hin. Ist das bis jetzt eine gute Saison? Ist es eine sehr gute Saison, wenn wir bei den Männern bleiben mit Benny Doll, der jetzt wieder gewonnen hat? Ist es eine Saison, wie man sie erwarten durfte aus deiner Sicht?
Nee, ich glaube, von dem, wovon man ausgehen musste, ist es eine sehr gute Saison. Das hat gestern auch der Felix Bitterling, der Sportdirektor, so eingeordnet. Wir haben mit ihm sprechen können im Pressezentrum. Und ja, also ich denke, für die meisten Beobachter ist es überraschend, dass die Deutschen so gut sind, gerade auch bei den Männern. Also jetzt schon, ich kann gar nicht mehr sagen, sind fast schon 10 oder 8 Podestplätze. Davon war nicht auszugehen und nee, das ist auf jeden Fall überraschend.
Jetzt haben wir ja, glaube ich, das erste Mal, als wir in diesem Jahr über Biathlon gesprochen haben, haben wir gesagt, naja, oder ich habe gemeint, wir sind ein bisschen viel Staffeln. Jetzt haben wir am Sonntag die Staffeln gehabt, jetzt haben wir heute wieder die Staffel in Ruppolding, morgen die Männerstaffel. Hast du den Eindruck, die Athleten leben das so richtig? Bei Olympia ist ja keine Frage der paar Weltmeisterschaften, weil es Medaillen gibt. Aber diese Staffel, also mir hat zumindest der ARD-Kommentator am letzten Sonntag glaubwürdig versichert, dass, ich glaube, Johannes Dahle war es, glaube ich, dass der extrem angefressen war, dass er in der Staffel nicht mitmachen durfte, weil es eben vier bessere Norweger gibt. Wie wichtig glaubst du, dass du Erfahrungen oder mit den Athleten gesprochen sind, diese Staffeln?
Ich glaube, die sind schon sehr wichtig. Bei den Norwegern vielleicht noch mehr, weil da der Konkurrenzdruck halt noch größer. Ich meine, die sind alle sechs besten Norweger, sind wahrscheinlich unter den Top 10, mindestens Top 15 der Welt. Das heißt, die vier, die in der Staffel starten, die wissen halt, im Moment haben sie die Nase vorne. Ja. Bei den Deutschen ist jetzt das nicht ganz so extrem, die Leistungsdichte, würde ich sagen. Aber auch da ist es sicherlich sehr wichtig, dass du in der ein oder anderen Staffel in einer Saison dabei bist, weil du halt sonst weißt, okay, es könnte sein, dass ich nächste Saison eventuell schon gar nicht mehr mal safe für einen Weltcup nominiert bin. Insofern ist die Staffel schon wichtig. Und insofern hat es mich extremst überrascht, wie schwach die deutsche Staffel beim Oberhofer Weltcup war. Also das war ja dort das letzte Rennen. Jetzt haben sie hier in Ruppolding gleich im ersten Rennen, es gab es so glaube ich auch noch nie, ja, die Chance, sich zu rehabilitieren. Und es wird ja, glaube ich, wichtig sein, auch vor diesen 25.000 Zuschauern hier in Ruppolding, dass sie da am Anfang gleich mal zeigen, hey, wir sind da. Ja, also auch für die ganze Stimmung hier im Ort, das ist glaube ich nicht ganz unwichtig.
Realistischerweise muss man natürlich sagen, bei den Männern, du hast gesagt, die Norweger, und bei den Frauen sind die Französinnen halt einfach mit diesen zwei allerbesten, Julia Simon als Schlussläuferin oder als dritte Läuferin, eigentlich nur an einem richtigen Sterntag zu packen, oder?
Ja, das ist richtig. Es sei denn, es kommt dazu, dass die beiden sich noch ein bisschen aggressiver bekämpfen, wie auch immer, mit welchen Mitteln. Ich habe mich gestern zu dem Thema mit dem Kollegen von der L'Equipe unterhalten und der hat ganz interessant erzählt, dass die sich schon vor dieser ominösen Kreditkartenaffäre, die hatten wir auch schon mal thematisiert.
Genau, du hattest aber gemeint, dass du eher auf der Seite von Simon bist, weil du dachtest, bei so einem kleinen Betrag
genau, nicht. Genau, also einfach von meinem logischen Kombinationstalent, würde ich mal sagen. Aber er hat mir erzählt, dass im französischen Team offenbar fast niemand auf der Seite von Simon ist und alle denken, dass sie es tatsächlich gemacht hat. Mhm. Und ja, auch ganz interessant, schon vor dieser Affäre mochten die beiden sich überhaupt nicht. Also das hat er auch noch mal erzählt. Dann habe ich ihn gefragt, warum eigentlich? Und das konnte er auch nicht sagen. Es wäre mal interessant, das rauszufinden.
Ja, weil der was in der AD war, glaube ich, der weiß gar nicht, wer kommentiert hat letztes Wochenende, der hat eben gemeint, die beiden sind im gleichen Verein groß geworden, sind fast gleich alt, kennen sich ja wirklich, seit sie Kinder sind, haben sich aber immerhin das Fäustchen gegeben im Ziel dann. Das muss man ihnen zugute halten.
Ja, voll. Also sie kriegen es ja offensichtlich ziemlich gut hin, trotz diesem ganzen Mist drumherum, dass sie irgendwie sportlich bei der Sache sind. Also das ist schon auch eine Leistung. Und ich meine, die Bressas Budget, die gewinnt ja fast alles. Also ja. Das ist auch, und das nachdem, das ist eigentlich schon auch nochmal eine Geschichte für sich, nachdem sie nach einer Schwangerschaft wieder zurückgekommen ist. Also das ist ja, also ich bin jetzt keine Frau und kann das schwer so nachvollziehen, aber das wird ja schon von vielen Beobachtern als enorme sonderliche Leistung hervorgehoben.
Jetzt haben wir, glaube ich, nach dem ersten Rennen auch drüber gesprochen. Hab ich wieder vergessen, wo es war. Irgendwo, wo es kalt war und wo es war. Östersund in diesem Jahr, das erste.
Östersund war der Auftakt.
Genau. Und da ist ja auch aufgefallen, dass die Deutschen, zumindest dort, beim Material sehr, sehr gut dabei waren. Hat sich das ein kleines bisschen relativiert? Jetzt, dass man sagt, okay, jetzt haben vielleicht auch die Norweger das Wunderwachs, dass es keins ist, aber dieses Fluorverbot, sind ja ein bisschen näher rangekommen, weil ich meine schon, dass zu Beginn, gerade bei diesen ersten Rennen, die deutschen Skier besonders gut gegangen sind.
Das war ganz sicherlich so. Also das ist sicherlich auch eine Erklärung für den Leistungsanstieg bei den Deutschen, würde ich sagen. Also das Wachs spielt eine enorme Rolle im Biathlon. Noch mehr wie bei den Alpinen. Ich habe mich ja auch mit Technikern schon dazu unterhalten. Ja, also das ist ein Riesenthema. Und ja, ich denke, dass die Deutschen in Östersund einen Vorsprung hatten. Und ich glaube auch, dass es sich etwas relativiert hat im Sinne von, ich habe den Eindruck, wenn die Bedingungen wärmer sind, tun sich die Norweger leichter. Das zu verifizieren ist extrem schwierig. Ich habe einen Antrag gestellt an den DSV, mal in ihren Wachseltruck reinschauen zu dürfen und da mal so ein bisschen Wachsluft zu schnuppern. Das wurde mir dann aber unter der Begründung Top Secret leider verwehrt, ja, was sehr schade ist. Aber es ist natürlich auch verständlich, weil da, das ist ja wirklich, jede Nation hat ja da eine eigene Wissenschaft, die sie draus machen, und es ist so relevant für den Erfolg der Athleten, dass sie da halt gesagt haben, Pressefreiheit ja, aber nur so und so weit.
Wie ist es generell? Ich habe ja mit der Saskia auch in den letzten Jahren immer drüber geredet und ich bin das erste Mal jetzt dabei. Also wenn ich zu einem Tennisturnier komme, dann weiß ich, wo ich vielleicht die Chance habe, mit irgendjemandem zu reden. Bei den Pressekonferenzen ist klar. Aber wie viel Zugriff hast du hier überhaupt? Jetzt sagen wir mal, gehen wir es mal ganz auf unterstem Level an und sagen, Corbinian Eisenberger von Süddeutschen möchte ja gerne eine halbe Stunde mit Johannes Tennis Bö sprechen. Also wie funktioniert das?
Ja, der Bö ist tatsächlich schwierig greifbar. Das ist mir zum Beispiel vergangenes Jahr bei der WM in Oberhof nicht gelungen, dass ich mir ihn mal so richtig
einfach... Wo er alles gewonnen hat, wer
ja,
sich erinnern kann.
Was aber, also man muss, also ich meine, das war krass, der hat ja alles gewonnen und musste nach jedem Rennen bestimmt zu, ich würde sagen, zu 10 verschiedenen Interviewstationen. Und ja, und dass er dann halt sagt, okay, die deutschen Reporter, zu denen kommt er zwar, zu den 4 oder 5 oder 6, was wir da waren.
Aber darüber hinaus,
aber
das
war
längere Strecke spielen.
Es ist verständlich. Ich habe jetzt tatsächlich, weil du jetzt den Bö angesprochen hast, in der Saison noch keine Interviewanfrage an ihn gerichtet, weil wir natürlich schon sehr den, gerade jetzt, wo die Deutschen auch so gut sind, den deutschen Blick haben. Da ist es schon so, dass mir der DSV versucht, alles zu ermöglichen, was geht. Ich habe jetzt zum Beispiel eine relativ spontane Anfrage gestellt, mit dem Teamarzt, mit dem noch relativ neuen Teamarzt der deutschen Biathleten eine Geschichte zu machen, der unter Müller-Wohlfahrt gelernt hat, also eine ganz interessante Persönlichkeit. Und gestern sind wir hier da an dem Tisch gesessen, wo wir zwei jetzt gerade sitzen.
Ja. Ah, okay.
Hier auch,
okay.
Ja.
Genau. So, jetzt siehst du, wie ich gekommen bin. Also gut, obenrum bin ich einigermaßen gut angezogen. Ich habe jetzt schon Angst, weil mir die Füße einfrieren werden. Wir sind auch ein Service-Radio. Was muss der Biathlon-Fan, der kurz entschlossen, es gibt, glaube ich, noch Karten für manche Sessions hier, was muss der Biathlon-Fan wissen? Ich war nicht darauf vorbereitet, wie schattig es hier ist, und zwar schattig im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, Sonnencreme nicht zwingend notwendig. Wie sollte man hier anreisen?
Also in Ruppolding ist es ein bisschen vergleichbar mit Gröden. Man kommt hier rein in den Ort und die Sonne scheint und es ist wunderbar. Und dann kommst du dahin, wo quasi in Gröden der Zielhang und hier eben das Stadion. Dann ist Schatten und es ist kalt und man friert. Ja, also wie du siehst, ich habe...
sehr profunde Schuhe.
Ich hab mir wirklich für diese ganzen Einsätze das Wärmste vom Wärmen. Ich will jetzt nicht die Schuhmarke nennen, aber es ist eine... im Chiemgau ansässige, für Bergschuhe bekannte Marke. und ja, das, die halten wirklich warm. Und bei ganz empfindlichen Leuten empfehlen sich diese Wärmepads, die man immer knickt und rein. Also auch das ist einfach, günstig und hilft. Und ich habe dann noch eine dicke Winterjacke, und unter diese dicke Winterjacke ziehe ich noch eine Daunenjacke an. Und ich habe auch so Arktis-Handschuhe. Also ich bin wirklich sehr warm unterwegs, was aber auch damit zu tun hat. Ich bin, obwohl ich sehr winteraffin bin und selber Wintersportler bin, in dem Moment, wo ich mich nicht selber bewege, bin ich extrem kälteempfindlich. Ja, und ja, nein, ich. Und bei den Fans, für die Fans, es gibt noch, also man kann am Streckenrand an jedem Tag noch, habe ich mir von Karl-Heinz Kahrs, dem Stadionsprecher, sagen lassen. Und für die Sessions.
Unser Thema, Karl-Heinz Kahrs, Stefan Steinacher, ja?
Ja, klar. Und wenn, im Stadion gibt es noch Vereinzelkarten, da muss man halt auf der Website nachschauen, was dann wann noch offen ist. Ja.
Was würdest du anregen, jetzt nur als Fan? Ist es besser, im Stadion zu sitzen und damit den Schießstand zu sehen? Oder ist es eigentlich fast spannender, weil es sind ja, glaube ich, Bildschirme rund um den ganzen Kurs herum, ist es vielleicht fast spannender, auf die Strecke zu gehen?
Ich glaube, beides hat seinen Reiz. Also ich würde da jetzt... Es gibt die, die es unten besser finden, weil sie da nicht so weit zum Getränkestand haben. Ich habe mir und
im Stadion
und hier und ja, zur Strafrunde musst du ja sowieso in den Ort fahren. Ja, ja. Also zur Strafrunde hier. Hier im Stadion hast du halt einen, würde ich schon sagen, einen besseren Blick, bist näher am Schießstand, das hat auch was für sich. Ich habe mir sagen lassen, und das werde ich aber noch verifizieren müssen, dass es hier in Ruppolding so extrem eingefleischte Biathlon-Fans kommen, die auch sehr trinkfest sind, ja. Und damit sie nicht zwischen den Trinkeinheiten auf die Toilette müssen, tragen sie spezielle Biathlon-Windeln. Das habe ich mir sagen lassen. Ich weiß aber nicht, ob es stimmt, aber ich werde versuchen, es rauszufinden. Ich finde, es steht so ein bisschen für den etwas exzessiven Charme dieses Biathlon-Weltcups in Ruppolding. Das ist schon was Spezielles hier. Und ob das allerdings stimmt, wird rauszufinden sein.
So, ich parke in der Stadt. Ich bin mit dem Shuttle hergefahren. Dem Busfahrer war es deutlich zu leise im Bus. Er hat seine Mitfahrer hat aufgefordert, Stimmung zu machen, hat dann einen wunderbar sexistischen Witz erzählt, den ich hier nicht wiedergeben möchte. Aber gut, das ist vielleicht so. Naja, gut, Herr Corbinian, dann danke dir herzlich. Kommende Woche bist du wieder bei deiner eigentlichen, ersten Leidenschaft als aktiver Sportler. Da bist du dann in Kitzbühel.
Genau, Weltcup in Kitzbühel, zum ersten Mal als Reporter. Ich bin wirklich gespannt, was da auf mich zukommt und der Stefan Steinacher, der Stadionsprecher dort, er wird, so wie ich es verstanden habe, wird er mit Krücken kommentieren, weil der hatte den Skiunfall.
Das wusste ich gar nicht.
Ja, das hat er mir. Ich habe ihm gestern, ich schicke manchmal an so skiaffine Leute Videos rum von lustigen Skistürzen. Und dann schreibt er mir zurück, also wirklich, das brauchst du mir jetzt gerade nicht schicken. Und ich sage, ich habe das nicht gewusst.
Oh ja, da muss ich gleich mal nachfragen.
Ja, kannst du mir nachfragen.
Herrlich, ja, also jetzt freuen wir uns mal auf dieses Wochenende in Ruppolding. Ich werde am Sonntag auch wieder da sein, ihr fahrt auch her. Und danke dir, Corbinian. Kurze Pause in der Big Show 643.
Hello, this is Marcos Bagdatis and you're listening to Sport Radio 360.
Schatzis.
Big Show 643. Es geht rein in den Tennisteil und es geht bald rein in die Australian Open und da ist heute in der Früh die Auslosung über die Bühne gegangen mit ein paar spannenden Ergebnissen und ich freue mich, dass zum einen Paul Häuser von Sky ein paar Minuten Zeit für uns hat. Servus Paul.
Ja, servus. Ist denn schon wieder Big Show?
Ja, ist es. Ist schon wieder Big Show, was soll man sagen? Und Jörg Almaroth ist auch am Hallo. Start, die Legende. Servus, servus Jörg.
Ja, ist dann schon heute schon Weihnachten, würde ich fast sagen, aber
das kommt, ja. Ja, also Jörg, wir müssen vielleicht ganz kurz, das ist glaube ich auf Facebook gepostet, aber du hast Franz Beckenbauer nochmal wo erlebt? War es 1990 oder wo hast du Franz Beckenbauer als Journalist, als Fußballjournalist wohlgemerkt? Ich hab's echt, ich bin schon so alt, du hast das gestern glaube ich gepostet und ich hab's heute schon vergessen.
Ja, ein unvergessliches Erlebnis war das mit meinem Kollegen, als wir beide noch in Kassel bei unserer Lokalzeitung, Jochen Haberg und ich, der später auch ein sehr, sehr wichtiger Tennisjournalist war, unter anderem bei der Welt am Sonntag und beim Stern. Aber wir damals in Sachen Fußball unterwegs waren und ja, tatsächlich ein Exklusivinterview mit dem Kaiser ergattert hat. Der war gerade Teamchef. Ich habe gerade überlegt, das war im November 85, da war, wie alt er da war. Da war er ja, müsste er 40, ja eigentlich...
40, oder? War
ja,
für 45
unglaublich,
Jahre.
Ja, unglaublich. Ja, und das ja, erstmal war es natürlich, ja, tatsächlich, wie so viele das jetzt auch schreiben, man denkt, er will in Ehrfurcht erstarren und so weiter und ist nervös und alles und denkt, boah, ist natürlich völlig normal und entspannt und macht überhaupt keine Probleme und ja, wie ich immer festgestellt habe, ich habe sowieso ganz viele Parallelen, als ich ein bisschen drüber nachgedacht habe, jetzt zwischen Herrn Beckenbauer und Herrn Federer entdeckt, in ganz, ganz vieler Beziehung. Aber wie gesagt, das Lustige bei diesem Termin war, dass wir einen Fotografen dabei hatten und der hatte tatsächlich eine Pappkrone, die sollte eine Kaiserkrone darstellen, mitgebracht und hat tatsächlich den Beckenbauer dazu genötigt, das Ding aufzusetzen. Hat auch ein Foto davon gemacht, ist natürlich nie erschienen und naja. Ich saß allerdings dann eben auch 4 Jahre später auf der Tribüne im Olympiastadion, was ich auch irgendwie kaum fassen konnte, dass ich da erstens sitze, zweitens Deutschland Weltmeister war und dann eben dieses, ja, ich hatte es nicht eilig, ich musste nicht aktuell arbeiten oder so und sah tatsächlich eben auch den Kaiser über den Platz schlendern und ja, und später eben der unvergessliche Moment natürlich in der Pressekonferenz, dass Deutschland jetzt auf Jahre hinaus unschlagbar ist. Also das sind schon, ja, ganz, ganz abgesehen davon, dass ich eben auch 1974 noch Spiele tatsächlich live der WM gesehen habe. Hm. Du siehst, ich bin alt und fast Rentner und deswegen habe ich auch immer Zeit für dich.
Schön, schön. Hören wir gerne. Und der Bogen mit der Roger Federer als Vergleich ist ja geschlagen. Paul, wenn wir uns die Draws so anschauen, ich glaube, wir müssen dennoch heute mit den Frauen beginnen, weil Angie Kerber zurück ist und weil die interessante Situation eintreten könnte. Also Kerber ist gegen Danielle Collins gelost worden in der ersten Runde. Collins hat nicht viel Tennis gespielt in letzter Zeit, zumindest kein erfolgreiches. Da geht's, glaube ich, nicht wahnsinnig gut. Ich weiß, es gab diese Begegnung mindestens schon einmal und Kerber war nicht happy mit dem Verhalten von Collins. Aber in der zweiten Runde könnte es gegen Iga Świątek dann gehen. Świątek auch kein einfaches Los. Erste Runde gegen Sofia Kenin. Was sollte sich Angie Kerber, wir können sie natürlich nicht vorschreiben, sie spielt ja nur mehr, weil es ihr Spaß macht, aber sollte Angie Kerber ein kleines bisschen traurig sein, sollte sie sich angespornt fühlen, was denkst du, wie sie diese Auslosung hingenommen hat?
Gleich dazu, erst würde ich sagen, Ehre, wem Ehre gebührt, ich will auch noch kurz was zum Kaiser sagen.
Bitte.
Ja, ich finde das so schön, auch wie Jörg das beschrieben hat und auch dieser Vergleich mit Federer, ich finde, der passt schon vorzüglich, weil es geht vor allem um diese Leichtigkeit. Ich glaube, und das ist so meine Erinnerung an Franz Beckenbauer, ich habe ihn ja nicht als Spieler so erlebt, aber ich durfte bei meinem Opa, übrigens ein alter, großer 60er-Fan, da habe ich mir alte Videoaufnahmen damals eben noch auf VHS-Kassette dann reingezogen. Und da war auch Wembley dabei, schwarz-weiß Aufnahmen. Aber wie er da über den Platz geschwebt ist, damals ja noch im Mittelfeld gespielt hat, ich glaube bei der WM 66 sogar 4 Tore geschossen hat, der ist mir da so herausgestochen und ich war richtig in den Bann gezogen und mir gedacht, boah, der lässt
sich... 19 Jahre.
Ja, mit 19. Der jüngste Spieler im DFB-Trikot damals. Und er ist klar der Beste gewesen. Also der ist für mich da rausgestochen und ich habe mir gedacht, das sieht alles so spielerisch, so leicht aus. Und das sind dann einfach diese Magic Moments, die es bei Beckenbauer, so wie ich jetzt auch in den Dokus immer wieder präsentiert bekommen habe. Oder zum Beispiel in dem großartigen Nachruf von Holger Gerz, unbedingt lesen in der SZ. Ja, fantastisch.
Schlief legen, weißt du? Das ist es.
Ja, genau.
Und hart arbeitende Genies. Das
richtig,
ist, weißt du,
richtig.
Das ist ja bei Federer auch, ne? Du denkst ja, ach Gott, dem ist alles in den Schoß gefallen.
Genau.
Und dann eben auch mal siehst, ne, welches Programm, was der gemacht hat. Und boah, Wahnsinn. Das ist eben, ich denke, da müssen sich natürlich, da musst du ganz viele Sportler natürlich fragen, die nicht dieses Talent haben, aber vielleicht eine Stufe drunter. Und was haben die draus gemacht? Im Tennis oder im Fußball? Und das ist dann so viel vergebene Chancen halt, ne?
Ja. Und das sind, genau, einmal so diese, dass das Spiel so eine Leichtigkeit hatte. Was man bei Federer ja auch immer sagt, das sind so diese Federer-Momente, dieses Drüberschweben. Und das wird einfach immer so in Erinnerung bleiben. Und deshalb, ja, auch in unserer Wahrnehmung, in Deutschland, glaube ich, das fühlt jetzt vielleicht fast zu weit, aber für mich wahrscheinlich so im Vergleich mit seinem ganzen Wirken, so auch als Person, als Mensch, ich glaube, die größte Sportpersönlichkeit, die wir bislang hatten, noch vor Boris Becker und auch noch vor Michael Schumacher und auch vor Steffi Graf noch.
Ja, genau. Ja, also ja. Das muss man, irgendjemand hat das im Internet so ähnlich gefragt und die Frage ist keine Frage. Das ist wirklich, ich meine, du kannst, ja, Becker, klar, aber ich meine, Fußball ist auch eben Fußball, das muss man ja akzeptieren als Tennis-Freak. Genau. Das ist eine andere Wirkungskraft natürlich, ne? Früher noch viel mehr als heute, wo alles natürlich irgendwie global ist, aber früher war eben der Fußball ja derartig erdrückend und da war Beckenbauer, ich meine, sorry, da muss man überlegen, der ist damals bei Cosmos mit Pele gespielt. Ja. Und das Stadion war voll und in diesem Beckenbauer-Film in der ARD siehst du ja auch, was das für ein Celebrity-Auflauf da war. Da wollte so wie wir dann oft beim US Open jetzt auch erlebt haben, natürlich, alle wollten dabei sein. Hollywood, die ganze New Yorker Gesellschaft und. Das war gigantisch. Und meine Güte. Und dann muss man sich überlegen, dass er nochmal Teamchef geworden ist. Ja, weiß ja jeder, wie das entstanden ist, dass das eigentlich die Bild-Zeitung ihn da auf den Thron gehievt hat. Aber was er dann daraus gemacht hat, ne, als jemand, der da eigentlich völlig von überrumpelt gewesen ist. Mhm. Wie gesagt, dieses Interview, was wir gemacht haben mit ihm, war 85 und du hast gemerkt, der macht das, der ist so super vorbereitet. Der hat alle Gegner, alle Spieler, alles im Kopf oder hat sich's erarbeitet. Schaut eben Unmengen von Videokassetten an. Das ist jetzt nicht, wie gesagt, du kannst genial sein, du kannst Riesentalent haben, aber du musst immer noch dran arbeiten. Mhm. Tag für Tag. Mhm. Du musst ja auch, wir reden über Federer, Nadal, auch Djokovic, den wollen wir auf gar keinen Fall vergessen. Mhm. Musst dir diese Situation vorstellen. 20 Jahre lang bist du ganz oben und wirst in jedem einzelnen Spiel, in dieser wahnsinnig langen Saison, wirst du gehetzt, gejagt. Mhm.
Klar.
Und
alle spielen vorne. Ihr Bestes gegen dich.
Genau. Und bleibst vorne. Das ist es. Sorry, das musst du dir wirklich mal realisieren. Ich meine, wir haben so viele, die gewinnen hier und da mal ein Grand Slam, aber diese drei Spieler oder auch eben Serena Williams mit Abstrichen für mich, wir können alle froh sein, dass wir das miterlebt haben.
Ich mache keine Abstriche bei Serena Williams. Jörg.
Ha.
Ja. Ich auch nicht.
Ja. Nein, eigentlich nicht. Also wie gesagt, da muss man ja auch Steffi Graf erwähnen, weil die hat ja in der kürzesten Zeit ihrer in Karriere, in den Zeiten, in, weiß nicht, jetzt 13 oder 12 Jahre, hat sie ja die höchste Gewinnquote von allen jemals. Ich meine, das ist aber das führt ja zu weit.
Ja, wir sind ganz that concludes die Tennis Coverage unserer heutigen Sendung. Nein, so ist es noch nicht, aber ja, Paul, lass ganz schnell ein Wort zu Kerber verlieren, die beim United Cup ein Match gewonnen hat gegen Tomljanovic, die 3-0 verloren hat gegen Świątek. Jetzt könnte sie in der zweiten Runde drankommen. Dein Eindruck von der Auslosung, in der oberen Hälfte ist auch Rybakina, die heute verloren hat. Gib uns einen kurzen Roundup über die Frauen und dann gehen wir zu den Männern.
Okay, ich mach's knackig. Also Angie Kerber, ja, ist eine extrem harte Auslosung. Daniel Collins, bin ich mir nicht sicher, in was für einem Zustand die da reingeht. Das kann für Kerber auch ganz, ganz bitter werden, dass sie von Collins schon vom Platz geschossen wird. Kann passieren. Ich traue ihr da so einen Kraftakt, so einen Sieg gegen Collins zu. Dann ist natürlich ganz klar Schluss gegen Świątek. Świątek, ja, ist für mich schon die Top-Favoritin auf den Titel. Und dann ganz knapp dahinter kommt schon Rybakina, so wie die sich jetzt präsentiert hat. Deswegen könnte das Halbfinale schon ein vorgezogenes Endspiel sein. Mein Gefühl sagt, Świątek geht ins Endspiel. Ja, und da unten vielleicht Coco Gauff. Vielleicht sogar Coco Gauff. Ja, schwierig. Wie immer spannend zu prognostizieren, aber so wie Świątek drauf war beim United Cup, das war schon so dominant wieder. Ich glaube, sie hat einfach körperlich, was die da rausholt, wie die sich bewegt, was die für Returns gespielt hat, übrigens überragend auch in diesem Mixdoppel, wie die Aufschläge von Sascha Zverev zurückgebrettert hat. Also das hat mich nachhaltig beeindruckt. Deswegen, ich gehe jetzt mal voll auf Świątek.
Stolperstein Jelena Ostapenko. Wenn es zu diesem Treffen kommt, hatten wir bei den US Open, und das wusste ich vor diesem Match ja auch nicht, dass Ostapenko einen sehr, sehr guten Rekord hat gegen Świątek, und das hat sie dann ja auch, hat sich dann gezeigt. Also ich sehe es überhaupt nicht, wie jemand wie Ostapenko, die so risikoreich spielt, gegen Świątek gewinnen kann, weil Świątek ja wirklich, wie du sagst, Paul, in der Defensive so stark ist, aber okay. Lassen wir das auf uns zukommen. Jörg, auf der Männerseite, Jörg, die kurze Frage auch an dich, von diesem Quartett, das ja, von dem ja angenommen werden darf, dass es in erster Linie um den Titel mitspielt. Goff, Sabalenka, Rybakina, Świątek. Bei wem vermutest du am ehesten eine Schwäche?
Naja, ich bin trotz allem, es ist logisch, dass du die vier im Fokus hast, aber ich gebe zu bedenken, aus vielen Jahren des eigenen Erlebens, die Australian Open sind natürlich in gewisser Weise das Ding, wo eine Überraschung passieren kann, wo du trotz, ja, jetzt dieser Einspielphase immer noch irgendwie, ja, so ein bisschen in der Luft denkst und nicht so genau weißt, wo du bist. Das kommt natürlich vielen Außenseiterinnen da zugute. Klar, es ist wieder ein bisschen doof, ne, wenn du siehst, oben die ersten vier in dem ganzen Draw sind Świątek, Kennen, Collins, Kerber, ist natürlich ein bisschen verrückt, aber um das jetzt nicht wieder auszuweiten, ich denke, dass für mich tatsächlich diesmal Coco Gauff vielleicht mal durchmarschiert und wäre auch, denke ich, irgendwie willkommen, ne? Also mal es ist jetzt einfach so ein Bauchgefühl. Aber wie gesagt, ich schließe auch nicht aus, dass irgendjemand, wie so oft in Australien auch, aus dem Nichts, nicht aus dem absoluten Nichts, aber aus so der zweiten Reihe das tatsächlich auch schaffen kann.
Tja, apropos so viel.
Kurze Ergänzung zu Coco Gauff.
Bitte?
Ganz kurz zu Coco Gauff, ganz kurz. Ich finde es krass, wie schnell das jetzt ging, wie sie sich etabliert hat jetzt als Top-Spielerin. Ja, also das ist jetzt wirklich gestanden in den Top 4. Jetzt hat die ihren Grand-Slam-Titel. Das wird natürlich auch nochmal was mit ihren Gegnerinnen machen und mit ihr selber. Sie weiß, wie es geht in so einem großen Turnier. Und ich glaube, Jörg, das ist ein sehr guter Tipp. Also kann ich mir vorstellen, das wäre dann schon krass hier.
Also Świątek würde ich übrigens nicht glauben in der oberen Hälfte. Da weiß ich nicht, ob nicht, Ostapenko vielleicht noch nicht, aber Rybakina, naja.
Also es ist spannend, weil ich hätte
nämlich von... Rybakina hat alles, um sie zu schlagen.
Ja, das ja. Und hat letztes Jahr auch gewonnen gegen Świątek in Australien. Aber ich hätte wirklich von diesen vier am ehesten Gauff rausgenommen, wo ich gesagt hätte, nee, die hat gegen Świątek keine Chance. Nein, ich hätte gesagt, die wird am ehesten straucheln, weil sie gegen Świątek eine furchtbare Bilanz hat. Aber gut, schauen wir mal. So, bei den Männern würden sich, wenn es denn nach der Setzliste geht, folgende Viertelfinali ergeben, wie wir Österreicher sagen. Djokovic gegen Tsitsipas. Wenn Tsitsipas so weit kommt, was ich bezweifle, spielt erste Runde gegen Berrettini, gewinnt er vielleicht, aber Tsitsipas ist nicht in Form. Jannik Sinner gegen Andrei Rublev, das ist die obere Hälfte, also Halbfinale Djokovic gegen Sinner. Untere Hälfte, Daniil Medvedev gegen Holger Rune und Carlos Alcaraz gegen Alexander Zverev, der, Jörg, ich frage dich jetzt als Erster, mit Dominik Köpfer eine Auftaktaufgabe gezogen hat, die nicht einfach ist, finde ich, weil der Köpfer gut in Form nach Melbourne kommt. Das ist, Sascha hat eine 2-0-Bilanz, aber die Matches waren relativ eng in Acapulco und in Halle. Wie siehst du das?
Ähnlich. Also ganz, ganz klar, aber das ist so ein Ding, wo du weißt, ja, es ist schwer und das ist für mich so ein 7-6, 7-5 und dann 6-1 Ding für Zverev, der am Anfang hart, ganz, ganz hart kämpfen wird, das Spiel am Anfang auf Augenhöhe sein wird und dann wird er sich wahrscheinlich im ersten Satz eben irgendwie so durchsetzen, hat man ja oft schon auch erlebt. Ich glaube, die haben auch schon mal so in der ersten Runde, glaube ich, gegeneinander gespielt, weiß ich jetzt aber nicht ganz genau, aber denke, dass er da, ja, mit Schwierigkeiten durchkommt, ob es dann tatsächlich in dieses Viertelfinale ihn trägt, weiß ich nicht. Also eigentlich hat er ja das schon, ja, also United Cup müsste ihm eigentlich Mut machen. Also das war absolut okay und er Er geht ja mit einer ganz anderen Ausgangsposition in das Jahr jetzt rein. Also er sollte sich ja, hat sich ja stabilisiert, hat ja wirklich, hat es ins ATP-Finale geschafft, ja. Und ja, also trotzdem, das ist eigentlich jetzt, wenn man sich die Auslosung anguckt, sollte er aber auch bei denen, die da unten sonst vertreten sind, sollte er es eigentlich auch schaffen. Wobei ich jetzt zum Beispiel bei Alcaraz sehe, ne,
zweite Runde, Danny Evans.
Ja, ne, und was ist mit Schwupp? Ja, wer weiß. Keine Ahnung, kann ich nicht so wirklich gut einschätzen, was der imstande ist zu leisten, aber ja, das sollte er es eigentlich schaffen, ne, in dem Viertel. In dem Achtel, ne, genau. Achtel.
Ja, das sehe ich auch so. Paul, du hast ja Danny Evans in unserem Jahresmagazin als den am meisten unterschätzten Spieler präsentiert. Er hat Alcaraz schon geschlagen, letztes Jahr im Herbst. Siehst du da den Stolperstein für Alcaraz? Siehst du einen Stolperstein für Zverev auf dem Weg ins Viertelfinale?
Ja, mehrere Stolpersteine. Also bei Alcaraz sind wir echt gespannt. Best of five. Ich glaube schon, dass er sich durchsetzt gegen Bublik oder auch Evans. Ja, Evans ist wahrscheinlich echt richtig unangenehm, wenn der gut reinkommt.
Wenn der gewinnt in der ersten Runde.
Ja, genau. Der muss ja auch erstmal gewinnen. Das ist ganz so wichtig. Sonego ist saustark. Eigentlich auch auf so einem schnellen Belag, wenn der Aufschlag dann gut flutscht. Sonego geht auf die schnellen Punkte und ja, der hat sich auch stabilisiert. Also ja, mein Gefühl, wenn ich jetzt so nach dem Gefühl gehe, Zverev, sehe ich auch einige Stolpersteine. Ich finde Köpfer, der kommt mit dem Titel vom Challenger, hat Canberra, ne, gewonnen.
Ja.
Ja. Ja, also das ist schon, und vor seiner Verletzung, Köpfer galt auch immer als einer der fittesten, ne? Pitbull, der Spitzname, also trotzdem, Zverev sollte sich Best of Five, sollte sich da durchsetzen, sollte dann, wie gut es um die Fitness von Sascha Zverev bestellt, das haben wir gesehen beim United Cup, unglaublich, was er da für ein Pensum gegangen ist, ja. Er hat auch wirklich sehr, sehr gute Matches da drin gehabt, gegen Alex de Minaur knapp verloren. De Minaur, auf den muss man auch achten im Turnier. Trotzdem, mein Gefühl bleibt jetzt da oben Sinner Djokovic, je nachdem, was das Handgelenk Serbiens macht. Ne?
Bitte. Also, jedes Jahr das Gleiche. Genau, irgendwas ist immer.
Jedes Jahr das Gleiche. Deswegen gehe ich mit Djokovic. Am Ende wird er durch zu mir durchmarschieren, durchgrusen. Ich habe so ein Gefühl, im Halbfinale gegen Sinner könnte tatsächlich was passieren. Weil bei Sinner hat ihn im Davis Cup jetzt auch geschlagen. Sinner war bei den ATP Finals in der Gruppenphase, hat dieses enge Match gegen ihn gewonnen. Jetzt muss er es halt auch Best of Five zeigen. Das ist die größte Hürde, die es gibt überhaupt gegen, und dann auch noch in Australien gegen Djokovic. Aber ich sage, er schafft's.
Aber gegen Van der Sandschulp in der ersten Runde ist auch nicht. Ne?
Ja.
Das ist nicht hoch. Und dann, wie gesagt, in Australien, ne? Nichts richtig wirklich.
Du hast vollkommen recht, Jörg. Aber mein Gefühl sagt jetzt, wir haben am Sonntag dann in zwei Wochen ein Endspiel Sinner gegen Zverev. Mein Gefühl.
Wow.
Ja. Also, okay.
Nehmen wir doch.
Naja, ich nicht, weil ich ja natürlich getippt habe, dass Daniil Medvedev das Turnier gewinnen wird. Bei Medvedev fehlt mir komplett. Der Medvedev hat keine Exhibitions gespielt, nicht mal das. Hat nur trainiert. Ich find's gut von Sinner, oder ich find's mal einen interessanten Ansatz so, dass er sagt, okay, ich brauche kein Turnier davor. Ich spiele nur diese Coyon Classics, da hat er jetzt zweimal gewonnen. Gegen Rüd ganz glatt und gestern gegen Murray, glaube ich, ganz glatt. Das ist spannend, Jörg, dieser Ansatz, oder? Den Alcaraz ja auch gewählt hat, ohne Turnier hinzukommen. Im Grunde genommen ausgeruht. Berrettini hat es aus anderen Gründen gemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also wenn ich auf ein Finale tippen müsste, dann wäre es... Also ich glaube, wenn Medvedev gut in Form ist, glaube ich nicht, dass Zverev hintereinander Alcaraz und Medvedev schlagen kann. Das traue ich ihm nicht zu.
Das, was du angedeutet hast, das... Eben ohne Turnier, ist ja etwas, was sich die ganz Großen natürlich gern geleistet haben, Federer, Djokovic und so weiter. Aber ob du das jetzt und dann noch eben von Australian Open, das ist dann nochmal was anderes, als wenn du jetzt sagst, von French Open spiele ich jetzt kein großes Turnier mehr oder so. Ich meine, es ist schon ein Kaltstart. Es ist schon schwierig genug, überhaupt nach zwei Wochen einen Grand Slam zu spielen. Und bei Alcaraz habe ich ohnehin so ein bisschen meine Zweifel. Das ist jetzt schon, hast du schon ein bisschen eben eine gewisse Abnutzung oder sowas oder auch ein bisschen die Schwierigkeiten ja in der zweiten Saisonhälfte letztes Jahr gesehen. Also das wird ein herausforderndes Jahr. Also da würde ich ihn, da sehe ich ihn nicht unbedingt hier weit vorne bei den Australian Open. Und wie gesagt, da unten Evans und wie sie alle heißen, Public und so weiter, das sind für mich echte Stolpersteine. Oben könnte man bei dem Tipp von dir, Jens, mit Medvedev, könnte man natürlich davon ausgehen, dass sich einige Leute oben selbst eliminieren. Ne? Weiß ich, gegen wen der dann im Viertelfinale überhaupt spielen würde. Ne? Also ja, Holger Rune, weiß ich nicht. Burkhardt als Stabilitätsweltmeister irgendwie so größtenteils. Vielleicht Dimitrov, ein absolutes Black Horse. Ne? Also da ist ja auch, by the way, mir fällt gerade, wenn ich jetzt mal drauf gucke, fällt mir das Spiel FAA gegen Team A auf. Was sagt denn der Producer dazu?
Da habe ich kein Gefühl dafür. Also der Dominik muss das gewinnen, ist mein Gefühl, weil Ogier Aliassime ja extrem wenig Tennis gespielt hat. Hat eine Partie gespielt jetzt. Dominik hat heute gegen Murray 4-2 verloren oder 2-4 da in Auckland. Und trotzdem sage ich, Dominik ist der fittere Spieler, muss er sein, weil Ogier Aliassime eben nicht fit ist. Und das ist eine gute Auslosung, weil er hat jetzt einen gesetzten Spieler, wahrscheinlich den gesetzten Spieler, der am leichtesten zu schlagen sein wird aufgrund der Vorgeschichte. Und deshalb glaube ich, dass Dominik gewinnen wird. Er wird nicht wahnsinnig weit kommen, weil ich glaube, in der dritten Runde dann Medvedev wartet. Aber eine dritte Runde würde er, glaube ich, nehmen. So ist nicht.
Auf jeden Fall.
Ja. Also da ist ja irgendwie auch, wie gesagt, Gregor Dimitrov, aber der hat Marton Fucsovics in der ersten Runde, also das ist ja auch alles.
Auch nicht geschenkt.
Ich meine, nee, wahrlich nicht. Also das. Nee. Und dann siehst du aber ja auf der anderen Seite, ne, da siehst du irgendwie jetzt wieder zwei Lucky Loser oder Qualifier gegeneinander und dann siehst du halt diese anderen Spiele und diese Auslosung immer. Also es wäre Köpfer, das fand ich jetzt schon wieder ein bisschen tragisch, ehrlich gesagt.
Ja, Für Köpfer, ja. Struff gegen Rinki Hichikata und Jannik Hanfmann gegen Guy Monfils. Das ist doch schön. So, wir freuen uns drauf. Am Sonntag geht schon los. Adjust your schedules accordingly. Erstmals auch der Sonntagstart. Damit die Night Sessions kürzer werden, hat Craig Tiley, der alte Gebrauchtwarenverkäufer, gekauft. Natürlich geht es überhaupt nicht darum, sondern es geht darum, einen Tag mehr Kohle zu machen. Aber okay, da ist ihm hoffentlich eh niemand drauf reingefallen. Egal, wir freuen uns. Danke.
Er kann nicht anders.
Das ist in seinem Blut. Danke, Paul. Danke, Jörg. Das war's.
Irgendwann wird er mit seinen Australian Open bis zum Federation Square. Er wird sicherlich noch irgendwo in Melbourne selbst noch aufgeschlagen. Es ist verrückt, was der Typ macht. Er ist ja auch an allen Fronten. Also echt Wahnsinn.
Schwierig. Aber egal. Wir freuen uns. Je mehr Tennis, umso besser, sage ich da an dieser Stelle. Danke, Jörg. Danke, Paul. Das war's. Die Big Show 643 schon. Nächste Woche gibt's die nächste.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!